Und damit herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Heute mit einem Gast, das ist der Marco.
Hi.
Natürlich dann wie immer mit Christopher.
Hallo.
Und Erik.
Hallo.
Und wenn es niemand anders sagt, mit mir, dem Stefan.
Hallo Stefan. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben.
Ja, da bin ich noch nicht so fit, aber hey. Schauen wir doch mal, was die Sendung heute bringt. Wir sind ja heute ein bisschen außerhalb von unserem Rhythmus, ne? Eben wegen angesprochenem Gast.
Ja, aber sind wir?
Wir sind in unserem normalen 14-tägigen Rhythmus.
Stimmt.
Vielleicht bist du etwas aus deinem Rhythmus.
Ich bin total aus meinem Rhythmus irgendwie. War schon wieder die ganze Woche ziemlich chaotisch und ja, dann bin ich ein bisschen aus dem Rhythmus. Kann ja auch mal passieren.
Ich bin ganz froh. Das hätte mich jetzt ein bisschen unangenehm berührt, wenn ihr das jetzt wegen mir extra gemacht hättet.
Nö, ach, das machen wir für Gäste doch ganz gerne mal.
Ach, wir sind da hart im Leben. Wir sind überhaupt froh, wenn überhaupt jemand zu dieser Sendung freiwillig hinzukommt.
Oh, ja, ich weiß ja nicht, auf was ich mich einlasse. Ich werde erfahren.
ja, genau. Marco, dich kennen vielleicht ja die ein oder anderen von einem anderen Podcast, den ich mit dir mache, nämlich der Origin Story.
Ja.
Du bist sozusagen...
Von dem ich übrigens ein getreuer Hörer bin.
Ja,
getreuer. Oh, ja, das freut mich, dankeschön.
Getreuer und immer mahnender Hörer, dass wir neue Folgen aufnehmen. Es wird auch demnächst wieder eine neue Folge kommen, die haben wir schon geplant. Ja, und du bist jetzt heute unser sozusagen Comic-Korrespondent, wie es Erik so schön genannt hat. Denn wir besprechen eine ganz besondere Serie und da wirst du uns vielleicht etwas Rückendeckung geben können.
Ich werde es versuchen, ich werde mein Möglichstes tun.
Aber ich würde sagen, vorher kommen wir mal ein bisschen zu unseren Nachreichungen. Und da hat der Christopher ein bisschen was, nämlich Game of Thrones.
Genau, wir hatten ja weniger über Game of Thrones in dieser Sendung gesprochen, als über verschiedene Veröffentlichungspolitiken von Serien. Und gerade ich bin da einer, der gerne sich darüber aufregt, dass man Serien nicht legal in Deutschland schauen kann oder nur auf so komischen Sachen wie Sky, was für Leute mit wenig Geld oder wenig Zeit unbenutzbar ist. Und das war auch so mit Game of Thrones, die in Deutschland bis vor kurzem nur über Sky verfügbar waren, also die neueste Staffel, so dass man halt wie jeder normale Mensch, der die Folge sofort sehen will, das auch konnte. Sonst musste man auf dubiose Mittel zurückgreifen. Und jetzt ist gerade halt HBO in die Kritik geraten, weil sie wiederum zur fünften Staffel die Veröffentlichung verkackt haben. Also sie hatten jetzt diesen neuen HBO Now Service, der auch für Leute ohne Kabel-Abo in den USA es ermöglicht, HBO zu schauen. Und dort haben sie zum Beispiel zur ersten Folge der fünften Staffel es nicht geschafft, den Stream hinzubekommen, sodass viele Leute, die sich gerade deswegen da ein Abo geklickt haben, erstmal vor einem schwarzen Bildschirm saßen. Und in Deutschland war die Situation noch viel schlechter und es gab sehr viel Kritik. Und dann auf einmal, Wunder, oh Wunder, gibt es die Staffel 5 jetzt bei Amazon und bei iTunes zu kaufen. Immer schön 2,99 pro Folge. Und ich glaube einfach, dass das eine Verzweiflungstat war, weil sonst hätten die damit extrem viel Werbung gemacht. Also ich glaube nicht einfach, dass sie das jetzt einfach unter Verschluss gehalten haben, weil sie den Überraschungseffekt abwarten wollten, sondern weil das eine sehr spontane Entscheidung war.
Ich fand's ja lustig. Ich habe diese Woche in diesem Internet-TM, ich glaube, es ist bei mir irgendwie durch die Twitter-Timeline geflogen. Erstmal eben, ich glaube, Christopher, du hattest da mal einen ziemlich netten Artikel, also einen Rage-Round-irgendwas Artikel verlinkt gehabt.
Auf dem Gefahrengut-Blog wird auch in den Shownotes verlinkt.
Ja, genau. Stimmt, genau, der war's. Und den fand ich schon ziemlich gut. Und lustigerweise ist dann durch meine Twitter-Timeline noch ein Bild geflogen, nämlich von HBO. Sinngemäß meinte da eben HBO, uns ist eigentlich scheißegal, wo ihr das Zeug guckt und wie, natsch. Hauptsache, ihr habt Spaß dran. HBO hat ja zum Staffelpremieren Game of Thrones Zeug das ordentlich zu verkacken, also da haben sie ja eigentlich schon einen ziemlich guten Track Record, ne? Und ja, also haben sie auch diesmal wieder doch ganz gut geschafft, das irgendwie hinzukriegen, das ordentlich zu verkacken.
Ja.
Jetzt wurde halt immer noch so ein bisschen diese leise Hoffnung, dass das alles besser wird, sobald das mit dem HBO Now auf Apple TV erstmal angelaufen ist und dass das vielleicht in 1-2 Jahren dann auch mal zu uns kommen könnte.
Ja, ich sag mal so, also dazu müsste halt der Vertrag erstmal in Deutschland mit Sky irgendwo ablaufen. Ich glaube, da ist...
Naja, aber wir haben jetzt doch gerade gesehen mit iTunes und Amazon, dass das anscheinend ja doch irgendwie geht.
Ich glaube auch, Apple sitzt da schon am längeren Hebel als Sky.
Ja, gut, und Amazon.
Sky ist da ja halt auch so ein bisschen im Vergleich irgendwie, also gerade deutschlandweit.
Sky ist halt unbenutzbar und teuer, das ist das Problem.
Ja, und du hast irgendwie noch ziemlich lange Vertragslaufzeiten, habe ich gelesen.
Genau, ne? Genau. Also Sky ist einfach für normale Menschen unbenutzbar. Oder wie es im Gefahrgutblock ausgedrückt wurde, für Leute unter 40.
Ja, es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Ja, also freut mich einerseits, dass man das jetzt auch legal auf normalen Wegen schauen kann. Wird wahrscheinlich auch durch den Leak der 4 Episoden, sagen wir mal, gut vorgelegt, was jetzt an Druck bei HBO herrscht. Ich glaube, da sind auch ein paar Alarmglocken angegangen. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja. Das muss ich jetzt noch kurz klarstellen, weil da ein komischer Tweet mit diesem einen Hashtag bloß und den 3 Wörtern, ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen, aber du wirst wissen, welchen Tweet ich meine.
Ja.
War das ein realer Spoiler oder ist das bloß zum Trollen gewesen?
Also ich möchte jetzt nichts verraten. Ich lasse dich jetzt einfach mal im Dunkeln.
Okay.
Schau dir einfach mal die anderen Tweets unter diesem Hashtag an. Vielleicht wird dann einiges klarer. Ich möchte das jetzt hier nicht in der Sendung breitreten.
Das finde ich gut daran, dass ich halt wirklich echt so extrem late to the party bei so ziemlich allen Serien und generell und überhaupt bin. Das Schöne ist, ich kann eigentlich kaum gespoilert werden, weil ich das ja, bis ich da mal wirklich aufgeholt habe, vergeht so viel Zeit, dass ich die Spoiler dann bis dahin schon wieder vergessen habe.
Ja, das ist gut, wenn man dann das im Nachhinein schaut, aber gerade bei Game of Thrones ist die Spoiler-Toleranz doch sehr gering im Internet.
Mhm.
Kommen wir jetzt vielleicht zu einer Serie, wo das mit der Veröffentlichungspolitik etwas besser gelaufen ist. Oder was denkst du dazu,
anders.
Christopher?
Ich würde es anders nennen, ja, genau.
Ja, besser in dem Sinne, dass man es sofort in Deutschland sehen konnte, was ja schon mal was ist. Genau. Stefan, ich möchte jetzt nicht die Moderation wegnehmen, deswegen.
Nö, das hat der Erik gerade schon ganz gut geschafft. Aber das ist ja der Grund, warum wir den Marco heute hier haben, als quasi Spezialexperten. Es geht um Daredevil. Ich bin noch, persönlich noch nicht ganz durch. Ich hänge immer noch irgendwo in der ersten Staffel drin, aber ja.
Ja, wenn du jetzt in der zweiten Staffel wärst, wär's komisch.
Ich weiß mehr als ihr.
Oh, schätze ich nicht.
Ich bin heute noch komplett durchgekommen. Christopher, du hast bestimmt schon am ersten, zweiten Tag durchgehabt, oder?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn es anders wäre. Also ich habe es am Samstag den Großteil geschaut und am Sonntag die letzten 2 Folgen noch.
Boah.
Okay.
Aber alles an einem Tag?
Also Marco wird das bestätigen können. Das fesselt dann nach einer Zeit schon. Also wenn man bis zur 4. Folge gekommen ist, dann lässt man da nicht so schnell los.
Ja, ja, also stimmt.
War tatsächlich schon Samstagabend fertig.
Okay, also ich war Freitagabend noch zu Hause und beschäftigt. Ja. Also wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten 13 Stunden nach Veröffentlichung durchgehabt.
Ja, ich war letzte Woche leider krank und habe quasi dann am Veröffentlichungstag morgens vor Netflix gesessen und quasi minütlich auf Refresh gedrückt, bis dann plötzlich es erschien.
Ja.
Und dann habe ich auch gleich die ersten 5 Folgen geguckt, bevor ich die erste Pause einlegen musste. Ja.
Bevor wir weiter in die Handlung einsteigen, wir hatten das jetzt so geplant, dass wir erst einen spoilerfreien Teil machen, für die Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben oder noch nicht ganz.
Und auch noch nicht kennen und noch nicht wissen,
genau, worum es geht. Genau, einfach Leute, die noch erst quasi unsere Meinung abwarten. Und dann werden wir mit Kapitelmarken ein Spoiler-Territorium setzen und die Serie bis zum Ende durchspoilern. Da kann ja der Stefan sich dann auch ausklinken.
Nö. Wie gesagt,
bist du auch empfindlich.
Ich muss aber zu diesem Binge-Watching, in dem Fall von der Serie, also ich muss sagen, man merkt der Serie.
Ich glaube, zum Binge-Watching kommt noch ein Thema weiter
hinten. Lass mich doch erstmal ausreden. Mann! Nee, man merkt der Serie an, dass die vom rein konzeptionellen schon drauf angelegt ist, wirklich im Ganzen released zu werden, also der Staffel. Weil, ja, die Serien oder die Episoden sind sehr, sehr gut aneinander geschnitten und gehen sehr, sehr gut ineinander über. Und da merkt man schon, okay, es ist halt jetzt nicht eine typische Serie, die Woche für Woche rauskommt, sondern eben, ja, eben komplett im Ganzen und dann hier frisst. Also ich habe auch, wenn ich die geguckt habe, schon immer mehrere Episoden nacheinander. Und meistens war es halt dann so, dass es, wenn ich aufgehört habe, halt einfach so spät gewesen ist, dass ich endlich pennen musste. Und das war teilweise wirklich nachts um eins.
Ja, also ich habe in einem Artikel zum Beispiel gelesen, Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach so dazwischen gehe.
Nee, immer drin.
Aber ich habe in einem Artikel gelesen, etwas, eine Formulierung, die ich ziemlich treffend fand. Und zwar hat das jemand beschrieben als das Aufkommen einer neuen Erzählform, und zwar des 13-stündigen TV-Dramas, was quasi auch so gemeint ist. Und man kennt es schon von Sachen wie Breaking Bad oder von den Sopranos oder irgendwas. Ich kann in dieser Zeit etwas machen, was ich im Film nicht machen kann, nämlich eine komplette Charakterisierung zusätzlich zu der Plotline. Und das ist, glaube ich, das, was Daredevil wirklich ausgesprochen gut umgesetzt hat.
Ja, weil du halt einfach mehr Zeit zum Erzählen hast und mehr Zeit hast, eben dir deine Charaktere aufzubauen. Ich meine, bei einem Film hast du im besten Fall 2,5 Stunden, vielleicht sogar mal 3, wenn es gut läuft, aber...
Ja, aber wer ist denn jetzt überhaupt dieser Daredevil? Fangen wir vielleicht damit an.
Genau, vielleicht kann der Marco etwas zur auch Teil der Comic-Geschichte von Daredevil sagen. Also jetzt ganz losgelöst von der Netflix-Serie, was oder wer ist Daredevil?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Ganz von vorne, also quasi mit Entstehungsgeschichte und Comic-Hintergrund oder wirklich nur, wer ist die Figur, was treibt sie an?
Ja, erstmal nur so, wer ist die Figur, so ein bisschen Origin-Story halt.
Ja, in Ordnung. Gut, also Daredevil ist Matt Murdock. Mal wieder die Vorliebe von Marvel für Alliterationen in den Namen. Und Matt Murdock lebt, wo er ist streng verbunden, ganz eng verbunden mit einem Stadtteil in New York, nämlich Hell's Kitchen. Mittlerweile ist Hell's Kitchen überhaupt nicht mehr so gefährlich, aber damals war es halt ähnlich so wie Harlem. Nur quasi von der irischen Seite her.
Und das Stadtteil gibt's auch wirklich, oder? Das ist kein Fantasy-Stadtteil.
Ja, nein. Der ist ganz echt. Der war auch ganz echt ein Problempunkt. Das ist ja immer eine große Stärke von Marvel gewesen, dass sie sich mit ihren Verortungen ganz realistisch bewegen. So, Matt Murdock als kleiner Junge, lebt zusammen mit seinem Vater, einem Boxer, der unter dem Kampfnamen Battling Jack Murdock im Ring auftritt, ist aber kein guter Boxer. Also er ist ein guter Boxer, aber er bekommt nie seine große Chance. Es ist im Grunde genommen so wie Rocky, bevor Apollo Creed ihm dem einen Kampf gibt. Die beiden leben zusammen in Hell's Kitchen, mehr schlecht als recht von Gelegenheitsjobs und gelegentlichen Bestechungsgeldern, die sein Vater annimmt. Matt Murdock dann eines Tages auf der Straße sieht, wie ein LKW auf einen älteren Mann zufährt und droht ihn zu überfahren und greift ein, ist ungefähr 7, 8 Jahre alt, vielleicht auch 9, schiebt den alten Mann zur Seite, der LKW stürzt, überschlägt sich und die von ihm transportierte Chemikalie übergießt den kleinen Jungen und raubt ihm dann das Augenlicht. Und so wird also Daredevil Matt Murdock ist tatsächlich blind. Er ist also nicht in der Lage, irgendetwas Farbliches oder irgendwas zu sehen. Allerdings, so typisch wie in der Marvel Origin Story das halt ist, dieser Unfall verleiht ihm andere Kräfte. Und über das normale Level hinaus, also pflegt jemand sein Augenlicht, verlässt er sich mehr auf seine anderen Sinne, das kennt man ja, das ist ja ganz realistisch. Bei Matt Murdock ist das Ganze so ins Extrem geschoben, dass er zum Beispiel in der Lage ist, die Druckerschwärze auf einer Zeitungsseite zu lesen, als wäre es Brailleschrift. Oder er ist zum Beispiel in der Lage, ein alter Satz, der immer in der Introduction kam von den Comics, war grob übersetzt, er ist in der Lage, die einzelnen Salzkörner auf einer Brezel zu schmecken. Oder er kann am Herzschlag von jemandem hören, ob derjenige lügt oder nicht.
Das wird ja dann quasi auch direkt in der Serie dann ziemlich häufig thematisiert.
Ja, genau, das ist so ein Feature, was ziemlich am Anfang kommt.
Okay. Immer wieder mal, ne?
Ja.
Ja, ich wollte es halt spoilerfrei halten.
Naja, ja, das ist, ja.
Das ist dann okay. Alles noch spoilerfrei.
Okay, ja. Ja, ja, also in der Serie haben sie es auch übernommen. Ich finde, sie haben es auch ausgezeichnet umgesetzt. Um mal auf einen anderen Film, der nie gemacht wurde, zurückzukommen. Es wird also nicht in irgendeine Art Special Effects, CGI, Vision-Szene umgestaltet, als wäre Daredevil plötzlich ein Teil der Matrix.
Wobei ich ja sagen muss, dass der Teil in dem Film, den es nie gegeben hat, vielleicht noch das Beste war. Also, weil ja, verglichen gut. mit dem ganzen Rest von dem Film.
Ganz ehrlich, aber wenn ich eine Kirsche auf einen Haufen Scheiße lege, wird die Kirsche auch nicht super.
Das ist richtig. Aber eben deswegen war ich auch bei der Serie am Anfang doch ziemlich skeptisch gewesen, ob ich mir das überhaupt angucke. Gut, im Endeffekt habe ich es dann eh für den Podcast gemacht. Also zumindest mal reingeschaut. Und da war ich schon erstmal ein bisschen skeptisch. Ich dachte mir bloß so, bitte nicht so wie der Ben Affleck-Film, bitte nicht wie der Film, weil der war wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt Netflix alleine deswegen überhaupt abonniert, um die Marvel-Serien zu sehen. Auch die anderen drei, die noch ausstehen. Und letztendlich das Ganze kulminiert in den Defenders. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich war auch positiv überrascht. Ich hätte es eh gemacht, aus Prinzip, und hätte gebitcht und gemeckert, wenn es schlecht gewesen wäre. Dass es das nicht ist. Bin sehr überrascht und sehr freudig, positiv überrascht, dass es ganz ausgezeichnet geworden ist.
Ja, du hast uns jetzt erzählt, wie mit Murdock blind geworden ist. Aber am Anfang von der Serie sind wir ja schon ein Stück weiter. Da ist Matt Murdock ja quasi schon erwachsen und wir lernen ihn ja kennen als praktizierenden Anwalt. Gibt es da noch irgendwelche Zwischenschritte, die wir beachten müssen?
Ja. Logischerweise hat er also irgendwann zwischen seinem Unfall und der ersten Szene der Serie Jura studiert. Und ist Anwalt geworden. Das Ganze hängt damit zusammen, dass sein Vater bei einem Kampf sich nicht an die Absprache gehalten hat. Und weil er, ja, ich weiß nicht, wie wer da spoilert, weil es in der Serie natürlich auch aufgearbeitet ist.
Ich sag mal so, bis die erste Folge können wir noch spoilern.
Ja, ich weiß nicht mehr, ob es in der ersten Folge war.
Nee, ich glaube, Das wird ja immer, über diese Technik der Rückblenden eingebaut.
Ja. Also wir sagen einfach mal so,
alles, was in den Rückblenden ist,
wir versuchen
nicht weiter rumzugehen. Spoiler, würde ich sagen.
Also wir können ja mal sagen, das ist ja wahrscheinlich allen bekannt. Matt Murdock studiert dann Jura, einfach da weitermachen und lernt dort jemanden kennen.
Ja, nicht im romantischen Sinne, sondern er lernt seinen besten Freund kennen.
Genau,
so meint er das. Ja, den Foggy Nelson.
Ein super Name übrigens.
Ja, ist auch ein super Charakter. Also in den Comics ist er auch genauso tollpatschig und leicht pummelig, wie er dann im Film dargestellt wurde, in der Serie dargestellt wurde, Entschuldigung. Und ich finde, das war ein ausgezeichnetes Casting. Auch für alle übrigens, für alle Charaktere. Ob das nun Matt Murdock mit Charlie Cox ist oder es ist hier die Deborah Ann Woll für Karen Page.
Oder der Villain, der halt auch echt saugut ist in der Rolle. Ja,
also den Villain würde ich sagen,
Überstrahlt das nochmal alles, aber er setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Also ich finde seine Leistung in der ganzen Serie die beste.
Ich glaube, wir müssen den Vincent D'Onofrio bis zum Spoilerteil aufheben, weil die Entwicklung möchte ich niemanden nehmen. Die muss man selbst erleben.
Mhm. Ja.
Ja, wobei es ist ja kein Geheimnis, dass also wen er darstellt, oder?
Ja, aber wir können über den Kingpin reden. Also wir haben jetzt Foggy Nelson als sein, ist kein richtiger Sidekick, aber als Partner in seiner Anwaltskanzlei.
Ja.
Wir haben Karen Page, die Sekretärin ist oder die
Die wird die Sekretärin in der ersten Folge.
Beziehungsweise im ersten Heft.
Nee, im ersten Heft nicht.
Nicht?
Nee.
Ich hab gerade das erste Heft gelesen und da taucht sie schon auf.
Echt? Da ist sie schon drin, ne?
Ja, ganz am Schluss.
Ach ja. Stimmt, du hast recht. Aber ja, es gab nachher noch sehr, sehr viele Storylines. Also mit Karens Vergangenheit hat das noch einiges auf sich. Das ist insofern kein Spoiler, weil es in der Serie jetzt auch noch nicht aufgegriffen wird.
Welchen Charakter?
Aus der. Hm?
Ja? Okay, dann erzähl du erstmal noch und dann kann ich noch meine Frage stellen.
Entschuldige, ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass Karen mir sehr gut gefallen hat, weil sie ein sehr komplexer weiblicher Charakter ist. Sehr, sehr ausgebaut, sowohl in den Comics als auch in den in der Serie. Und in den Comics halt noch sehr viele Wendungen auf sie warten. Toller Charakter, gefällt mir.
Ich finde, zwei Charaktere, die wir noch einführen können im spoilerfreien Teil, ist die Krankenschwester, auf die wir treffen. Mhm. Und den Journalisten. Was sind das für zwei Menschen?
Ja, das ist eigentlich...
Moment, ich muss eine kleine Warnung geben. Also der Teil gerade mit dem Journalisten, der könnte schon Spuren von Spoilern enthalten. Also
ja. Also wir machen jetzt noch ganz kurz einen spoilerfreien Teil, weil wir merken, wir können hier nicht ohne Spoilern über diese Serie reden weiter.
Gut, okay, dann habe ich mir aber noch was auf dem Zettel, einige Sachen auf dem Zettel für den spoilerfreien Teil.
Okay, dann.
Soll ich die einfach mal abarbeiten?
Ja, dann machen wir
die anderen Charaktere. Gerade das, weil das kann ich relativ spoilerfrei beantworten.
Okay, gut. Hm?
Also, weil das mit der Krankenschwester, ohne jetzt darauf einzugehen, was sie in der Serie macht, finde ich sehr klasse, weil sie benennen sie nicht so, aber sie kommt aus einer Zeit in Marvel in den 70ern, wo es so ein bisschen campy war, so ein bisschen 60er, 70er Jahre. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen wie die Adam West Batman Sachen. So waren generell alle Comics. Und dort hatte sie tatsächlich, sie war tatsächlich eine Superheldin. Die war die Night Nurse, die eine Klinik für Superhelden aufgemacht hat, um sie nachts zu versorgen. Und da gaben sich dann auch mal auf den Ligen Spider-Man und Daredevil gegenseitig die Mullbinden in die Hand. Ich find es gut, dass sie einen so relativ lächerlichen Charakter, weil sie hatte tatsächlich auch ein Kostüm, das so ein stilisiertes Krankenschwesterkostüm war.
Also, natürlich.
Ja. Ich finde es sehr gut, dass sie so einen Charakter genommen haben und ihn gut und ernsthaft und sinnvoll eingesetzt haben und auch gut vorgestellt haben. Also insofern, ich bin auch der Hoffnung, dass sie nicht irgendwann in der Serie Night Nurse genannt wird. Oder wenn, dann höchstens in einem Wortspiel.
Oder halt in ihrer echten Profession. Ja. Als Nachtschwester.
Ja. Achso, und zu Ben Urich kann ich auch noch was sagen. Relativ spoilerfrei. Also Ben Urich ist tatsächlich ein Reporter-Charakter, der im Marvel-Universum in den Comics jetzt lange Tradition hat und auch in anderen Heften auftritt. Hauptsächlich natürlich in denen dieser New York Street-Level-Helden. Das heißt, neben Daredevil halt noch Spider-Man, diverse Spider-Man-Hefte. Und bei Moon Knight war er meines Wissens nach auch eine Figur.
Das heißt, der arbeitet beim New York Bulletin, oder?
Der arbeitet jetzt in der Serie beim New York Bulletin. Der arbeitete in den Comics tatsächlich unter anderem für den Daily Bugle. Die Zeitung mit J. Jonah Jameson als Chefeditor und Peter Parker, Spider-Man, als Fotograf.
Da muss ich kurz mal fragen, weil ich als zwar irgendwann mal Spider-Man-Comics gelesen und auch diverse Cartoons geschaut, aber jetzt nicht so tief in der Materie. Ist das die schwarze Figur, die dann auch öfter mal im Bugle auftaucht? Oder verwechsel ich das jetzt?
Das verwechselst du.
Okay.
Also der Ben Urich in den Marvel-Comics, in den Print-Versionen ist weiß. Die Figur, an die du denkst, ist Ben Robertson.
Stimmt.
Und die ist in den Comics schwarz. Ich bin positiv überrascht, dass es nicht so wie bei anderen Crosscasts einen großen Aufschrei gab, der mal wieder versteckten Rassismus gebracht hätte. Denn es spielt für die Rolle tatsächlich keine Rolle. Also für die Figur ist es Wurst, welche Hautfarbe er hat. Und ich finde, sie haben einen ausgezeichneten Schauspieler gekriegt.
Ja, wahrscheinlich einfach, weil die Daredevil-Comics generell nicht so bekannt sind und ich meine, der Kingpin damals, als er in dem Film Michael Clark Duncan, also von Michael Clark Duncan gespielt wurde, ich glaube, da gab es dann schon einen größeren Aufschrei.
Ja.
Weil der Kingpin generell eine bekanntere Figur ist.
Ja. Ich habe mich damals ehrlich gesagt auch aufgeregt. Allerdings nicht, weil er schwarz, weil er von einem Schwarzen dargestellt wurde, sondern weil Michael Clarke Duncan einfach ein sehr muskulöser Bergmann war und der Kingpin ist in den Comics kein muskulöser Typ, sondern eher der Typ Sumo-Ringer.
Ja, der ist dann zwar schon ein Bergmann, aber eben nicht Muskeln.
So. Ja. Ich also ist auf ja jeden mal Fall einfach anders dargestellt, als er sein müsste und das hat mich einfach gestört.
Ja. Ich könnte ja mal noch kurz versuchen, quasi die Prämisse der Serie jetzt auf 2-3 spoilerfreie Sätze runterzubrechen. Also wir haben ja jetzt schon gelernt, dass wir mit Mörder quasi am Anfang kennenlernen und wir lernen über die Serie, wie er sich quasi in seine Persona als Daredevil erst reinsteigert. Wie er dazu wird, lernen wir ja erst über die Serie kennen.
Ja. Mhm.
Und wir lernen auch so ein bisschen, dass Hell's Kitchen quasi wirklich ein Mafia-Problem hat und dass Matt Murdock da nicht zuschauen will, sondern da was dagegen tun will.
Mhm. Ja. Da kann ich vielleicht noch mal abseits von Daredevil und den Comics vielleicht noch, also ich bin ja so ein bisschen Mafia-Film-Fan und da kann ich vielleicht noch eine kleine Empfehlung reingeben. Da gibt es nämlich mit Kevin Bacon den Film Sleepers. Der sich da auch mit dieser Hell's Kitchen Thematik doch ziemlich eingängig beschäftigt. Und ja, kann man sich ja mal angucken. Entsprechende Links werde ich dann mal noch raussuchen.
Und in die Shownotes packen.
Und in die Shownotes packen.
Genau. Ja, jetzt haben wir auch dann den Wikipedia-Artikel zu Hell's Kitchen ganz kurz durchgelesen und heute ist das tatsächlich nicht mehr so schlimm. Aber als Daredevil quasi erfunden wurde, damals von Stan Lee, war Hell's Kitchen halt ein Problempunkt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe dann mal Urlaub gemacht und habe, als ich in New York war, in Hell's Kitchen in einem Hotel gewohnt und ich wurde nicht überfallen und es haben auch keine Häuser gebrannt. Also mittlerweile, also da war mal, es gab mal eine Zeit, da wurde New York ziemlich aufgeräumt. Das war ein Bürgermeister vor Bloomberg, der dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt New York aufräumen und herrichten. Und dann gab es einen ziemlichen Umschwung in ganz New York und auch viele Problempunkte wie Hell's Kitchen wurden in dem Zuge beseitigt, wenn man das so sagen kann.
Ja. So, also was ich noch auf dem Zettel stehen habe, also das hatten wir schon angesprochen auch, dass die Schauspieler wirklich alle toll sind. Also das ist wirklich echt gut gecastet und die bringen das auch ziemlich gut rüber. Die Emotionen, die Gedanken, also wie sie die Figuren spielen. Also das hat mir echt gut gefallen.
Ja.
Ich finde auch den Darsteller vom Daredevil ziemlich treffend gecastet. Also wirklich gut ab. Gefällt mir.
Also ja, auf jeden Fall besser als Ben Affleck mit gefärbten Haaren.
Ja, es ist Ben Affleck, ich meine,
gibt's Charlie Cox strahlt halt dieses sehr ruhige, sehr gesetzte, also er hat, wenn er redet, als in seiner Figur als Matt Murdock, als Anwalt, dann merkt man dieses, ja, sehr in sich ruhende, dieses, ja, also er hat in sein, wenn er, er kann ja in gewisser Weise sehen und hat ja seine Umgebung immer sehr im Griff.
Und ja.
Dadurch ist er sich immer sehr selbstbewusst und ja, er strahlt halt eine Sicherheit und eine Ruhe aus, finde ich.
Ja. Mhm. Ja, also, entschuldige, aber das sehe ich ganz anders.
In seiner Figur als Anwalt, wenn er als Daredevil auftritt,
ja,
dann also ist es schon anders.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber was mich halt beeindruckt hat, war, dass er diese Ruhe zwar ausstrahlt und das bedächtige, logische Vorgehen immer in den Vordergrund stellt, aber darunter du die ganze Zeit merkst, dass diese Wut, die ihn als Daredevil ausmacht, was er ja auch, was Daredevil ist ein wichtiger Punkt, auf den wir dann später nochmal mit Bezugnahme auf die einzelnen Folgen vielleicht eingehen können, ist ein erzkatholischer Charakter, also diese Begriffe wie Sünde und Wiedergutmachung und Buße und Pflicht und Gutes tun und so weiter. Das sind alles Kernthemen, die ihn antreiben. Und diese Wut, die er von seinem Vater geerbt hat, die ist die ganze Zeit unter der Oberfläche. Und ich finde, die sieht man auch ganz ungeheuer, wenn er auch in seiner Anwaltspersona ist. Auch wenn er dann ruhig ist und so weiter. Du hast das Gefühl, jederzeit, also er ist im Grunde genommen der Dompteur seines eigenen Monsters. Mhm.
Ja. Was allerdings in der Serie auch wieder sehr gut umgesetzt ist. Also ich finde auch, dass die Figur selber schon in sich sehr zerrissen ist und aber wie gesagt eben sehr, sehr gut gespielt.
Ja, obwohl ich sagen muss, in der Serie hat er auch mit Murdoch an sich einige katholische Züge. Also man sieht das ja quasi schon in der ersten Folge, wo er quasi im Beichtstuhl sitzt und ja, er war zwar lang nicht mehr da, wie sich rausstellt, aber er hat ja einiges zu beichten, was er quasi vorhat. Also er will es zumindest beichten, was er vorhat. Ja. Mhm. Und später in der Serie taucht ja auch immer wieder der Priester, oder was ist das?
Ja.
Ja, ich glaube Priester, oder? Der taucht ja immer wieder auf und gibt mit Murdoch dann wichtige Ratschläge oder Gleichnisse.
Oder auch mein Latte Macchiato.
Genau.
aber, also um das abschließende spoilerfreie Urteil
Nee, warte, ich habe noch zwei Punkte.
Okay.
Also mein einer Punkt ist noch, den wir noch im spoilerfreien Teil gut abhandeln können, ist, ich habe mir das als guter Inside-View mit hingeschrieben, dass wir halt nicht bloß über Matt Murdock kennenlernen, was treibt den an und was hat er für eine Background-Story, sondern quasi über fast jeden Charakter, der wichtig ist, auch Fokus-Episoden auf die einzelnen Charaktere gelegt sind. Und man kann echt gut Motive von fast jedem nachvollziehen. Das ist eigentlich alles sehr logisch. Also auch wenn was total Böses passiert, kann man trotzdem logisch überlegen, ja, er hat es aber ja da und da und da deshalb gemacht. Und deshalb ist es ja eigentlich logisch und keine emotionale Entscheidung quasi.
Ja, also
oder auch, manchmal ist es eine emotionale Entscheidung, aber man weiß zumindest, warum es passiert.
Das oder ist halt dieser Motiven. Breaking Bad Moment, also dass man, was man bei Walter White auch hatte, dass er im Grunde ja das Böse der Serie verkörpert, aber man doch für ihn dann rooted, also auf Englisch, also dass man da auf seiner Seite manchmal steht, weil man einfach den Charakter versteht.
Ja, das Skript bekommt halt irgendwie jeder zumindest von den Hauptcharakteren irgendwo die Chance, irgendwo eine Motivation für sein Handeln zu finden, was ja das Ganze eben nachvollziehbar macht für den Zuseher und ja, also das ist halt wieder der Punkt eben mit dem 13-stündigen TV-Drama. Ja, du hast halt einfach genügend Zeit, da jedem Charakter da irgendwo eine Motivation mitzugeben oder zu erklären, warum der Charakter eben die Motivation hat und nicht einfach bloß einen durchgeknallten Irren, der da halt jetzt irgendwie schießend und springend durch die Gegend läuft. Mhm.
Und mein letzter Punkt, den ich noch auf der spoilerfreien Liste habe, ist 50 Shades of Grey.
Was?
Und ja gut, zwar, dann sind wir damit ja durch.
Es gibt quasi in der Serie nicht wirklich, also ich habe es nicht wirklich gesehen, nicht wirklich den rein Guten, also ich nenne das als weiß, oder den rein Bösen als schwarz. Es gibt bloß verschiedene Abstufungen von Grau, so habe ich das wahrgenommen.
Das stimmt.
Was ich auch ziemlich gut finde.
Ich habe jetzt auch kurz an Handschellen und Popo verhauen gedacht, aber die Kurve hast du noch gut gekriegt.
Ja.
Gut, so viel zum
Wir hatten doch diese läuft, rennt, steht Kategorisierung, oder?
Das hatten die für ihr Töne. Ich hatte das bloß mal für die letzte Folge mit übernommen.
Was hatten wir?
Da hatten wir schon Düsenchat letztes Mal.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, Daredevil ist eine absolute Empfehlung, auch für Leute, die nicht so viel mit Superhelden-Serien anfangen können. Wenn ihr gute Kampfszenen mögt und einfach gute Charaktere an sich, dann ist das für euch bestimmt ein Muss.
Dazu vielleicht noch im spoilerfreien Teil eine Bemerkung von mir. Weil du sagst, die Kampfszenen, das wäre nämlich jetzt ein Punkt, den ich fast vergessen hatte, weil ich finde schon, dass die Serie teilweise sehr, sehr grafische Gewalt hat. Also wenn man da jetzt nicht unbedingt drauf, also nicht steht, aber also wenn man das nicht unbedingt ab kann, dann ist die Serie vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Das ist auch ein Hinweis, den man unbedingt noch geben muss. Also das ist keine Serie, die man mit Kindern schauen will. Wirklich nicht. Also das ist wirklich schon teilweise sehr, sehr gewaltsame Szenen dabei und blutige Szenen.
Aber ganz ehrlich, welche
Superhelden? Es wird explizit gezeigt, was da passiert teilweise.
Also es ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen wie Marvels Agents of S.H.I.E.L.D.
Also vielleicht nicht mal
explizit. Aber es ist halt eben nicht Network-Television, ne?
Ja, das ist vielleicht der Vorteil.
Ja, ich finde auch. Und das öffnet übrigens auch die Tür für Sachen wie Punisher. Und das wäre übrigens auch die einzig wahre Version, wie man zum Beispiel Wolverine bringen könnte. Denn Wolverine, mein Gott, der Typ läuft rum mit Messern an den Händen. Und dann zeige ich kein Blut.
Ja. Also, wobei viele, also es wird teilweise nicht direkt gezeigt, aber doch sehr, sehr deutlich angedeutet. Also, ja. Also, wie gesagt, ist ein bisschen mit
Die Serie ist ab 18 kategorisiert, ab 16 kategorisiert und das finde ich völlig angemessen.
Ja, ab 16. Okay, also für 16 ist das schon ziemlich heftig, oder?
Also ich sag mal, für 18 fehlen dann halt wirklich abgetrennte.
Für 18, wobei im Moment. Für 18 hätte man in einer Szene nicht die Autotür zeigen müssen, sondern den Boden darunter.
Nee, Brüste.
Stimmt.
Brüste gibt's nicht.
Ja, ist ja USA. Für 18 hätten Brüste dabei sein sollen.
Ja, also ich kann ja auch noch mein Urteil, mein spoilerfreies Urteil dazu geben.
Außer die von Matt Murdock, die sieht man.
Es ist wirklich eine gute Serie. Also ich kann sie nur empfehlen. Ist echt spannend. Und was ich auch einen guten Aspekt an der Serie finde, ist, man muss die Comics nicht kennen, um damit klarzukommen. Oder man lernt ja quasi über die Serie erstmal kennen, wer dieser Daredevil ist und was ihn antreibt. Ja, das haben sie echt gut umgesetzt.
Ja, entschuldige, dass ich dazwischen gegangen bin. Aber ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, diese Serie funktioniert auch, wenn man die Verbindung zum Marvel Cinematic Universe komplett rausnehmen würde. Die funktioniert einfach so für sich. Und die Verbindung zu Marvel ist nochmal ein Bonus.
Ja. Maiko, so deine Einschätzung, sozusagen? Auf jeden Fall Sehbefehl, oder?
Ey, absoluter Fan. Großartig, kann die zweite Staffel nicht erwarten.
Ja, da werden wir noch besprechen, wie das in der Zukunft aussieht.
Und aber ich glaube, das können wir noch kurz im spoilerfreien Teil mit die Frage beantworten an Marco. Der Emergency Awesome, der hat mal was in seinen Videos zu Daredevil über eine Comicreihe erzählt, die, glaube ich, heißt The Man Without Fear. Wie steht die Serie da dazu? Ist das die Storyline von der Comic-Abhandlung oder ist das dann doch was anderes?
Nee, das ist ein Missverständnis. Daredevil, viele Marvel-Figuren haben quasi so eine Art Slogan. So wie Your Friendly Neighborhood Spider-Man oder Earth Mightiest Heroes, das wären dann die Avengers. Und Daredevil ist einfach The Man Without Fear. Also The Man Without Fear war quasi der Untertitel, der auf den Comic-Covern unter Daredevil stand.
Aber ich glaube, was Erik meint, beziehungsweise was Emergency Awesome, für die es nicht kennen, das ist ein YouTuber, der so ein bisschen der Erklärbär ist. Also wenn ihr viele Comic-Serien schaut und nicht immer alles versteht, dann schaut euch den an. Der legt das euch alles fein säuberlich dar. Es gab von Frank Miller eine Comic-Serie zu Daredevil, die Man Without Fear hieß.
Ja, der hat sich darauf bezogen. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Ja.
Genau, also Frank Miller ist ja bekannt für sein Grim and Gritty und er hat, glaube ich, auch dieses Outfit erfunden, was Daredevil über einen Großteil der Serie trägt, also diese schwarze Maske. Die kennt man wahrscheinlich auch von Promoshots schon. Und hat sich natürlich sehr viel davon inspirieren lassen, weswegen sie auch so ein bisschen wirkt wie Batman Begins, weil natürlich auch dort Frank Miller bei der Comicvorlage seine Finger im Spiel hatte.
Ja, interessanterweise hat quasi Daredevil Frank Miller überhaupt erst geholfen, denn das war sein erstes Big Project, seine erste Sache, die ihn groß gemacht hat. Die ganze Sache um Daredevil und Elektra und Bullseye, den Assassin vom Kingpin. Den Auftragsmörder vom Kingpin. Das war die große Man Without Fear Sache. Ich würde sagen, thematisch hat die Serie sehr viel davon. Inhaltlich eher nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber inhaltlich eher nicht. Also inhaltlich hat sich das an mehreren Daredevil-Sachen angelehnt, natürlich an der Origin Story, auch an der Sache, also das ist später gekommen unter Brian Michael Bendis, die komplette Zerstörung von Matt Murdock, die es in den Comics gab. Da war dann auch Karen Page involviert und so. Aber hier ist so ein bisschen Origin Story, so ein bisschen Daredevil Year One, und so ein bisschen Man Without Fear, Frank Miller. Gut vermischt und hervorragend aufbereitet.
Ja, den Punkt von Christopher, den kann ich ja jetzt auch noch mal kurz aufgreifen. Das hatten wir ja vorhin schon diskutiert, quasi im Vorgespräch, von wegen, wo ich die These aufgemacht habe, hier, wo du mich dann auch noch ein bisschen verbessert hast, wie ich meine These verbessern kann, die von wegen, ja, der Daredevil, den wir in der Serie sehen, ist schon ziemlich ähnlich zu dem Batman, wie wir in Batman Begins sehen. Also es sind ja, es ist beides sehr, sehr düster und sie sind ja quasi beide so ein bisschen Kämpfer in der Nacht.
Ja, aber ich meine, Kämpfer in der Nacht und Dunkel, ich meine, da gibt es so viele Superhelden, egal ob DC oder Marvel, also ja. Das nur daran festzumachen, weiß ich nicht, finde ich schon ein bisschen weit raus.
Großer Unterschied ist auch einfach, Daredevil wird tatsächlich auch die ganze Zeit getroffen und es geht nie in diesen Unbesiegbarkeitsmythos hinein, der Batman umgibt.
Naja, wobei aber der Hündet wieder auch mal ganz gut verbeult wird, also.
Man muss sagen, dass visuell die Daredevil-Serie sehr viel vom ersten Batman-Film hat. Also es gibt gerade Kampfhandlungen am Hafen, die 1:1 fast auch bei Batman Begins vorkommen könnten.
Mit Containern, wo dann die Leute nicht wissen.
Spoiler? Ja.
Das ist nicht wirklich ein Spoiler.
Naja.
Das wird gekämpft. Dass gekämpft in Containern wird, das ist ja so unique für die Serie. Und
total.
Das ist ein Spoiler.
Also ich finde die Serie
auch... Und auch zum Beispiel die Musik, also hat mir schon teilweise sehr an die Dark Knight Trilogy Musik wieder erinnert, aber das ist halt jetzt wahrscheinlich so gerade wie aktuell Musik gemacht wird.
Ja. Wobei es gibt auch genug Sachen, die sich unterscheiden. Also ich denke an die zweite Folge, in der die eine Kampfszene gezeigt wird, die komplett ein Schnitt ist. Alles in einem Take.
Ah, das wollen wir nicht verraten. Das machen wir Spoiler.
So.
Ich will, dass die Leute das auch quasi zum ersten Mal erleben können, ohne vorher zu wissen, was da kommt.
Und genießen.
Genau.
Ja.
Dann würde ich sagen.
Und Stefan, deine
Bewertung? Ich wollte vielleicht auch noch. Ich finde die Serie auch echt gut. Ich finde, was ich noch sehr bemerkenswert finde an der Serie, ohne zu spoilern, das Intro wirklich unglaublich geil gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da bei mir seid. Aber ich finde
das
Intro richtig geil. Der Intro-Soundtrack, das Theme, ist ein sau fieser Ovo. Also, wenn man das ein-, zweimal gehört hat, dann kriegt man das so schnell nicht wieder raus. Ja, gell. Und kann man sich angucken, wie gesagt, eben mit dem, man sollte grafische Gewalt schon irgendwo abkönnen, sonst taugt einem die Serie vermutlich nichts. Ich bin noch nicht ganz durch mit der kompletten Staffel, aber ich glaube schon, dass ich mir die bis zum Ende angucke, nicht wie vielleicht eine andere Serie, über die wir heute noch reden wollen. So. Und das war nämlich jetzt der spoilerfreie Teil. Und jeder, der die Serie noch nicht gesehen hat, der sollte an der Stelle jetzt bitte abschalten und beziehungsweise, wenn er nicht gespoilert werden will und jetzt Bock auf die Serie hat. Und jetzt richtig los.
Okay.
Ja. Und in den Spoiler-Teil können wir eigentlich vielleicht einsteigen, dass Marco uns mal erklärt, wer denn dieser Wilson Fisk überhaupt ist.
Ja, ich scharre schon mit den Hufen hier, damit die Ketten abfallen können. Hervorragend, freue mich schon. Allerdings eine Frage vorher, denn so wie ich das verstanden habe, hat neben Christopher und mir, habt ihr beiden die Serie nicht komplett gesehen, richtig?
Ich habe die Serie bis zum Ende gesehen.
Okay.
Ja, ich habe aber, ganz ehrlich, ich habe kein großes Problem mit Spoilern, also
Okay, in Ordnung. Also daher. ich kann bis zum Ende durchgehen.
Ja, mach ruhig, schieß raus.
Hervorragend. Ja, Wilson Fisk. Wilson Fisk ist stellt euch einfach den Mafia-Paten als Comic-Version vor. Er ist der König, der Kingpin, also der Königskegel des gesamten organisierten kriminalen Wesens in Hell's Kitchen, New York. Und wenn er nicht derjenige ist, der Kingpin, übrigens dann immer das Sinnbild für, wenn der fällt, ist alles kaputt, mit dem steht und fällt alles. Wenn er nicht gerade der Anführer ist, dann hat er auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel. Und als solcher wird er auch dargestellt in den Comics immer ein wahnsinniger Berg von einem Mann, der sehr, sehr selten körperlich aktiv wird, allerdings durchaus durch seine Vergangenheit, in der er sich hochgearbeitet hat, ein ganz fähiger Kämpfer eigentlich ist. Meistzeit aber in großem Luxus in seinem Penthouse sitzt, über der Stadt thront und die Fäden in der Hand hält. Und ein langjähriger Gegner von Spider-Man, vom Punisher, von Daredevil und anderen, die halt in New York arbeiten.
Schon ziemlich serienübergreifend, ne?
Ja. Also, das ist ja das Gute. Marvel, oder das Bemerkenswerte. Marvel hat viele Schurken hervorgebracht, aber einige, die wirklich hervorragend sind, und die sind dann serienübergreifend und haben dadurch eine gesamte Präsenz in der Welt. Ich würde bei Kingpin noch auf eine Stufe oder auf gleiche Varianz setzen. So Figuren wie Dr. Doom, mhm, oder Magneto, den Red Skull oder sowas.
Ja, also gerade Dr. Doom wäre da halt auch so eine Figur, die mir da wirklich instant eingefallen wäre zum Thema. Aber das ist halt auch das Coole bei Marvel, weil es halt eben ein geschlossenes Universum ist.
Ja. Ja, und das wird mit den Serien auch noch eine ganz andere Dimension annehmen, so wie das auf Netflix weiterläuft. Übrigens, kleiner Tipp an alle, ich habe das heute auch einem Kollegen von mir geraten, der so ein bisschen wusste, soll ich das jetzt gucken? Macht einfach den Probemonat von Netflix für umsonst, guckt euch die Serie an und dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr es wieder kündigt.
Also ich glaube, unsere Hörer haben wahrscheinlich alle schon ihren Probemonat angebrochen, weil wir in den Folgen davor schon so viel Werbung für Netflix gemacht haben.
Ja.
Aber wenn euch Better Call Saul und andere Serien nicht gereizt haben, dann hoffentlich reizt euch dann Daredevil.
Daredevil und die Perspektive, dass es noch 3 weitere Serien von der Qualität geben wird.
4, oder? Es sind doch 5 insgesamt.
Sind es 5? Warte mal, es kommt jetzt noch Jessica Jones, es kommt Iron Fist.
Luke Cage, oder ist es der gleiche?
Nee.
Und dann die Defenders.
Ja, am Ende kommen sie alle zusammen in den Defenders, quasi die TV-Version von Avengers. Ich hatte aber das Gefühl, dass Luke Cage entweder bei Iron Fist oder bei Jessica Jones als Nebenfigur auftaucht.
Gib mir aber vielleicht liege ich da falsch. Ich nach, weil die sind ja bei Netflix schon gelistet.
Ja, weil es könnte beides sein. Also Luke Cage ist der beste Freund von Danny Rand, der Iron Fist ist, und er ist der Ehemann von Jessica Jones.
Ja. Wie ist denn das mit der Origin, mit der Kindheitsgeschichte vom Kingpin in den Comics geregelt? Weil in der Serie ist es ja so geregelt, dass wir sehen, wie er seinen Vater umbringt.
Erik, ich habe gerade die Frage nicht verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen?
Also wir sehen ja, wie er seinen Vater umbringt und welchen Hintergrund er in der Serie hat. Ist es auch quasi den Comics getreu oder läuft das in den Comics anders?
Ach, du meinst Wilson Fisk?
Ja.
Ja. In den Comics wird es, glaube ich, es könnte eventuell sein, dass es in einer Serie von Garth Ennis und Steve Dillon mal genauer geschrieben wird. Ich glaube aber nicht, dass das eine Daredevil-Serie war, sondern das war, glaube ich, Wilson Fisk, wie er im Punisher auftrat. Bin mir nicht ganz sicher, ob das offizieller Kanon ist. Also, soweit ich die Geschichte von Wilson Fisk kenne, und das muss absolut nicht das letzte Wort sein, absolut nicht abschließend, aber soweit ich das weiß, hatte er eine schlechte Kindheit, dann gibt's einen Cut und als nächstes taucht er als Schläger für irgendwelche Kriminellen auf. Das heißt, die Tatsache, dass er seinen Vater umgebracht hat, wie es jetzt in der Serie passiert ist, und auch diese ganzen Umstände mit der Wand, auf die er starren muss und so weiter, diese Details des Missbrauchs in seiner Kindheit, die kenne ich nicht aus den Comics. Mhm. Ich finde sie allerdings in der Serie hervorragend.
Ja. Da gibt's ja noch die Geschichte mit den Manschettenknöpfen, ne?
Ja.
Die ihn ja an seinen Vater erinnern.
Ja, genau.
Ich fand das in der einen Folge so hervorragend gelöst, wie sie das gemacht haben, dass er quasi immer wieder denselben Rhythmus durchläuft. Wahrscheinlich jede Nacht, so wie es sich ein bisschen andeutet, dass er von dem Albtraum aufwacht, auf das Gemälde starrt, dann aufsteigt, sich dann aufsteht, sich Rührei macht und so langsam in den Morgen reingeht.
Ja, aber das Faszinierende daran ist, wie sie es geschafft haben, diese ganzen Themen, diese Thematik von Sünde und Buße und diese Wut, dieses Rebellieren gegen diese autoritären Strukturen, die das Katholische ausmachen, das zu spiegeln in den beiden Charakteren. Da gibt es durch ganz viele kleine Sachen wird das deutlich. Wenn man zum Beispiel darauf achtet, der Kingpin taucht ja mehrere Folgen lang ab von Anfang an nicht auf, sondern wird so langsam aufgebaut als so eine überbordende Präsenz am Horizont, der irgendwo wie der Boogeyman sitzt und alle Sachen steuert.
Der, dann, dessen Namen man nicht nennen darf.
Dessen Name, ja, er ist Voldemort.
Ja, ja, so ein bisschen.
Ja, und seine rechte Hand, Wesley, sagt ja auch am Anfang immer, ja, wir nennen ihn nicht beim Namen.
Genau,
ja,
genau. Ich muss aber sagen, gerade das, die Thematik mit eben Sünde, Buße und so, es wird zwar gut umgesetzt, aber das eben nicht irgendwie total mit dem Holzhammer, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr gut in die Story eingebunden.
Ja, man muss da sehr drauf achten. Ich meine, da haben wir natürlich von Serien wie Breaking Bad natürlich gelernt, aber wenn ihr mir darauf achtet, die erste Szene, in der der Kingpin auftaucht, ganz lange sieht man ihn nur, aber er spricht nicht und das allererste Wort, was er sagt, in der ganzen Serie, charakterisiert ihn für den Rest komplett. Sie fragt ihn, Vanessa fragt ihn, how does this painting make you feel? Und das allererste, was er sagt, ist alone. Und das ist es. Er ist alone on the top. Er ist alone in life. Er ist alone with his aggressions. Das ist, ich meine, man schwankt fast so ein bisschen Richtung Sympathie und diese Entscheidung, ihn einzuführen in dem Moment, wo er sich öffnet und verwundbar macht, weil er sich in eine Frau verliebt hat, ist meiner Meinung nach absolut genial. Denn wo hat man schon mal einen Superwillen so kennen oder überhaupt irgendeinen Gegenspieler in einem Film so kennengelernt in dem Moment, wo er am verwundbarsten ist?
Nee, die werden ja sonst immer als das Überböse und unangreifbar und der Superwillen, der typische, gezeigt. Genau. Finde ich überhaupt einen sehr, sehr interessanten Story-Arc.
Oh ja, das hat sich aber für mich über die ganze Serie quasi für Vincent, Vincent D'Onofrio ist ja der Schauspieler. Naja, egal. Für Wilson durchgezogen, dass immer so ein quasi Mitfühlen mitgeschwungen hat bei mir. Und eigentlich kann ich ja verstehen, warum er das macht. Ja, zum Beispiel am meisten hat mich die Szene getroffen, wo Claire heißt sie, oder?
Vanessa.
Oder wer? Vanessa,
die Night Nurse?
Die Mitarbeiterin von Matt Murdock.
Karen.
Wo Karen Wilson umgebracht hat. Wesley. Und danach Wesley umgebracht hat und danach taucht Wilson auf und ist total fertig mit der Welt. Und das konnte ich echt mitfühlen. Und das war wahrscheinlich wirklich mehr als bloß eine rechte Hand, dieser Wesley auch. Das war wahrscheinlich auch wirklich ein Freund. Wahrscheinlich vielleicht auch der einzige Freund, den er wirklich hatte, oder?
Das sagt er auch explizit in der Serie, dass Wilson nicht nur sein Handlanger ist, sondern auch sein Freund.
Wesley.
Beziehungsweise andersrum.
Nennt ihn Kingpin, das ist weniger verwechslungsgefährlich.
Das Interessante ist aber eben dann als massiven Kontrast dazu dann eben auch wieder solche Szenen wie eben das mit dem Auto.
Oh ja, wo er den Russen umbringt, meinst du?
Wo er den Russen umbringt und wo du dann halt wirklich siehst, okay, mit dem Typen ist im Zweifelsfall nicht gut Kirschen essen und der haut halt auch mal einem anderen Typen mit einer Autotür in den Kopf ab.
Ja, aber trotzdem, seine Motive sind für mich klar auf der Hand, warum er das macht.
Ja, schon, aber wo man halt auch sagen muss, also gerade die Szene mit der Autotür halt wirklich unglaublich gut gemacht. Rein vom Film her, vom Cinematografischen, so saugut gemacht. Du siehst halt nie, wie der Kopf abfällt, aber du weißt ganz genau, was da passiert.
Ja, und auch die Tatsache, dass er mehrere Schläge braucht, ist super. Er hätte ja in einem anderen Superheldenfilm hätten sie es zum Beispiel auch einfach so darstellen können, dass er einfach die Tür zuschlägt und der Kopf ist ab. Dann wäre irgendwie seine körperliche Stärke in den Vordergrund getreten. Aber so ist seine Wut und seine Zielstrebigkeit Denn er hört nicht auf, auch egal wie lange es dauert, bis der Kopf ab ist.
Ich würde sagen, seine Brutalität, er strahlt eine unheimliche Brutalität aus, auch wenn er nicht brutal ist. Ja. Weiß man, dass er jeder so, jeden Tag, jederzeit, er hat auch diese, Vincent D'Onofrio hat auch diese Pranken, die so, dieser Mensch passt so perfekt auf diese Rolle.
Ja,
er hat auch den Effekt der Ausstrahlung.
Ja, ja.
Absolut.
Ich meine, den kennt man halt eben zum Beispiel schon aus Full Metal Jacket, was glaube ich so der Film gewesen ist, mit dem er wirklich bekannt geworden ist. Mhm. Und
kann sein.
Da hat er halt auch einen total durchgedrehten Psycho, den du halt auch am Anfang noch als so ja weichen Typen und dann der halt im ersten in der ersten Hälfte vom Film halt völlig durchdreht und dann halt irgendwann einen kleinen Amoklauf macht. Und du halt wirklich mitbekommst, wie der halt in dem Film da halt richtig kaputt geht. Und das kann der Schauspieler so unglaublich gut ausdrücken.
Ich hätte noch einen Punkt zu der Autotür-Szene.
Okay.
Weil interessanterweise, das ist mir direkt bei der Szene aufgefallen, hatten wir ja so eine Szene schon mal in der Serie, die letztes Jahr und dieses Jahr auch schon rausgekommen ist. Und zwar in Gotham, wo Bullock sowas Ähnliches macht mit jemandem, den er verhört. Er geht nicht ganz so weit, aber er drückt ihn ja schon bedrohlich auch so runter. Der Kingpin geht quasi den Schritt noch weiter, dass er das wirklich durchzieht, aber ich fand die Parallele ganz interessant.
Ist euch eigentlich in der Szene mit der Autotür eigentlich die Reminiszenz an das Intro aufgefallen?
Mit dem Blut?
Ja.
Ja, also ich fand das so beeindruckend, dass halt der letzte Schlag dann diesen Schwall an Blut, den man dann aus dem Auto herauslaufen sieht.
Ja, ja, so von unten unterm Auto durch siehst du halt dann, wie die Suppe da halt rausläuft. Und wie gesagt, also ich, so brutal und roh die Szene ist, so unglaublich gut ist die gemacht.
Mhm. Welche Szene ich aber fast noch besser finde, ist die Szene, wo er, das ist nachdem Vanessa vergiftet wurde, und er ins Krankenhaus stirbt mit ihr und dann die Schwester ihn aus der Emergency Room raushalten will. Und ich habe gedacht, der läuft jetzt diese kleine Frau einfach platt. Also das war eine beeindruckende Szene, wie diese Schwester diesen 150 Kilo Mann da einfach aufhalten konnte. Und da hat man, weil man wusste schon, wozu Wilson fähig war. Und da haben sie halt diese ganze Atmosphäre, die sie um ihn herum aufgebaut haben, in dieser einen Moment genutzt, wie er gegen diese Schwester läuft und schreit, "Do you know who I am, woman?" Und das fand ich, dazu bin ich richtig kurz zusammengezuckt, gedacht habe, der schmeißt jetzt 3 Meter durch den Raum.
Das war, glaube ich, sogar schon nach der Szene, als er quasi den verwundeten Daredevil erstmal fertig gemacht hat, oder?
Ja, ja. Das war später.
Da hat man ja auch schon gesehen, wozu er fähig ist.
Ja. Weil fairerweise der Kampf, der da dem Ganzen vorherging, gegen Nobu, man kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass Daredevil auf der Höhe seiner Kräfte war.
Das war ein übelst geiler Kampf.
Das war der fieseste Kampf der ganzen Serie mit diesem Wurfmesser, das auch ständig in ihn hineinschnitt.
Und an der Kette noch.
Das war total spannend, weil das war so die Comic-ähnlichste Geschichte, die Serie sich gestattet hat. Denn die Klamotte, die der Nobu da getragen hat, hat ihn gekennzeichnet als Mitglied, eventuell sogar als hochrangigen Anführer des Ninja-Clans The Hand, die unter anderem mit Daredevil sehr oft, aber auch mit Wolverine aneinander geraten und ich glaube sogar Deadpool hin und wieder mal Probleme bereitet haben.
Ja, ich glaube, da haben die auch was Höheres, noch was Größeres aufgebaut für zukünftige Sachen, denn man sieht ja auch, wie Stick dann Bericht erstattet.
Ja. Mhm. Ah, genau, jetzt können wir, sind ja spoilerfrei.
Ich könnte noch kurz was zum Kingpin bringen, weil ich das noch auf meinem Zettel habe. Und zwar die These, Kingpin, Daredevil, 2 Seiten einer Medaille, Fragezeichen. Weil das wird immer wieder so aufgebaut, zum Beispiel schon mit dem, was sie antreibt. Beide sagen ja, ich will das Beste für die Stadt und ich will Hell's Kitchen aus der Versenkung in eine bessere Zukunft führen. Die Frage ist halt bloß, auf welchen Wegen sie das machen wollen. Und da ist halt der Kingpin zu komplett anderen Schlüssen gekommen als Daredevil.
Wobei, ich meine, am Anfang siehst du ja bei eben Daredevil genau den Konflikt. Welche Mittel benutze ich jetzt? Bringe ich jemanden um oder bringe ich jemanden nicht um? Und für welchen Weg entscheide ich mich? Und das ist halt die Entscheidung, die der Kingpin eben schon getroffen hat.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Das sind diese Thematiken, diese urkatholischen Thematiken. Ich habe eine Sünde, nämlich Wut. Das ist eine der 7 Todsünden. Oder Rage, oder wie auch immer man es übersetzen will. Und ich habe Buße. So, ich setze es ein, ich will irgendetwas Gutes schaffen. Und die Erlösung ist genau dieser Moment, wo Daredevil quasi sich für eine gewisse Zeit auf den gleichen Pfad begibt, den der Kingpin schon längst gegangen ist, und sich dann dagegen entscheidet, weil er es nicht schafft, jemanden umzubringen. Mhm. Ja, er versucht es ja. Er versucht es ja wirklich. Er sagt ja sogar zu diesem russischen Mobster auf dem Dach, den er da foltert, sagt er ja, ich genieße es sogar, dir Schmerzen zuzufügen. Aber das tut er ja nicht. Das ist es ja. Er tut es, aber er hat eine Grenze, über die er nicht gehen kann.
Ja, er hat dann diesen Schluss von, dass er das dann einfach Let's Gravity Decide als Filmtrupp, als er dann vor ihm vom Dach runterschmeißt, wo ich ja vermute, dass er nicht sicher sein kann, ob er den Sturz überlebt.
Ja, mit seinen Sinnen kann er das einschätzen. Ah, okay. Das ist, er hat, um das einmal vielleicht noch zu der Figur zu sagen, also die Gesamtheit seiner gesteigerten Sinne ergibt so eine Art 3D-Wahrnehmung seiner Umgebung. Wie ein Sonar, nicht ganz, aber so ähnlich. Das heißt, er kann also komplette Entfernung wirklich korrekt einschätzen, besser als wir. Okay. Nicht die Farben erkennen, aber er kann tatsächlich auch im Dunkeln erkennen, wie tief ist das? Ist da unten der Abfallcontainer? Ist da unten genug Abfall in dem Abfallcontainer? Und so weiter und so fort.
Ja, und das ist auch noch so ein Punkt, was sie bei mir gut hingekriegt haben, ist, das hatte ich ja schon vorhin angesprochen, dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Dass ich beide Charaktere so quasi die ganze Zeit so hinterfragt habe. Beim Kingpin hatte ich quasi die ganze Zeit so die Frage, Moment mal, ist er wirklich das absolut Böse? Weil er hat ja noch das und das und das als Eigenschaft. Also er hat ja immer noch das Rationale und das Durchdenkende. Und ist er wirklich böse oder haben ihn nur die Umstände dazu gemacht? Und bei Daredevil hatte ich auch manchmal so die Zweifel.
Ist er wirklich? Das ist eine Frage, die man sich auch in vielen Diktaturen gestellt hat. Ne?
Ist er wirklich der Gute? War bei Daredevil bei mir oft die Frage, mit seinen Methoden einfach jeden zu nehmen und quasi die Scheiße aus ihm rauszuprügeln. Also das hat mich schon oft zum Nachdenken gebracht, ob ein guter Charakter wirklich die ganze Zeit so handeln würde.
Es hat auch viel mehr damit zu tun, wie Wilson Fisk spricht. Also er hat ja immer diese sehr leise, sehr melancholische Stimme, die eine unheimliche Traurigkeit ausstrahlt. Manchmal möchte man ihn auch einfach nur in den Arm nehmen und sagen, es wird alles gut. Und ja, sie haben halt auch, wie Matt Murdock hatte, halt auch die Probleme mit seiner Familie. Also es war halt das komplette Negativbild von Matt Murdock, der halt seinen Vater verliert, aber der Vater hat ihn immer unterstützt und gefördert und hat auch gesagt, du studierst jetzt und du sollst es mal besser haben als ich. Und Wilson Fisks Vater war ja genau das Gegenteil, der ja seinen Sohn mehr oder weniger misshandelt hat und für sich selbst immer besser haben wollte, wollte ja dann in den Stadtrat gewählt werden. Und da hat man dieses Negativbild fast schon diametral gegenübergestellt. Also man hat da sehr gut versucht oder es auch geschafft, beide Protagonisten gleichwertig gegenüberzusetzen. Und nicht der Held, der jetzt einfach den Bösewicht besiegen muss.
Ja, sogar die Motive, warum er seinen Vater am Ende umbringt, liegen ja auf der Hand quasi, wenn sein Vater so ein Tyrann ist. Und man hat ja auch gesehen, was er ihn gezwungen hat zu tun mit der einen Situation und tritt ihn immer weiter.
Ja, und auch diese Schuld, die er dann hat, dass er sich dann immer noch im Spiegel sieht, dass er diese Schuld lange nicht überwinden kann.
Aber wenn darf ich noch mal einmal?
Ja.
Kurz. Weil ich spiele jetzt mal so ein bisschen des Teufels Anwalt. Auch die Figur vom Vater von Bill Fisk, also von Wilson Fisks Vater, ist nicht so eindimensional klischeehaft angelegt. Ansonsten wäre es ziemlich tragisch. Man könnte einfach sagen, naja, du wurdest als Kind misshandelt, dein Vater war nur böse. Jetzt ist es ganz natürlich, dass du auch böse bist. Denn das ist es ja nicht. Sein Vater ist ja schon ein bisschen komplexer als das. Also wir sehen einen frustrierten Mann, der immer wieder versucht, irgendetwas zu ändern, der scheitert, immer wieder scheitert anscheinend, aber seine Intentionen sind ja gut, denn er will ja eigentlich auch nur Hell's Kitchen nach vorne bringen.
Das macht aber
seine angestrebten politischen Karriere.
Das macht aber auch die zwei Figuren so unglaublich ähnlich, weil Matt Murdock ja eben mit seinem Vater eben genau dieselbe Situation hatte.
Ganz genau.
Und er ist dann halt blind geworden und der Vater halt irgendwie ein Preisboxer, der irgendwie ständig verlieren muss, weil eben er dafür Kohle kriegt und er aber eigentlich mehr könnte und boxen will und versucht es dann eben und stirbt deswegen.
Ja, aber ist das nicht hervorragend, was das für eine kreative Entscheidung ist, zu zeigen, dass diese beiden Figuren im Grunde genommen sich immer nur unterscheiden durch minimale Änderungen in ihrer Biografie.
Die Entscheidungen, die sie treffen.
Ja.
Also ich entscheide mich bewusst dafür, eben jetzt niemanden zu töten.
Ja.
Und oder eben dann doch auf der anderen Seite. Also gerade da eben die Charaktere so unglaublich gut angelegt.
Was ja auch der wieder quasi an Batman ranrücken würde mit dieser Zero-Kill-Policy. Also niemanden töten.
Stimmt. Oder halt mal jemanden vom Haus schmeißen.
Ja, oder oder in Eimer von Säure schmeißen.
Ja, aber selbst bei Batman, also bei Batman Begins mit Ra's al Ghul am Ende, sagt er ja, ich werde dich nicht töten. Aber ich habe auch nicht den Zwang, dich zu retten jetzt in der Situation. Und dann überlässt ihm quasi sein Schicksal, aber er tötet ihn ja auch nicht.
Ja,
ich würde sagen, es rückt Daredevil wieder einen Schritt näher in, und ich weiß, ich hake jetzt schon ziemlich auf dem Thema rum, aber wieder in Richtung in dieses des Christentums. Du hast die Wahl zwischen Gut und Böse und in dieser Wahl liegt deine Errettung.
Ja, aber ich sag mal so, wenn man jetzt nicht wirklich so bibelfest ist, wie es mir jetzt geht, gut, die Parallelen sehe ich jetzt nicht wirklich bewusst.
Das macht nichts, die sind kulturell bei uns so drin. Ich bin auch nur deswegen bibelfest, weil ich mich mit Gläubigen immer auseinandersetzen muss, warum ich denn Atheist bin.
Ja, und ich bin bibelfest, weil ich mal 2 Semester Theologie studiert habe.
Dann kannst du mich ja vielleicht bestätigen oder widerlegen, ob das so stimmt mit meiner Interpretation von den christlichen Elementen in Daredevil.
Ja, also es ist natürlich sehr popkulturell, aber was man hier sehr schön sieht, ist dieser irische Katholizismus. Da gibt's bei 30 Rock, wer die Serie kennt, eine Sitcom von Tina Fey, wo einer der Protagonisten erklärt, der irische Katholizismus zeichnet sich durch ein brennendes Schuldgefühl aus. Man kann zwar immer wieder zur Sünde gehen und dann ist alles in Ordnung, aber man hat immer dieses brennende Schuldgefühl in einem. Und das ist ja ganz klar in Hell's Kitchen ein sehr stark irisch geprägter Katholizismus.
Und Daredevil ist ja der Sohn von einem Iren.
Ja, genau. Und selber sehr gläubig. Und es ist halt dieses sehr Schuld- und Sühne behaftete Katholizismus, den man vielleicht auch man tritt ja auch bei Spider-Man auf. Also ich kenne jetzt nur diese eine Szene aus dem 3. Spider-Man-Film. Aber ich nehme auch
Welchen? Den gibt's nicht. Kenne ich nicht.
Also er muss ja Venom besiegen, auch wahrscheinlich in den Comics. Und dazu sucht er ja auch eine Kirche auf. Und das könnte man vielleicht die Parallele ziehen, dass er das Böse, also die dunkle Seite von sich loswerden kann, nur dadurch, dass er eine Kirche besucht.
Die Läuterung durch die Glocke.
Genau. Was natürlich anders begründet wird, aber es ist natürlich eine sehr schöne Parallele. Und der Priester ist ja auch der einzige Charakter in dieser Serie, der von Anfang an Bescheid weiß.
Ja, zumindest einen starken Verdacht hat, der sich dann nachher bestätigt.
Ja, und und auch so immer eine Vertrauensperson von Matt Murdock. Was vielleicht ganz erfrischend ist, ich weiß, die katholische Kirche hat generell kein gutes Image und wird auch gerne in Filmen und Serien schlecht dargestellt. Und es ist nicht um die katholische Kirche gut darzustellen, aber um mal etwas anderes als nur immer den verruchten Priester, der Bordells aufsucht, darzustellen. Auch einfach mal ein Priester, der einfach als Vertrauensfigur da ist, wozu sie eigentlich da sein sollten.
Ja, und auch mal einen Priester darzustellen, der wirklich halt dich anhört, egal woher du kommst, und erstmal deine Probleme, wenn du niemanden anderen hast, wo du sie abladen kannst, erstmal, dass du deine Sorgen und Probleme bei ihm quasi diskutieren kannst und dir auch einen Rat holen kannst.
Ja.
Und ich fand auch immer interessant mit den Bibelszenen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Bibelstellen sind oder ob das ausgedacht ist, die er ihm so zum Rat gibt, also quasi als Gleichnis, fand ich äußerst interessant.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Aber ich nehme an, dass sie da schon welche genommen haben und nicht die aus Pulp Fiction.
Also ich sag mal so, die haben
apropos Pulp Fiction, okay.
Das lässt Stefan reden.
Ich dann gleich noch auf.
Also ich finde schon, dass die Schreiber ihre Hausaufgaben wirklich richtig gut gemacht haben, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da irgendwelche Fantasie-Bibel-Szenen benutzt haben. Also wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, weil kenne ich mich einfach nicht aus. Aber ich glaube schon, dass die ihre Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht haben.
Ja. Es gab in der Serie zwei Szenen, wo ich mich wirklich an Pulp Fiction erinnert gefühlt habe. Und die eine war das mit der Backstory um Matt Murdocks Vater, wo er quasi den Deal annimmt, ja, in der fünften Runde geht dein Arsch runter, dass er quasi den Kampf verlieren soll, und dann gewinnt er den Kampf, was ja quasi direkt auch so in Pulp Fiction passiert, wie heißt der Boxer da gleich? Mit Bruce Willis.
Ja, ist aber auch direkt aus Rocky, ne?
Ist halt ein bekanntes Trop, dass der Kampf abgekartet ist und dann entscheidet sich der Boxer dann für die Ehre. Ich glaube, das ist jetzt nichts Spezielles, was auf Pulp Fiction oder Daredevil abgestimmt ist. Das kommt bestimmt immer wieder vor.
Wobei außerdem auf der anderen Seite, ich meine, Pulp Fiction ist ja ein Tarantino-Film, und dass es Tarantino wirklich sehr, sehr gut versteht, irgendwelche Filmreminiszenzen zu bringen, das sollte, glaube ich, jedem klar sein.
Und auf der anderen Seite hat Tarantino aber auch Tropes neu gedacht und Tropes quasi, also anders gedacht vielleicht, und Tropes neu etabliert.
Naja, aber das mit Daredevil war ja vor Pulp Fiction. Ja.
Und das andere, was in der Serie drin war, das, was mich auch noch an Pulp Fiction erinnert hat, war die Szene mit, ich glaube, fast so ziemlich eine Szene aus der vorletzten oder letzten Folge, wo der Kingpin hingeht und auch eine Bibelstelle zitiert und dann sagt, ich habe dir eine ganze Weile gedacht, ich wäre das und das, aber in Wirklichkeit bin ich der, ich weiß nicht mehr, wie er es ganz genau nennt, also irgendwas mit der ill crazy betrayer oder sowas. Also
die Geschichte vom guten Samariter, und ja, er hat ganz Zeit geglaubt, er sei der Samariter, der dem Typen aufhilft, aber ich glaube, er meint dann, ich habe jetzt verstanden, dass ich der Typ bin, der auf dem Boden liegt, oder?
Nee, er ist der Typ, der
ihn verwundet hat.
Okay.
Der Erste. Auf dem Boden liegt. Ja, er ist nicht der Philister und er ist nicht der andere, sondern er ist der Verursacher.
Das hat mich so ein bisschen an die Rede erinnert, die, wie heißt er denn?
Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson am Ende von Pulp Fiction bringt, von wegen. Er bringt da ein bisschen einen anderen Spin rein, weil Samuel L. Jackson sagt ja, ich versuche so hart der Hirte zu sein, aber es ist trotzdem quasi eine ähnliche Stoßrichtung für mich.
Ja, das ist interessant.
Dass man denkt, in einem Bibelgleichnis, welche Figur man ist, und dann realisiert, welche Figur man wirklich ist, oder auf der anderen Seite denkt, welche Figur man denn gerne sein würde.
Ja, und mir ist jetzt gerade im Moment noch eine dritte Ähnlichkeit aufgefallen, denn welchen Charakter in Pulp Fiction lernen wir denn auch erst nur von hinten kennen? Mark, der Wallace. Der
Marcellus King, Wallace.
Genau, der
sieht Kingpin da aus.
Does he look like a bitch? Aus Pulp Fiction. Also da sind natürlich auch Ähnlichkeiten, also wahrscheinlich ein bisschen mehr zu Michael Clark Duncan, aber trotzdem, also er hat auch dieses Kingpin-hafte.
Mich würde echt mal interessieren, ob die mehr beim Drehen und beim Machen von Daredevil, ob das wirklich bewusst passiert ist oder einfach nur Zufall ist.
Ich glaube, das war Zufall. Aber es ist interessant, dass man die beiden Charaktere erst nur von hinten kennenlernt und dann erst von vorne.
Ja, wobei ich meine,
Tarantino ist ja auch nicht unbedingt nur Comic-Fan, Film-Fan. Er ist ja unter anderem auch Comic-Fan.
Ja,
und klar. Diese Pose vom Kingpin von hinten ist etwas, was in den Comics ganz oft gemacht wurde.
Wobei das eben den
Bösewicht. Das halt seit den 60er Jahren.
Ja, ich meine, den Bösewicht von hinten zu zeigen oder erstmal nur von hinten, bevor man den wirklich sieht, das ist auch. Ja, das ist schon ein ziemliches Trope, was es halt auch häufiger gibt. Also,
Das ist generell die tatsächlichen Dimensionen des Bösen unausgelotet zu lassen.
Ja, klar. Ich
meine, du mach das Böse erstmal böse, ne? Wenn ich weiß, was es ist, davor habe ich keine Angst.
Ja, ne, vor allen Dingen hast du da eben nicht das, also du hast nicht die Person dazu, sondern es eben nur das Böse und nur die Taten, die eben für die Figur sprechen. Von daher.
Ja. Was wiederum diesen Twist so super macht, dass er erstmal 4 Folgen lang aufgebaut wird, wie so ein quasi dämonisches, böses Wesen. Und dann wird er dargestellt als einzelner Mann vor einer weißen Wand. Und das Erste, was er sagt, ist Alone.
Alone.
Wobei ich sagen muss, das hat doch Kraft, oder? Das ist doch hervorragend.
Das natürlich, also auch Vincent D'Onofrio twittert sogar. Also wenn man Vincent D'Onofrio auf Twitter folgt, er hat auch öfters immer ein Q&A und ist auch, er twittert immer in kleinen Buchstaben und manche Wörter schreibt er groß und es hört sich dann in meinem Kopf so an, als würde er als würde zum Fisk sprechen. Also dieses ganz leise, melancholische und dann manchmal wird er auch laut. Also ich glaube, Vincent D'Onofrio hat jetzt wahrscheinlich für lange, lange Zeit den Nimbus des Kingpins.
Wobei er da seinen alten Nimbus im Prinzip eben Private Paula aus Full Metal Jacket dann halt mal ein bisschen losgeworden ist.
Ja, ich glaube auch, dass man
Private Paula Alien aus Men in Black.
Ja, stimmt.
Aber wenn man jetzt mal in Comicwelt denkt und man sich überlegt, Private Paula hätte diesen jetzt mal Spoiler für Full Metal Jacket, aber der Film ist auch schon etwas älter. Wenn er diesen
Ich sage ein Klassiker.
Ja, wenn er diesen Kopfschuss überlebt hätte, es könnte auch.
Wenn ja, das noch in den Klassiker mal verwurstet.
Lass mich doch ganz kurz ausreden, bitte.
Ja.
Wenn er diesen Kopfschuss überlebt hätte, also Private Paula könnte direkt in den Kingpin übergehen, ohne dass man da groß am Charakter schrauben müsste.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, dafür ist Private Paula einfach schon zu weich im Kürbis.
Ja, aber
zu unberechnet. Ich meine, Wilson Fisk ist halt sehr, sehr analytisch, sehr, sehr berechnend und das ist halt das komplette Gegenteil.
Aber es ist ja auch. Private
Paula ist auch einfach gebrochen unter dem
Mittel. Ja, und vielleicht durch den Kopfschuss. Lass mir das. Aber es ist eine interessante Idee.
Interessante und vielleicht Idee. Mal noch, um jetzt langsam mal das Kingpin-Kapitel abzuschließen.
Da hätte ich
was man ja auch an seiner Sprache merkt, ist, am Anfang ist er ja, wirkt er ja nicht nur, also gibt er sich nicht nur ruhig in seiner Stimme, sondern man merkt auch, dass er ruhig ist und bedächtig und durchdenkend. Und je mehr dann in der Staffel passiert, finde ich, kriegt man auch in seiner Stimme am Unterton immer mehr mit, dass er aufgewühlt ist. Also, dass er zwar noch versucht, ruhig zu bleiben, aber es ihm mit jedem Ding, was ihm der Daredevil wieder zwischen die, mit jedem Knüppel, den ihn der Daredevil wieder zwischen die Beine haut, quasi schwerer wird, seine Fasson zu behalten. Also am Ende ist sein ruhiges Sprechen eher so ein gepresstes, so ein Versuch, ruhig zu bleiben, aber in Wirklichkeit klingt es eher so. Also er versucht, ruhig zu bleiben, aber er schafft es dann doch nicht so ganz.
Er wird halt von Mal zu Mal einfach aufgewühlter. Und das merkst du eben auch der Art und Weise an, wie er spricht. Ich muss ja sagen, ich habe ja vorhin eigentlich erwähnt gehabt, dass ich nicht wirklich auf Spoiler reagiere, beziehungsweise, dass es mich nicht wirklich stört. Das Ding mit dem Avatar von Christopher auf Twitter, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es mir den Moment genommen hat.
Wieso? Ich habe doch aus
Full Metal Jacket. Ja, natürlich, du hast aus Full Metal Jacket, aber du hattest dann irgendwie nochmal, ich hatte dir dann geschrieben so von wegen, hier, hast Full Metal Jacket jetzt endlich entdeckt und nee, ist Daredevil. Ich meine, da war dann ziemlich klar, wer es ist. Und
Aber da dass Vincent D'Onofrio den Kingpin spielt, das war doch schon ewig klar.
Wenn man natürlich nicht ständig irgendwie auf IMDb guckt und ja, also ich bin ziemlich unbeleckt an die Serie rangegangen. Also wie gesagt, das Einzige, was ich mir dazu gedacht habe, hoffentlich ist es nicht wie dieses Ding mit Ben Affleck. Und ich habe mich vorher wirklich nicht im Ansatz mit der Serie beschäftigt. Einfach, ja, um auch unvoreingenommen da reinzugehen. Und hätte ich dann gewusst, okay.
Ich würde jetzt dann langsam mal die Diskussion für mehrere andere Nebencharaktere aufmachen und noch vielleicht eine Erklärung von Marco gern hören, weil den einen Charakter, den habe ich nicht so richtig verstanden, also so überhaupt nicht. Bei allen anderen Charakteren war mir die Motivation klar und warum sie in welcher Situation wie handeln. Aber ein Charakter ist mir über die ganze Sache ziemlich ungreifbar geblieben und auf der anderen Seite auch ziemlich unsympathisch. Ich konnte den Kerl nie leiden, über die ganze Staffel nicht. Und das ist dieser komische Leland. Also, den habe ich überhaupt nicht verstanden.
Leland ist der Finanztyp.
Das ist der Finanztyp, aber der war mir zutiefst unsympathisch. Also, den habe ich noch. Das war wirklich der einzige Charakter, den ich wirklich gehasst habe.
Ja, hat er überhaupt eine Comicvorlage? Weil der kam mir richtig irgendwie generisch vor.
Nee, der hat eine tatsächliche Comicvorlage. Okay. Die ist auch, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Night Nurse, nur ohne den Humor. Leland Owsley ist sein Name. Und in den Comics gibt's einen Gegner von Daredevil, der heißt The Owl. Es ist so ein bisschen, um mal wieder so eine Batman-DC-Verbindung zu ziehen, es ist so ein bisschen die Marvel-Version des Penguin. Also auch so ein bisschen Vogel-Thema. Er ist halt auch tatsächlich ähnlich wie der Leland in der Daredevil-Serie jetzt auf Netflix. Also so ein bisschen opportunistisch, ein bisschen duckmäuserisch, ein bisschen immer so B-Level hinter den tatsächlichen Big Playern. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Kompliment für den Schauspieler, dass du ihn so sehr hassen kannst. Denn genau das wollte er wahrscheinlich auch darstellen. Also es ist schon ein wirklicher Schleimbeutel.
Ich fand die Szene so gut, wo er, also es kommt ja dann nachher heraus, dass er dahinter steckt, aber als dann als Vanessa vergiftet wird und er ständig, ja, ich muss jetzt auch untersucht werden, weil ich habe vielleicht auch davon getrunken. Kann ja jemand mal bitte um mich kümmern? Das hat ihn sehr gut charakterisiert.
Aber er war es nicht alleine, ne? Es war ja hier Madame Bao auch, oder Gao heißt sie.
Madame Gao, ja, die fand ich wiederum großartig die super charakterisiert. Ja. Also,
Da mal kurz eine Frage reingeworfen. Wird irgendwann noch klar, warum die Leute, die für Madame Gao die Drogen abfüllen, alle blind sind?
Die wurden geblendet, oder?
Ja, aber ja, freiwillig, aber, ne?
Das ist wahrscheinlich so eine asiatische, so ein Ehrenkodex wahrscheinlich.
Sie wurden geblendet? Kriegt man weiße Augen, wenn man geblendet wird?
Sie kriegen doch keine weißen Augen.
Also, man hat doch gesehen, dass sie weiße Augen haben.
Nee, am Anfang, nee, das ist ja bloß, bei denen sieht man ziemlich deutlich, dass die halt Brandnarben an den Augen haben.
Ja.
Das sieht man relativ am Anfang. Da gibt es so eine Szene, wo da halt so ein schöner Schwenk durch so ein Drogenabfüllding sie da durchgeht und dann siehst du halt wirklich explizit die Augen von einem dieser Personen, die da eben Drogen abfüllen. Aber warum die das machen, wird nicht wirklich thematisiert.
Ich nehme an, dass es diese ganze The Hand Ninja Clan Storyline ist, die wahrscheinlich in anderen Serien noch weiter erkundet wird.
Nee, das hat nichts miteinander zu tun. The Hand Nobu ist Japaner und Madame Gao ist Chinesisch.
So wie ich das in der Serie verstanden habe, haben ja die Russen am Anfang den Drogen-Supply gemacht. Also sie haben die Drogen verteilt. Für den Kingpin und die hat er ja dann selber rausgeschmissen quasi, der Kingpin. Und dann hat er sich mit Madame Gao quasi eine neue Supply-Line aufgebaut.
Nee, das war schon alles, das hat ja alles so funktioniert. Madame Gao hat das rangeschafft, die Blinden haben es abgepackt und verteilt und die Russen haben halt den Endkunden betreut. Und die Blinden sind halt durch die Stadt gelaufen, weil auch die auf niemand achtet und die wahrscheinlich eher selten von der Polizei durchsucht werden und deswegen als Drogenkuriere benutzt wurden.
Selbst wenn sie von der Polizei, und das ist ja auch der Grund, warum sie geblendet sind, selbst wenn sie von der Polizei aufgegriffen werden, sie können sie ja nirgendwo hinführen. Das ist ja immer eine Sackgasse.
Ja. Und sie können auch keine Gesichter beschreiben, weil wir haben ja nichts gesehen.
Ja, und auf der anderen Seite können sie auch super der Polizei verklickern. Ja, ich habe ja nicht gesehen, was da wirklich in dem Trunk drin ist. Also was da wirklich in der Lieferung drin ist. Ich liefere das ja bloß aus und was in den Paketen drin ist, kann ich ja nicht sehen. Ich bin ja blind.
Wobei sie ja nur abpacken, ne? Oder?
Ja, und das ist ganz interessant. Man sieht in einer der ersten Szenen der Serie überhaupt im Hintergrund einen blinden Asiaten mit einem Rucksack rumlaufen. Ohne dass überhaupt diese ganze Geschichte mit den blinden Drogenkurieren eingeführt wurden. Aber das ist mir damals schon aufgefallen, weil Blinde in der Serie natürlich immer was Besonderes sein müssen. Und das fand ich schon ganz interessant, dass sie diese Welt so aufgebaut haben, dass die auch existiert, auch wenn sie nicht explizit eingeführt wurden. Also dass so Sachen einfach existieren, dass diese Welt schon fertig ist und nicht so aufgebaut ist, wie es gerade passt.
Es ist ja auch gut, dass es keine Origin-Story in dem Sinne gibt, sondern direkt gleich quasi Daredevil ist da und deal with it.
Ja. Ich fand das auch so cool, wo Daredevil dann rausfindet, ja, das sind blinde Mitarbeiter in der Drogenfirma und stellt sich einfach mal auf eine Straße und wartet so lange, bis da jemand mit so einem tockenden
Stock
vorbeikommt und folgt ihr dann mit einer wahnsinnigen Action-Szene, wo er über Dächer springt und allem Möglichen. Aber ja, ich finde die Methode ziemlich cool, wie er sich quasi Aufmerksamkeit für gewisse Leute verschafft.
Und dann gibt's ja noch eine Figur mit tockendem Stock, was uns dann auch nochmal zu einer Nebenfigur?
Über Stick müssen wir unbedingt reden.
Ja.
Dann können wir das gleich machen.
Nee, ja, wäre ja gut, ne? Passt ja. Nämlich quasi der alte Kampflehrer von Daredevil oder von Matt Murdock, der ihn im Prinzip, nachdem sein Vater gestorben war, im Waisenhaus aufgesucht hat, weil die Nonnen in dem Waisenhaus halt dachten so, ja, der kann da mit dem vielleicht was machen und anfangen. Und The Stick ist halt auch irgendwie so eine Medaille mit zwei Seiten irgendwie. Also zumindest soweit, wie ich es gesehen habe. Aber ihr wisst ihr da schon mehr, oder?
Marco, ich nehme an, dass Stick eine Comic-Vorlage hat, oder?
Ja, direkt ist eine absolut getreue Umsetzung.
Ich fand's ja schön, wie die Figur halt in die Serie eingeführt wurde. Ja. Halt mit, er ist noch quasi in Japan gewesen, haut da erstmal einem Typen war schon schnell die Hand ab und dann den Kopf.
Und dann?
Ja.
Aber wie er dann, Daredevil, dass er dann gerade Leland vermöbeln will und dann hört er dieses Stock tocken und erkennt daran Stick wieder, an diesem charakteristischen Ticken. Und Stick ist halt auch ein absolutes Arschloch und ist auch diese Szenen als Kind, wo er ihn dann trainiert und am Anfang so, es wird nicht schlimmer, es wird besser und dann gibt's halt The Montage, den man halt bei jedem Helden irgendwann mal braucht.
Ja.
Aber so ist er das? Ist er ein absolutes Arschloch?
Nee, man sieht ja dann am Schluss, als Matt merkt, dass er dieses Bändchen aus diesem Eistütchen aufgehoben hat. Das ist halt, fand ich ein bisschen cheesy, weil das halt immer so, ja, er ist so hart und er ist so gemein und dann kommt doch raus, dass er doch ein weiches Herz hat.
Uninspiriert. Wobei ja, das dann im direkten Anschluss ja dann wieder mit dieser anderen Szene dann quasi wieder umgekehrt, naja, nicht umgekehrt, aber er hat halt auch wieder irgendwie eine Motivation. Also das ist halt wirklich, das zieht sich durch die ganze Serie, die meisten Figuren haben irgendwo eine gewisse Motivation, warum sie das machen. Wird natürlich in dem Moment noch nicht wirklich klar, warum jetzt und was da jetzt das alles sein soll. Aber
ich finde es natürlich auch ganz schön, dass gerade dieses die Motivation von Stick ja gerade dafür sorgt, dass es nicht das Klischee ist. Ein Klischee wäre ja, Christopher, vielleicht kannst du das auch so sehen, ein Klischee wäre ja, wenn er tatsächlich, oder sagen wir mal, faules Skript schreiben wäre, zu sagen, er ist einfach ein Arschloch. Fertig. Ohne Erklärung. Aber hier sehen wir, dass er tatsächlich Gefühle hat, dass er da komplexer ist, dass er auch sich irgendwie mit diesem kleinen Jungen verbunden fühlt, den er da trainiert. Und dann aber seine Weltsicht, quasi du musst hart sein und persönliche Beziehungen belasten dich nur, ihn zwingt, das zu unterdrücken. Und das macht ihn zu einer komplexeren Figur. Ich finde das eigentlich sehr gut.
Ja, ich fand halt diese eine Szene, wo er dann dieses Eisbändchen findet.
Ja.
Einfach ein bisschen cheesy.
Hätte also, man vielleicht ein bisschen besser lösen können.
In der Gesamtqualität der Serie hat es halt so ein bisschen nicht reingepasst.
Aber ich finde, es ist zur Charakterisierung von Stick innerhalb von einem so kurzen Moment, hat es deutlich zum Charakter beigetragen.
Ja, das auf jeden Fall.
Man hätte vielleicht noch eine bessere Umsetzung finden können. Das, ja, kann ich mir auch vorstellen. Man hat es auf die Art und Weise auch schon als ein oder andere Mal gesehen. Aber ich finde, ja, so etwas oder etwas in der Art war auf alle Fälle nötig, um davon wegzugehen, zu sagen, Stick ist einfach ein Arsch.
Ja.
Denn das wäre plump.
Ich fand ja noch den Seitenhieb auf deutsches Bier interessant.
Ja.
Ja, das habe ich nicht gemocht. Das fand ich unsympathisch.
Genau, da hat die hat der Charakter schon sehr stark verloren. Aber es war ja auch ein gefaktes deutsches Bier.
Ja, ich finde es halt lustig, weil zum Beispiel in Two and a Half Men war ja Radeberger scheinbar ein ziemlich großer Sponsor gewesen und ja, Charlie Sheen hat halt die ganze Zeit da irgendwie immer Radeberger getrunken.
Ach, deswegen war der so scheiße.
Da wäre ich auch schlecht drauf, weil Radeberger taugt nichts.
Ja, da hätte ich die ganze Zeit einen Schädel von so einem schlechten Pilz.
Ja. Obwohl gerade bei der Stick-Storyline fand ich, das haben sie ja irgendwie am offensten gelassen in der Episode. Also da sind sie ja danach auch nicht wirklich mehr drauf eingegangen. Ja, man sieht ja bloß, dass Stick irgendeine Mission hat und irgendeine Waffe quasi. Ich habe jetzt gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern gemacht. Das ist super an dem Podcast. Also um eine Waffe in Anführungszeichen außer Gefecht zu setzen oder zu zerstören. Und man sieht dann noch diesen Jungen, der da in dem Container angefesselt ist, den er dann umbringen will. Aber man weiß nicht, warum der Junge die Waffe ist, was kann der Junge besonders, was geht von ihm für eine Gefahr aus, warum muss der ihn umbringen, das wurde ja alles offen gelassen.
Ja, das habe ich irgendwie auch nicht so richtig kapiert, warum dieser kleine dürre Junge da in dem Container jetzt so schlimm ist.
Ich nehme an, dass die Storyline sich für spätere Serien aufgehoben haben.
Genau. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Agents of S.H.I.E.L.D., ist das schon Thema bei euch gewesen? Spoiler ich das, wenn ich da was zu sage?
Du willst, ich habe Agents of S.H.I.E.L.D. noch nicht gesehen.
Aber okay, du meinst, ich lass es raus. Aber es gibt diverse Gruppierungen von Menschen innerhalb des Marvel-Universums, die durchaus das Potenzial hätten, menschliche Waffen zu sein.
Und so wird
der Junge ja charakterisiert als Black Sky.
Das ist gut, interessant.
Da könnte irgendein. Und soweit ich es mitgekriegt habe, hat Dick ihn umgebracht.
Ja.
Hat er gesagt.
Es gibt ja noch mehr davon.
Ja.
Wenn das die sind, die du meinst.
Das sind die, die...
Ja, ich weiß, welche du meinst, aber ich meine, die arbeiten ja auch auf einen bestimmten Film dahin. Das könnte passen. Ja.
Sind das die, also die noch in dem Film auftauchen nächstes
ja,
Jahr, oder?
Ja, genau, genau die sind es.
Nächstes Jahr schon?
Nee, der ist 2017.
Ja, der ist weitergeschoben.
Ah, dann nennt das Kind doch beim Namen. Ich habe keine Ahnung.
Der Inhumans-Film. Nee. So, jetzt ist es raus. Das ist ja eben Spoiler-Teil.
Ja, aber noch nicht im Spoiler für Agents of S.H.I.E.L.D.
Oh, so ein Spoiler, dass 2017 ein Inhumans-Film rauskommt. Größtes Geheimnis der Welt.
Ah ja, okay, du hast recht. Also es gibt im Marvel Cinematic Universe Inhumans. Meiner Meinung nach, weil sie X-Men dummerweise nicht lizenziert, also nicht besitzen.
Sind die X-Men, genau.
Ja, also es ist halt in Ordnung. Du kannst viele Sachen, die mit den Inhumans, die mit den X-Men erzählt werden, auch einfach mit.
Ich glaube, bei den Avengers sind jetzt auch Scarlet Witch und Quicksilver nicht X-Men, sondern auch Inhumans.
Das weiß ich noch nicht, das wissen wir dann nächste Woche, ne?
Ja, aber ich glaube, ich habe sehr viele Promo, sind ja gerade auf Promotouren, erzählen immer sehr viel und ich glaube, da haben sie das irgendwie schon so besprochen.
Sie können Inhumans sein, aber auf der anderen Seite werden sie manipuliert von Strucker und das heißt, es könnte auch einfach genetische Manipulation.
Ja. Und im Comic-Handlung sind sie halt auch einfach die Kinder von Magneto, das werden sie wahrscheinlich auch.
Da wir Comics sind sie eiskalt Mutanten, da gibt es keine Deutung.
Da wir gerade bei Marvel Cinematic Universe sind, glaubt ihr, dass der Rückkauf von Spider-Man sich auf die Avengers irgendwann auswirken wird oder auf irgendwas im Marvel Cinematic Universe?
Ja, ist doch schon angekündigt.
Ja, auf alle Fälle.
Also er wird auf jeden Fall bei den letzten beiden Avengers-Filmen raus auftreten.
Ich dachte, er wird in Captain America 3 und in dem dritten Avengers-Film auftreten.
Ja, meine ich ja, die letzten beiden. Das sind der zweite, der Avengers 3 ist ja zweigeteilt. Gibt ja Infinity Wars 1 und Infinity Wars 2.
Machen die jetzt den Hobbit?
Die machen den Hobbit.
Das macht wenig Sinn.
Was?
Spider-Man in Infinity Wars macht überhaupt gar keinen Sinn.
Heißt das Avengers? Avengers wird mit dem dritten, also zweigeteilten Film dann quasi beendet?
Auf jeden Fall ist das so. Nein, also es kommt auch immer darauf an, ob die Schauspieler weiter unterzeichnen und ob die überhaupt noch Geld bringen. Vielleicht ist, wenn Phase 3 vorbeigelaufen ist, der Nimbus gebrochen und es gibt einen Film, der gefloppt ist. Nee. Da wartet ja Marvel immer noch drauf.
Ja, nee, gibt's nicht.
Ja, wart mal Ant-Man ab.
Die werden einfach alle paar Jahre noch eine neue Phase ankündigen und das wird weitergehen und weitergehen.
Ja, aber es gibt halt auch dann, ich glaube zum Beispiel, dass so Leute wie Chris Evans oder Chris Hemsworth schwanken, ob sie unterschreiben werden für weitere 3000 Filme.
Die beiden würden ja noch gehen. Ich meine, Chris Evans hat gesagt, er macht's nicht mehr. Chris Hemsworth, aber die beiden würden rein theoretisch gehen für die richtige Summe. Aber Robert Downey Jr.
Ja, ist genau, der hat keinen Bock mehr.
Ja. Der kann es auch einfach nicht mehr machen. Der kann nicht mehr den Superhelden spielen, weil er 50 ist.
Ja.
Wer spielt Robert Downey Jr.?
Iron Man. Tony Stark. Wobei der ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo halt ein Schauspieler so extrem mit einer Rolle verbunden ist.
Ja, aber es wäre kein Problem zu sagen, so, wir machen in einem Film, Tony Stark wird quasi in Pension geschickt. Und der Anzug wird an jemand anders übergeben, sodass du weiterhin einen Iron Man hast.
Genau, das ist ja das ist kein Problem. Das ist ja bei Marvel auch ständig, dass jetzt haben wir ja gerade das Falcon, also der normalerweise Falcon im Marvel-Universum ist, in den Comics jetzt gerade Captain America die Rolle von Captain America übernommen hat. Und wir haben einen weiblichen Thor. Wir haben Miles Morales als Spider-Man.
Ist das schon?
Ja.
Es wird kommen. Also,
aber das heißt doch dann auch, dass man...
aber dann muss es jetzt gerade rausgekommen sein.
Ja. Das heißt doch dann auch, dass man das durchaus im Cinematic Universe quasi so schreiben kann.
Ja, und das haben sie, Chance verpasst. Sie haben gesagt, dass...
Schauspieler das übernehmen.
Entschuldigung, dass ich da gerade ein bisschen in Rage-Mode gehe, aber sie haben bestätigt, dass das Marvel Cinematic Universe Spider-Man zunächst Peter Parker sein wird und nicht Miles Morales. Und das schmälert natürlich die Hoffnung, dass wir einen Latino-Peter Parker bekommen. Oder einen Latino-Spider-Man.
Ja, aber das macht nichts, weil zurzeit im Marvel-Comic-Universe beide gleichzeitig existieren.
Ja, aber es wäre halt irgendwie, weil Peter Parker haben wir jetzt schon fast zu oft auf der Leinwand gesehen.
Naja, zumindest haben sie davon Abstand genommen, eine weitere Origin-Story wieder zu wiederholen.
Ja, also immer noch die gleiche. Es wird jetzt halt College-Peter Parker, so ein sehr junger.
Ja, aber was ich meinte, wäre halt, es wäre halt kein Problem zu sagen, jetzt als Ankündigung, hey, Peter Parker ist weiterhin Spider-Man und gleichzeitig so wie jemanden wie Donald Glover zu holen und dann im Film zu enthüllen, hey, das ist auch Spider-Man.
Ja, genau, das kann man super machen. Also es gibt jetzt auch schon die neuen Avengers mit, die ethnisch diversen Avengers, mit der neuen Miss Marvel, der neuen Thor, also diese ganzen neuen Superhelden, wo ich heute wieder getwittert habe, ich habe jetzt wieder Hoffnung für die Nerdkultur, dass sie nicht nur von diesen White Dudes mit Gamergate bestimmt wird, sondern auch von Leuten, die komplette menschliche Kultur da reinbringen wollen.
Ich würde nochmal den Spin zurück zu Daredevil bringen und das Enden vielleicht mit, weil ich habe noch was zum Ende zu sagen.
Ja.
Und zwar, was mir am Ende positiv aufgefallen ist, ist, dass das abgeschlossener war, als ich es erwartet hatte für eine erste Staffel. Ich hatte wirklich erwartet, dass das jetzt bestimmt mit einem Cliffhanger endet und dann vielleicht in eine zweite Staffel reingeht, was aber dann vielleicht noch nicht klar ist, ob es die gibt oder nicht. Aber eigentlich ist das ja ein abgeschlossener Story-Arc. Das fand ich schon cool.
Was ja aber in den Plan reinpasst, halt jetzt erstmal mit den anderen Serien weiterzumachen und dann vielleicht irgendwann nochmal Daredevil aufzugreifen.
Ja, genau. Das ist doch auch eine gute Entscheidung, das so zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich mache einen Cliffhanger und ich kriege nie die Erlaubnis für eine zweite Staffel, dann ist es irgendwie scheiße. Siehe Firefly.
Und ich sag mal so, Firefly ist eine ganz andere Geschichte. Ich sag mal so, Filzen Fisk ist ja nicht tot, er sitzt ja nur im Gefängnis. Und ich meine, Bösewichte im Gefängnis, da kann man mal mit dem Finger und dann ist er wieder draußen. Das ist ja nicht das Problem.
Ja, ich hatte am Ende, also die Sache mit dem Wilson Fisk, mit dem Wilson Fisk-Ende hat für mich sowohl ein Magengeschwür als auch eine Freude ausgelöst. Das Magengeschwür kam bei der Situation, wo sie ihn quasi in den Transporter verfrachtet haben. Und dann war mir schon klar, okay, jetzt passiert wieder irgendwas mit dem Transporter, dass sie ihn nicht zum Gefängnis bringen.
Polizeitransporter kommen in Comics nie an.
Ja, das ist so wie Hubschrauber und Hubschrauber und
es Film. Es ist zwar nicht so wie bei diesem Batman-Film zum Beispiel, dass sie ins andere Level gehen müssen und weil da zufälligerweise ein brennendes Auto steht, obwohl die halbe Stadt eigentlich abgeriegelt sein müsste. Wo kommt das brennende Auto her? Und das haben sie ein bisschen geschickter gelöst, dass Wilson Fisk ja quasi überall seine Finger im Spiel hat, auch bei der Polizei und dass er quasi seine eigenen Polizisten da einfach losschickt, um sich selbst zu retten. Und dann fand ich es aber cool, dass er bei dem Kampf gegen Daredevil nicht einfach wieder entkommt, sondern tatsächlich gefasst wird. Weil ich hatte dann die Befürchtung, okay, er entkommt jetzt und dann geht's halt so weiter.
Ja, wie gesagt, also ne, Hubschrauber und Film, die landen niemals normal, die stürzen immer ab.
Was haben wir noch so in Film? Ah ja, genau, das ist der Trope, über den ich mich bei den Avengers schon ewig lang aufregen wollte, weil man den schon 30 Millionen Mal hatte. Der Bösewicht wird gefangen genommen, weil er gefangen genommen werden wollte, bricht am Ende wieder aus und das hat alles schon seinen Zweck von Anfang an.
Jetzt ja, weiß ich endlich, was du meinst.
Das passiert bei Loki, das passiert beim Joker, das passiert hier, das passiert da, das passiert immer wieder.
Auch beim letzten James Bond.
Genau, beim letzten James Bond. Also ich kann dieses Trope irgendwann nicht mehr sehen. Also das geht mir sowas, das kommt mir zu den Ohren wieder raus. Ich weiß also nicht,
glaub nicht, dass sie irgendwann Ultron gefangen nehmen im nächsten Film. Das bezweifle ich.
Ich finde auch, dass es hier nicht so ganz in diese Serie passt, weil ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit sein Plan war. Ja. Ich glaube, das war seine Reaktion auf die Umstände.
Ich glaube auch nicht, sein Plan war es, am Ende gefangen genommen zu werden.
Ja,
das passt da nicht rein.
Er hat nur einen Alternativplan, falls er gefangen genommen wird, um auszubrechen.
Denkst du, dass er den hat?
Ja, naja, den zweiten nicht. Nachdem er dann nochmal gefangen genommen wurde, dann nicht mehr.
Naja, aber wenn er die ganze Stadt in der Tasche hat, dann wird ihn ein Gefängnis nicht aufhalten. Ich glaube, das ist mehr für ihn jetzt auch so eine Art Sabbatical. Dass er nochmal mit ihm sich geht.
Oder zumindest ein Realitätsabgleich, dass er, egal wie viel er von der Stadt ownt, trotzdem in seine Schranken gewiesen werden kann.
So ein bisschen wie aus Batman eben Arkham Asylum, was ja, glaube ich, eins der
unsichersten Gefängnisse der Welt
ist. Ja, weil ich meine, die kommt da irgendwie alle immer wieder raus.
Das ist eigentlich ja auch ein Sanatorium, ne? Ich meine, da kannst du
für The Criminal.
Kannst du mal sagen, Mensch, ich gehe dann mal.
Ja. Ja, gut. Was ich noch sagen wollte.
Also kurze Zwischenbemerkung, ich finde es gut, dass ihr eigentlich das Ende bis jetzt, also ich meine, dass es irgendwo einen Kampf gibt, ist klar, aber dass ihr das jetzt doch nicht so fies gespoilert habt, weil jetzt doch so ein bisschen freue ich mich drauf. Ja, ich glaube, ich will das jetzt, also ich werde die Serie, denke ich mal, jetzt am Wochenende zu Ende, also die Staffel jetzt am Ende, am Wochenende jetzt zu Ende gucken, weil ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit habe, als ich gedacht habe.
Schon noch darüber sprechen wollte, wie das ist, wenn Daredevil nachher in seiner Unterhose auf dem Empire State Building steht.
Vom Empire State Building uriniert.
Ja, nie, ist klar.
Oder sich rausstellt, dass Karen Page die ganze Zeit Daredevil war.
Ja, hier übrigens die Sekretärin, also das haben wir eigentlich noch gar nicht wirklich erklärt, so weil wir vorhin noch bei den Nebenschauplätzen und Nebenfiguren waren, die macht ja da quasi auch so ein bisschen Doppelleben am Anfang, ne? Also dass sie ja eigentlich mit dem Journalisten zusammenarbeitet und
das nicht nur am Anfang, auch das zieht sich dann weiter. Auch durch.
Ja gut, ich meine, ja,
ist das nicht klasse, wie sich das entwickelt hat? Erstmal keine Liebesgeschichte, denn sie flirtet mit beiden und von keiner potenziellen Beziehung wirkt irgendwas. Und zweitens, sie wird eingeschüchtert, sie wird gekidnappt, sie wird eingeschüchtert und der Wesley ist so arrogant, dass er eine geladene Pistole zwischen sich und sie legt.
Ja, das war so, die Szene war so geil.
Und sie ist nicht doofes Weibchen, das gerettet werden muss.
Ja gut, aber das hast ja schon zwischendrin mal, wo sie quasi mit Foggy gerade so zusammen mehr oder weniger kommt oder nicht. Und die Geschichte mit dem Pfefferspray da.
Ja.
Wo er den einen Typen umhaut und sie dann erstmal dem anderen Typen dort schöne Ladung ins Gesicht ballert.
Ja. Karen Page ist sehr, sehr komplexer, sehr tragischer Charakter in den Comics. Ich bin gespannt, was noch mit ihm passiert.
Ja, also ich war am Anfang auch sehr besorgt, als sie es erstmal eingeführt hat und gedacht, oh, das wird bestimmt wieder so eine weiche Figur, also so eine weiche Frau. Und dann ist sie aber über sich hinausgewachsen, das kann man schon so sagen. Mhm. Also sie hat eine sehr starke Entwicklung durchgemacht.
Ja, stimmt, also der Charakter ist halt sehr, sehr gut ausgeformt worden im Verlauf. Ich meine, am Anfang denkst du halt wirklich, also quasi in der ersten Episode, wo die Figur ja auch mit eingeführt wird, wo du halt so denkst, so eher so weinerliches kleines Blondchen und die muss unbedingt gerettet werden und dann später stellt sich heraus, da ist halt doch mehr und ja.
Da kann ich ja mal kurz einen Aufruf zur Spekulation loswerden. Nachdem sie Wesley umgebracht hat, wird ja ihre ganze, ja, wie sie sich gibt und wie sie sich verhält, wird ja so ein bisschen anders. Auch im Bezug zu Matt Murdock zum Beispiel. Was glaubt ihr, wie viel hat Matt Murdock wirklich auf der Pfanne, was sie gar nicht ihm wirklich ausgedrückt hat? Was kann er wirklich davon ablesen, was sie getan hat?
Er weiß, dass sie lügt. Mhm. Er weiß aber nicht, was die Wahrheit ist.
Also am Anfang merkte er, dass sie eben nicht gelogen hat, weil von wegen, ja, ich habe den Typen nicht umgebracht. So ist er eingeführt worden mit quasi dem Mordverdacht.
Ja.
Mhm. Und ja.
Was ich auch sehr schön fand, wo wir gerade bei der Anfangsszene sind, wo er merkt, dass er lügt, da hat man schon sehr stark gesehen, dass sie dieses Show Don't Tell sehr stark befolgen. Denn jede andere Cable-Network-Serie hätte jetzt erstmal durch irgendwie Narration oder durch einen anderen Charakter erklärt, ja, also man weiß, wenn jemand lügt, dann hört sich der Herzschlag. Und das erklären sie in der Serie an keinem Punkt. Das wird einfach vorausgesetzt, dass die Leute das merken. Und das finde ich einfach so schön, dass sie da die Leute nicht für dumm verkaufen.
Ja, das hast du dann später nochmal mit diesen Geschworenen, wo er dann so quasi seine Dramaturgie aufbaut und sich erstmal vor die Geschworenen stellt und dann quasi erstmal die Herzschläge abhört.
Obwohl sie es indirekt in der ersten Folge ja schon so ein bisschen erklären, weil sie die Herzschläge ja immer so als Hörbares einspielen.
Aber sie erklären es nicht explizit. Sie sagen
also ja, eben nicht mit dem Holzhammer, sondern es eben so.
Es wird impliziert.
Ja, ja, es wird impliziert, aber es wird halt nicht, und übrigens, er weiß halt, dass sie lügt oder nicht lügt, weil er einen Herzschlag hört. Das ist halt auch wieder so eine Cable-Network-Geschichte. Ich glaube, in einer normalen Cable-Network-Fernsehserie hätten sie das wahrscheinlich explizit erklärt. Noch vielleicht eine andere eben die Nightmares, über die haben wir uns halt schon mal so ein bisschen unterhalten. Die wurde ja auch mal gekidnappt. Und das fand ich halt auch ein sehr, sehr schön, also nicht Story-Twist, weil es war ja nicht direkt ein Twist. Sie wurde halt gekidnappt von den Russen. Und später nutzt sie halt übers Telefon Daredevil dann durch den Chef von den Russen ist das, ne? Der große Bruder da, den dann so quasi zu versorgen, dass er eben nicht stirbt. Und das fand ich halt auch sehr, sehr gut. Und da ist halt auch wieder dieser Konflikt halt auch in den einzelnen Figuren drin, so eigentlich würdest du dem nicht helfen, weil der hat sie ja misshandelt und entführt und bla und trotzdem am Ende, ja.
Ist halt das genau im Gegenteil zu einem Man of Steel, der durch drei Hochhäuser kracht und die stürzen alle zusammen und was mit den Menschen darin passiert, ist einfach egal.
Ja.
Ist halt der genaue Gegenentwurf dazu.
Ja. Ja, der Erik, der will, glaube ich, noch was anderes sagen, nämlich eben der Art des Formats.
Wenn wir das Inhaltliche jetzt durchhaben, können wir ja die Diskussion, die ich noch anstoßen wollte, jetzt mal noch bringen.
Ja.
Weil Als Vorgeschichte, Netflix hat ja die Serien, die Folgen alle auf einmal rausgehauen. 13 Folgen am Stück auf einmal. Das ist ja bisher noch nicht so gang und gäbe gewesen. Bisher war ja immer so eine Folge pro Woche.
Ja, für Netflix war es ja normal.
Ja, für Netflix, aber für normales Kabel-TV quasi. Das war ja immer so eine Folge pro Woche, ist ja bisher der gangbare Weg gewesen. Und Netflix geht da ja quasi einen neuen Weg. Und ja. was mein erstes Problem damit war, ist, ob das nicht die Gefahr von Spoilern viel mehr erhöht quasi. Und zwar aus dem Grund, dass jeder quasi in seinem eigenen Tempo da durchgeht, kann man ja nicht wissen, wie weit jemand anderes ist.
Also ich sag mal so, Gefahren von Spoilern, also ich kenne Leute, die sich wirklich Urlaub nehmen oder Urlaub genommen haben und Harry Potter Teile gelesen haben, nur um ihre Arbeitskollegen mit Androhung von Spoilern zu ärgern. Also ich meine, das ist im Endeffekt dann schon was sehr, sehr Ähnliches. Also ich meine, solche Leute, die dann absichtlich andere spoilern, die wird es ja sicher immer geben und die versuchen auf Biegen und Brechen halt Leute damit zu betreuen, dass sie eben spoilern. Ja klar, das wird es auch immer geben, aber...
Ja, aber mein Punkt ist, bei Folgen, wo das jede Woche bloß eine... Bei Serien, wo jede Woche bloß eine Folge raus ist, dann...
Ja gut, da ist die Gefahr nicht so groß.
Dann hast du, wenn du in der Serie drin bist, halt immer, wenn du in der Woche so halbwegs die Folge guckst, du hast zwar immer noch die Gefahr, von der einen Folge gespoilert zu werden, aber du bist halt halbwegs im Rhythmus drin, wenn du bei der Serie pro Woche quasi die Episode mitziehst. Und das ist auch kein Problem für egal wie viel Arbeit man hat, denke ich mal, in einer Woche 45 Minuten mal zu finden oder eine Stunde eine Folge von einer Serie zu sehen.
Ja, aber es ist ja halt auch so, ich bin da ganz bei dir, also die Gefahr von Spoilern erhöht sich natürlich, aber man muss ja auch bedenken, es sind ja immer weniger Leute, die das direkt so schauen. Es gibt ja immer mehr Leute, die das zeitsouverän schauen in der Mediathek, oder es gibt auch Leute, die explizit eine Staffel abwarten, um die dann an einem Stück binge-watchen zu können, also sie machen das genau andersrum. Und man weiß, man kann halt nie davon ausgehen, wie weit jetzt eine Person ist. Selbst wenn Woche für Woche eine neue Folge rauskommt, weiß man ja nie, ob das Gegenüber jetzt die alle schon gesehen hat oder es wartet oder einfach kein Interesse dran hat und dann sich vielleicht später dafür interessiert.
Das muss man ja auch bedenken. Das ist für mich irgendwie moralisch nochmal was anderes zu sagen, wenn Woche für Woche eine neue Folge rauskommt, dann ist das für mich nochmal, okay, das kann man zur Not noch erwarten, dass jemand bis zur aktuellen Folge gesehen hat, wenn er in der Staffel drin ist. Und aber halt, wenn so die 13 Folgen auf einmal rauskommen, wann müsst du erwarten, dass jemand alle Folgen gesehen hat? Manche haben es nach 2 Tagen, ich hab's mit Krachen und Würschen jetzt nach einer Woche komplett durch.
Ich bin noch gar nicht durch, ich werde es wahrscheinlich dann jetzt am Wochenende dann komplettieren.
Ja, es sind natürlich viele Leute, die immer vorne dran sein wollen und immer das Neueste vom Neuesten haben wollen. Gerade die setzt das natürlich unter Druck. Und also Leute, die sich auch im Internet bewegen, auf entsprechenden Seiten wie Tumblr oder Reddit, für die ist es natürlich schwer. Nein, Gag. Was?
Nein, Gag.
Oder Nein, also, Gag.
4chan.
Auf diese
Seite reden nicht über 4chan.
Genau.
Wieso reden wir nicht über 4chan?
Die sind böse.
Am vor 9gag. 9gag ist ein Pseudo.
Aber 4chan sind die Bösen. Eric, Regel 1.
Ja?
Soweit bist du noch nicht?
Nee.
Es gibt 4chan-Regeln.
Okay. Und Regel 1 von 4chan? Man redet nicht über 4chan.
Genau.
Aber 4chan ist doch diese Hochburg von Gamergate.
4chan ist einfach ein Sammelsurium an Trollen, die sich gegenseitig betrollen, auf teilweise doch sehr, sehr geschmacklose Art und Weise. Es ist halt ein Image-Sport, was halt irgendwann mal komplett aus allen Fugen und gesellschaftlichen Zwängen geraten ist. Und das ist im Grunde genommen 4chan.
Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man vielleicht also ich sag mal so, diese alle eine Staffel auf einmal, das wird nicht mehr weggehen. Das ist jetzt eine neue Erzählform Und die hat ja auch ihre Berechtigung. Und es ist ja nicht so, als würde das jetzt alle, würden das ja alle machen. Es gibt ja immer noch die Serien, die Woche für Woche kommen. Und ich glaube, beide Formen haben ihre Berechtigung, so wie unterschiedliche literarische Gattungen ihre Berechtigung haben. Und es muss sich einfach eine generelle Spoiler-Ethik, wenn man es das so nennen kann, entwickeln, dass man jeden Post entsprechend taggt und sagt, okay, Spoiler gehen bis zu dieser und dieser Folge. Also ja, Marco?
Was? Ja, Entschuldigung. Emotionaler Ausbruch.
Ja, du kannst gleich dagegen halten. Ich wollte das nur kurz ausführen.
Ja.
Ich bemerke das gerade auf Reddit. Also ich benutze verstärkt für Serien Reddit, weil die immer gute Diskussionen haben und auch immer eine gute Quelle für die entsprechenden GIFs. Und dort ist es halt so, dass dort jeder Post, der in Spoilern beinhalten könnte, brav getaggt wird und man weiß ganz genau, worauf man sich einlässt, wenn man draufklickt. Und wenn man so halt sich ja so einen Staatsvertrag der Internetnutzer über Spoiler aushandelt, also nicht offiziell, aber so inoffiziell, wenn sich das etabliert, dann können wir auch mit staffelweisen Veröffentlichungen fertig werden, ohne dass wir uns gegenseitig spoilern, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. So, jetzt Marco, was meinst du dazu?
Es ist wahrscheinlich ziemlich unpopulär, aber vielleicht sollte man auch einfach aufhören, sich wegen Spoilern so dermaßen anzustellen.
Ja.
Das ist, es ist einfach lächerlich, meiner Meinung nach. Ich kann, wenn ich das möchte und darauf Rücksicht nehmen möchte und Rücksicht und Respekt gegenüber anderen Mitmenschen ist eine tolle Sache, dann kann ich einfach fragen, hey, kennst du das schon? Und dann kann jemand sagen, nein, ich bin da total empfindlich und ich möchte nicht darüber reden. Oder ja, bis da und dahin und so weiter und so fort. Und ansonsten, selbst wenn ich mal gespoilert werde durch irgendwas, ich weiß immer noch nicht, wie genau es umgesetzt wurde. Ich weiß immer noch nicht, ich habe immer noch nicht das Erlebnis gehabt, es vom Anfang bis zu dem Punkt, der mich spoilert, zu erleben. Ich weiß, das ist nicht so, als wenn plötzlich das ganze Ding komplett ruiniert ist und die Leute haben da einen Kult von gemacht, im Internet sich darüber aufzuregen, dass man von irgendetwas so gespoilert wurde. Das ist absolut lächerlich. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich wurde irgendwann mal vor kurzem mit dem Ausruf Spoiler angeschrien, weil ich verraten habe, wer in Twin Peaks in der ersten Staffel der Killer ist. Das ist eine 20 Jahre alte Serie, verdammt nochmal.
Ja, aber ich verrat's nicht, Entschuldigung.
Noch was, Hamlet stirbt am Ende, Spoiler.
Ja, okay.
Es ist einfach lächerlich, das Ganze wird nicht schlechter dadurch, nur weil ich weiß, wie es ausgeht.
Ja. Darf ich den Untergang noch spoilern? Hitler stirbt am Ende. Und die Titanic geht unter.
Also so, die Spoiler-Kultur ist natürlich etwas...
In der Titanic 2 kommt die als Zombie wieder.
Ja. Es ist natürlich, hat natürlich etwas lächerliche Auszüge angenommen. Also ich nehme an, also so mit Game of Thrones hat wahrscheinlich die Hochzeit der Spoiler-Kultur angefangen. Als man dann...
Grundsätzlich, seit man Sachen streamen kann im Internet.
Nee. Illegal. Ja, nie. Ich glaube, das war vorher schon. Also,
aber halt nicht so stark.
Ja, vorher gab es irgendjemand, der einfach ein Buch zuerst durchgelesen hat vor allen anderen, kann auch schon spoilern.
Eben, das ist das, was ich vorhin mit Harry Potter meinte. Und es ist halt wie alles im Internet halt, wird halt sehr viel, oder überhaupt so in diesem ganzen, vielleicht auch Nerd-Umfeld, es werden halt sehr, sehr viele Sachen sehr extrem überspitzt. Und das halt wirklich nicht mit System, aber halt auch irgendwie gerne überspitzt, eben sich über Spoiler aufzuregen oder, ja.
Da fand ich die Argumentation mal, die der Spoiler-Alert gebracht hat, mal zu dem Thema ganz schön. Er hat zwei verschiedene Kategorien aufgemacht und das daran verknüpft, auf welche Art und Weise und welche Qualitäten die Geschichten haben, die sie erzählt haben. Die erzählt werden. Sie haben die Spoiler aufgetrennt, einmal in Experience Changer und das andere Mal in Spoiler. Und sie haben gesagt, wenn man von einer Serie oder von irgendeiner Geschichte, wenn man da wirklich gespoilert werden kann, dann ist da auch nicht wirklich viel dahinter. Also dann hat das nicht viel Tiefe und nicht viel Material und dann ist es auch nicht wirklich wert. Also wenn man eine Serie spoilt, wenn man irgendwas spoilern kann, dann ist das schon ein schlechtes Zeichen für das Ding an sich.
Ja, aber zum Beispiel, was war denn das? Sixth Sense?
Ja,
Sense? Genau. Ich glaube, da hat wieder jeder mittlerweile mitbekommen, dass Bruce Willis ein Geist ist.
Nein!
Ich habe den zwar noch nicht gesehen, aber
ich glaube, dieser Spoiler wird sogar explizit mal in Scrubs als Gag benutzt.
Ja, der wird immer mal wieder benutzt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall für wirklich Experience Changer, weil du den Film anders anguckst, wenn du das weißt.
Ja. Ja, genau. Auf der anderen Seite hast du halt ja wirklich einen Experience Changer. Du guckst ja auch Filme, die du ein zweites Mal guckst, mit anderen Augen, als wenn du sie das erste Mal guckst.
Zum Beispiel Fight Club.
Und achtest auf andere Dinge.
Ja.
Auch zum Beispiel, was wir bei unserem letzten Klassiker hatten. Ich habe ja Back to the Future den ersten Teil zweimal gesehen und beim zweiten Mal sind so viele Dinge noch aufgefallen.
Bei Fight Club muss ich ja, also weil du den auch gerade reingeworfen hast, bei Fight Club muss ich ja wirklich sagen, dass ich mir den Film nacheinander zweimal angeguckt habe. Also ich habe den irgendwann dann mal auf, ich glaube, es war damals noch VHS gewesen und habe den das erste Mal gesehen, dachte natürlich erstmal das, was alle denken, boah, was für ein geiler Film. Hab zurückgespult und hab den wirklich nochmal komplett angeguckt, einfach um das, was am Ende dann halt gerade revealed wurde, dann nochmal zu erleben, was ja auch wieder irgendwie ein schöner, ja, wie hast du den genannt, den Changer halt, also
Experience Changer,
also wo der Film sich quasi selber, ja, nicht gespoilert hat, aber ja, du guckst den Film halt nochmal und dann halt nochmal mit einer komplett anderen Perspektive, was halt den Film halt auch so richtig geil macht.
Und da muss ich sagen, Marco, du hast natürlich recht, man regt sich mittlerweile viel zu viel über das Ball auf, aber gerade zum Beispiel Fight Club, so, das ist
man
so eine Sache.
Man regt sich generell viel auf.
Ja, das auch. das ist, zum Beispiel Fight Club ist so eine Sache, da würde ich jetzt, das fände ich jetzt schon sehr scheiße, wenn ich da jetzt gespoilt geworden werden hätte, also Future 2. Das ist natürlich auch eine andere, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob dir das auch egal ist oder.
Nein, ich finde das Konzept des Experience Changes finde ich ganz sinnvoll. Es ist halt absolut lächerlich, sich darüber aufzuregen, zu sagen, ach ja, und in der Folge geht Karen Page einen Kaffee trinken und zu sagen, hey, ich habe die noch nicht gesehen, Spoiler. Das ist albern. Aber zu sagen, hey, am Ende von, wenn ich bei Sixth Sense am Ende jemandem verrate, dass Bruce Willis ein Geist ist und der hat ihn tatsächlich noch nicht gesehen, der braucht den Film nicht mehr sehen. Mhm. Andererseits hat er dann komplett andere Erfahrung über den Film, klar.
Hurra, ich brauche den Film nicht mehr sehen.
Ja, aber ich kann den Film anders sehen. Ne? Ich meine, man kann den Film trotzdem sehen und sich darüber... Egal.
Den Film habe ich übrigens dann auch nochmal geschaut. Also das funktioniert auch, wenn man das schon weiß. Also der Film wird dadurch nicht schlechter. Es ist trotzdem, trotz dass es ein Shyamalan, wie heißt der Typ? Ding Dong ist, Film ist, es ist einer der Guten. Oder eigentlich, glaube ich, der einzig Gute, oder?
Das ist ja das Problem. Wenn ich immer einen Film mache, der einzig und allein davon lebt, dass ich eine Wendung am Ende habe, da hat Erik völlig recht, dann ist mein Film wahrscheinlich einfach nicht besonders gut. Oder ist meine Story einfach nicht besonders gut. Dann ist das so ein bisschen Groschenroman-Niveau.
Na gut, ich meine, wenn ich das einmal mache in einem Film und das vielleicht auch als Regisseur oder Schreiber mache, wenn ich das einmal mache, dann ist das ja okay, aber der macht das ja halt ständig. Und der hat Avatar versaut, also The Last Airbender. Und das nehme ich ihm auf Jahre, Jahrzehnte übel.
Wir schweifen
ein bisschen ab.
Ich hätte dann noch was zu der Sache mit den Serien auf einmal. Das, was Marco schon vorhin angesprochen hat, das hatte ich ja heute letztens auch schon vertwittert, dass das wahrscheinlich wieder mal ein Paradigmenwechsel ist. Also ein Paradigmenwechsel andeutet, auf welche Art und Weise Geschichten in Serien erzählt werden.
Ja,
also die Urserien waren ja quasi wirklich abgeschlossene Geschichten und am Ende ist ja quasi zum Teil wieder das gewesen, was am Anfang war. Zum Beispiel hast du bei den Simpsons ja direkt ein Quote, was so heißt, Status Quo is King. Das, wo Marge zum Beispiel in einer Serie das direkt mal andeutet. Zum Glück ist alles so, wie es immer ist und das ist der Weg, wie es sein sollte. Und so sind ja viele Serien wirklich aufgebaut gewesen damals. Dann hat es mal so langsam angefangen, dass man mal so ein bisschen über eine Staffel vielleicht mal einen Handlungsbogen hatte, aber trotzdem ist es alles halbwegs selber geblieben.
Ja, gutes Beispiel da halt Dr. Who, ne?
Ja, ist mir auch gerade
gefallen. Wolf.
Also die Fachbegriffe, um die hier mal in den Raum zu werfen, lauten horizontales und vertikales Erzählen. Also Horizont, also dass sich eine Handlung wie ein Horizont durch alle Folgen zieht und vertikal, dass jede Handlung quasi wie ein Schnitt in einer Folge passiert und dann kommt die nächste Handlung. Mhm. Und dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo das horizontale Erzählen viel mehr Erfolg hat als das vertikale Erzählen.
Ja, was ich als zweites Paradigma gesehen habe in meinem Tweet, da wurde ich auch schon berichtigt, dass das schon eher passiert ist. Aber ich habe es halt einfach bei Lost das erste Mal gesehen, dass es passiert ist, dass man wirklich eine komplette Story über eine Staffel und über mehrere Staffeln entwickelt hat. Dass jede Folge quasi woanders endet, wo sie anfängt. Man hat zwar immer noch so Dinge drin wie Cliffhanger und sowas. Also Cliffhanger haben sich da vielleicht auch wirklich erst entwickelt. Cliffhanger, die einen von der einen Folge zur nächsten Folge führen, dass man wirklich wieder einschaltet nächste Woche.
Nee, die gibt's schon viel, viel, viel länger. Also
aber die Cliffhanger in der Serie.
Cliffhanger in Serien gibt's schon sehr viel länger. Also ich meine, es gab von Star Trek The Next Generation Doppelfolgen oder halt auch mal mit wirklich sich über eben komplette oder Deep Space Nine, wo sich wirklich Handlungsstränge über komplette Staffeln gezogen haben. Also das ist jetzt nicht erst mit Lost gekommen.
Ja, kann sein, dass es sich dahin entwickelt. Aber für mich war es halt bei Lost das erste Mal wirklich auf der hohen Qualität, dass jede Folge quasi aneinander anschließt. Also du kannst von der ersten bis zur letzten Folge durchgucken und wenn du eine zwischendrin mal auslässt, dann weißt du halt nicht mehr, wo du quasi bist, so ein bisschen. Das kann dir schon passieren.
Ja.
Auch wenn bei Lost noch so ein bisschen das Ding drin ist, zum Beispiel, dass da noch Füllerfolgen drin sind, dass zum Beispiel in den ersten Staffeln hast du relativ viele Folgen noch drin, wo du eine View auf einzelne Charaktere hast und deren Backstory. Was ja auch nicht schlecht sein muss. Mhm. Aber jetzt finde ich, das Paradigma geht jetzt weiter mit denen, dass die Folgen auf einmal rausgehauen werden. Was ich mir zum Beispiel für Gedanken dazu gemacht habe, ist, dass der Gebrauch von Cliffhangern vielleicht irgendwann endet. Also wenn das wirklich 13 Stunden lange Filme sind, die einfach bloß alle X-Zeiteinheiten quasi kurz unterbrochen werden durch ein Intro und ein Outro, dann brauchst du ja eigentlich auch nicht mehr wirklich einen Cliffhanger, wenn ja auch bei Netflix zum Beispiel die nächste Folge startet in 13, 14, 11, in 14, 13, 12, 11.
Ja, also ja, für mich ist halt der Paradigmenwechsel ab Twin Peaks zu sehen. Hallo? Brummton?
Ja, es war gerade ein kurzes Hup.
Also für mich ist halt der Paradigmenwechsel ab Twin Peaks zu sehen, weil das erste Mal war, wo man erlebt hat, dass auch große Geschichten im Fernsehen erzählt werden können.
Ja. Ich muss halt, ich glaube, der Paradigmenwechsel, ja, der findet gerade statt. Aber ich glaube halt, also zumindest aktuell ist es wirklich so, dass sich das halt wirklich aufs Zielmedium bezieht oder beschränkt. Also ja gut, eine Netflix-Serie oder sowas oder eine Serie, die halt wirklich darauf ausgerichtet ist, eben komplett released zu werden, die ja wird eben so erzählt und eine, die halt wirklich komplett fürs TV als erstes Zielmedium produziert wird, die wird natürlich trotzdem weiterhin mit irgendwelchen Cliffhangern und solchen Geschichten arbeiten. Also ich glaube, das wird es zumindest noch eine Weile geben. Ich glaube nicht, dass von heute auf morgen jetzt alle Serien immer mit allen Episoden aus einer Staffel veröffentlicht werden.
Ich war auch mit der Erwartung so ein bisschen rangegangen an Daredevil und war dann sehr überrascht, dass die mit den Cliffhangern auf 11 gedreht haben. Also da endet ja quasi jede Episode mit einem krassen Cliffhanger.
Findest du?
Ja, also zum Teil finde ich das schon. Oder vielleicht ist es auch einfach, weil man wirklich wissen will, wie es weitergeht, weil die Handlung so gut ist. Aber das ist ja dann doch durchaus auch so eine Art wie Cliffhanger für mich.
Ja. Wir müssen jetzt leider an dieser Stelle unseren Gast verabschieden, den Marco. Wir danken auf jeden Fall fürs Mitmachen und dann doch teilweise einen ziemlich tiefen Einblick in die Materie, also die ich zumindest in der Form nicht gehabt hätte. Danke fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, danke Marco, dass du uns so ein bisschen unseren Horizont erweitern konntest zum Thema Daredevil. Und ich freue mich schon auf die nächste Origin-Story, wo es ein bisschen strange werden soll.
Spoiler!
Ja, genau.
Nee, aber ich meine, das mit dem Comic-Korrespondenten können wir ja gerne beibehalten, weil ich meine, da sollen ja jetzt eben, wie gesagt, noch 4 andere Serien kommen. Und da kannst du uns ja dann gerne wieder den Horizont ein bisschen erweitern.
Nächste Woche soll auch irgendwas passieren. Ich habe vergessen, was es war, aber es hatte auch irgendwie grob mit Comics zu tun.
Naja, ja, irgendwas passiert immer.
Irgendwas ist immer.
Also wer den Marco weiterhören will, der schaltet zur Origin Story um. Da gibt es bisher 4 Folgen mit ihm. Und wer die noch nicht gehört hat, die lohnen sich durchaus.
Ich bin da mal weg, Origin Stories hören.
Ja, du bleibst doch da, du bist der Moderator, du musst da bleiben.
Na dann nicht.
Also dann, danke fürs Dasein, Marco.
Macht es gut, dankeschön, tschüss.
Ciao.
Okay.
Und tschüss, ja.
Wollen wir weiterziehen oder?
Ja, haben wir unsere Diskussion über vertikales und horizontales das Erzählen soweit abgeschlossen?
Ich denke schon, das war eigentlich ganz gut ausgeführt. Und ja, wie gesagt, es wird sich nicht von heute auf morgen ändern, es wird das eine und das andere wahrscheinlich parallel existieren. Erstmal für eine Weile zumindest.
So.
Ja, jetzt. Dann setze ich kurz zur Kapitelmarke. Mhm. Die anmoderierte Kapitelmarke.
Und abkündigen und sowieso und überhaupt.
Könnte noch ein Hopfen- und Kaltgetränk
brauchen. Dann sollen wir eine Pause machen?
Von mir aus.
Dann mache ich jetzt wieder ein bisschen Musik und starte vielleicht eventuell den Stream neu. Also wenn Hörer noch da sind, nicht wundern, wenn der Stream kurz weg ist. Unsere 3 Stunden sind abgelaufen und wir sind aber innerhalb von wenigen Sekunden wieder für euch da. Hallo?
Da sind wir wieder. Ja, genau. Noch zum Thema eben Binge-Watching. Was mir halt wirklich auffällt, mir jemand mit einem Job und festen Arbeitszeiten mehr oder weniger, dass ich halt wirklich teilweise, also ich merke es ja bei euch, also wenn wir uns über Serien unterhalten oder jetzt gerade auch mit dem Gucken und so, dass ich die Schlagzahl halt teilweise echt nicht mitgehen kann. Also ja, eben wie gesagt, komplettes Wochenende irgendwie oder an 1-2 Tagen irgendwie so eine komplette Staffel durchgucken ist bei mir halt zeitlich einfach nicht drin.
Dabei bin ich ja schon langsam eigentlich, also ja, zumindest finde ich das langsam mit
ja, schon, aber
ich schaffe pro Tag eine Folge von irgendwas.
Ja schon, aber du hörst nebenher dann auch noch irgendwie zig Podcasts und
ja, die höre ich ja auf dem Weg.
Ja gut, ich habe jetzt nicht so einen langen Arbeitsweg, das ist, beziehungsweise bin ich da teilweise jetzt gerade auf dem Arbeitsweg auch anderweitig abgelenkt. Aber das ist ein anderes Thema.
Aha.
Ja, ich habe Ingress spielen angefangen.
Oh je.
Naja. Oh je. Aber es macht echt Bock, ey. Ich habe jetzt innerhalb von, also ich habe Montag angefangen und jetzt mache ich jetzt fast doch auf. Montag angefangen und bin jetzt mittlerweile schon Level 4, also wow, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Woche.
Ja, also ich bin halt voller Student und ich mache auch nichts, wie man jetzt in der FATS gelernt hat.
Naja, klar, du bist ja Student.
Ich habe nichts, ja, es gab, ein Professor hat sich in der FATS darüber aufgeregt, dass diese verwöhnten Studenten noch nichts lernen und von ihren Eltern das Geld in den Arsch gesteckt bekommen und ja, es war auch sehr komisch.
Ja, du musst du kannst ja eigentlich auch nicht sehr viel machen, wenn du, was machst du sonst die ganze Zeit, wenn du ständig Serien gucken kannst und immer von dran bist und Filme und alle Bücher gelesen hast und
der Christopher macht ja auch irgendwas mit Medien und wie wir ja schon alle wissen, ist ja das, wo man eigentlich gar nichts arbeitet. Ne?
Macht euch nur lustig.
Hey, ich mache auch was mit Medien, also, ne?
Ja, ja. um auf ein angenehmeres Thema zu kommen. Wir wollen noch über Better Call Saul reden, oder?
Ja. Und da machen wir jetzt auch gar nicht erst so einen Geigefax auf mit spoilerfreien Teil. Wer den spoilerfreien Teil hören will, hört sich die letzte oder vorletzte.
Better Call Varoufakis, das war die letzte Folge.
Ja, der hört sich die vorletzte Folge an. Und dann ist er da im Bilde. Wir gehen jetzt wirklich direkt in die Spoilers rein.
Genau. Ja, also die, ich würde mich speziell jetzt auf die letzte Folge beziehen, weil die ja noch sehr viel gedreht hat. Also Stefan, du hast die ja nicht gesehen, oder?
Bist ich jetzt auch raus? Bin komplett raus aus der Serie. Ist einfach, ja, not my cup of pony. Hat mich jetzt nicht wirklich gerissen und war es nicht. Da sind jetzt andere Serien einfach spannender gewesen, wie eben zum Beispiel eben besprochenes Daredevil.
Genau. Ja, also Erik, wie hast du denn die letzte Folge jetzt mit diesem Twist, dass, wie heißt dein Bruder Chuck, ihn die ganze Zeit hinters Licht geführt hat?
Und das war ja nicht die letzte Folge, das war die
Ja, aber es war ja so das Finale, das Finale eingeleitet. Wie hast du das empfunden? Ja, was hast du dabei gefühlt?
Also ich fand's schon krass. Also irgendwie das, was sie über die ganze Staffel davor aufgebaut hatten, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, da und dahin wird wahrscheinlich das Staffelfinale führen, mit dem Altersheim, wo sie den großen, was haben die bei dem Altersheim nochmal gemacht?
Die haben den Alten zu viel Geld abgeknüpft.
Genau, sie haben die Alten betrogen, systematisch, und zwar hier immer wieder mal war da was Kleines und da was Kleines, aber es hat sich halt auch geleppert. Und da ist halt Saul Goodman drauf aufmerksam geworden. Naja, da hieß er ja noch nicht Saul Goodman, da hieß er Jimmy McGill in der Serie.
Jill mit einem G.
Ja, da ist Jim ja drauf aufmerksam geworden und kriegt auch seinen Bruder damit ins Boot, und dann sieht der Bruder ja irgendwann, okay, die Nummer wird zu groß, wir müssen das an HHM geben. Was sie ja dann auch machen, und dann geht ja das Gerümmel los, dass Jimmy ja da auch arbeiten will, weil es ja sein Fall ist, und sie wollen ihn aber raushaben. Und Jimmy denkt die ganze Zeit, oh, dieser blöde Chef da von HHM, der will mich raushaben,
Hamlin.
Dieser Typ, ich hasse den so. Wie heißt der Typ? Ach, Hamlin ist das, ne?
Ja. Ja.
Und am Ende stellt sich raus, dass das halt sein Bruder war, der ihn nicht drin haben wollte, weil er halt immer noch denkt, dass das
Slipping Jimmy
da ist.
Ja, und dann in der letzten Folge haut er dann ab, fährt zurück nach Chicago und trifft seinen alten Freund Marco, mit dem er wieder sein Slipping Jimmy Business aufzieht.
Ich fand das übrigens auch einen ziemlichen Schlag ins Gesicht irgendwie, dass sie da dieses Kartenhaus aufbauen und vor der letzten Folge reißen sie das ein und man steht quasi mit Jim vorm Nix, und das haben sie echt gut hinbekommen.
Das ist auch schön, wo dann Jimmy Hamlin diese Liste übergibt, was er alles für Chuck gemacht hat. Also ja. Hat ihm ja, also das ist, also Chuck hat ja diese Krankheit nicht vorgespielt. Die war ja, also die hat er ja echt empfunden. Und er hat sich ja wirklich rührend um seinen Bruder gekümmert für ihn.
Er hat sie empfunden, aber trotzdem war sie ja nicht echt.
Ja, aber er hat sie nicht vorgespielt. So meine ich das.
Ja.
Also es war nicht alles falsch von Chuck. Und er hat sich ja wirklich rührend um seinen Bruder gekümmert, für ihn eingekauft und was weiß ich nicht gemacht. Und das reißt, wird dann alles am Ende der vorletzten Folge eingerissen, und Jim macht einfach einen Rage Quit und haut ab und will einfach da raus und will dieses ganze Anwaltszeug nicht mehr haben, und das ist halt einfach ein starker Abgang. Also das dieses Finale, das hat dann nochmal richtig gewirkt.
Ja, da steckt aber auch wieder der Trope drin, dass das passiert, was man eigentlich verhindern will. Und sein Bruder will ja eigentlich wahrscheinlich, dass er sich von diesem Slipping Jimmy löst. Und dadurch, dass er zu viel Angst hat, dass er immer noch Slipping Jimmy ist und nicht mit ihm arbeiten will, treibt er ihn halt genau wieder dahin zurückzugehen.
Chucks Ziel war, dass Jimmy sich zwar von seinem Betrügerei-Business löst, aber so immer klein bleibt. Ihm wäre es am liebsten, wenn Jimmy sich einfach mit der Poststelle zufrieden gegeben hat und keine höheren Weihen als Anwalt angestrebt hätte. Das wäre Chucks Idealwunsch gewesen.
Der Twist war ja auch noch mit dabei, dass er es ihm so sehr ankreidet, dass er quasi bloß diesen Internetausdrucker hier College-Abschluss hat.
Ja, er war dann auf einer Correspondent University, ich glaube auf Deutsch Fernuniversität, was er zum Beispiel Holgi macht, hat ja auch Fernuniversität studiert. Also das ist keine Papermill, was man aus USA kennt. Also
es ist nicht sowas wie.
Nee, nee, das ist schon.
Der
das,
eine von Community hatte.
Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es nur so eine Papermill ist, aber ich glaube schon, dass er hat ja auch gesagt, er wäre irgendwie mehrmals durchgefallen.
Okay.
Und ich glaube einfach, dass das schon ein richtiger Abschluss ist, aber einfach für Chuck nicht reicht.
Also aber vielleicht klären sie es ja noch auf, ob's wirklich eine Papermill ist oder nicht.
Ja, genau. Und dann kommen wir in die letzte Folge, wo er auf Marco trifft und wo er dann nochmal sein altes Ich besucht, das Slipping Jimmy Ich, und nochmal in Saus und Braus lebt. Also man sieht da diese Montage, wo er die Leute abzockt. Und es gibt einen sehr schönen Rückblick auf Breaking Bad, wo er, hast du das vielleicht auch gesehen, mit Kevin Costner?
Nee.
Also Saul sitzt einmal mit Walter White im Auto und erzählt ihm so, ich habe einmal meiner Frau erzählt, ich sei Kevin Costner und sie hat es mir geglaubt, weil ich dran geglaubt hat. Und genau diese Szene haben sie jetzt nachgespielt.
Ja,
wo er dann den einen Morgen aufwacht und die Frau sagt so, du bist ja gar nicht Kevin Costner. Und er so, natürlich bin ich nicht Kevin Costner, aber gestern war ich's noch.
Ja. Und ich glaube diese Sache mit von wegen der Münze, die in die falsche Richtung guckt, die gucken in Wirklichkeit alle in die Richtung, oder?
Ich nehme einfach an, dass es eine Trickmünze ist,
die du mit den Dollarprägungen jetzt nicht so aus, aber ich glaube, die gucken alle in die Richtung und er hat es einfach bloß so gut geschickt behauptet, dass die ihm das geglaubt hat, dass der da ja eigentlich in die andere Richtung gucken müsste.
Oder dass es einfach so eine billige Münze ist, die man für 5 Euro das Stück kaufen kann. So wie halt auch die Rolexes, also dass es irgendwie so ein Trick ist.
Ja.
Ist auf jeden Fall schon sehr interessant gemacht. Und ja, dann haben wir das halt Finale, wo Marco bei dem einen Rolex-Trick wirklich stirbt. Und und dann wird er halt von Kim angerufen und meint, ja, das geht jetzt, da ist noch eine größere Law Firm und die hat Interesse bei dir an dir bekundet und die wollen dich auch irgendwie zum Partner machen und da kann Chuck auch nicht sich einmischen und dann vereinbaren ja sie diesen Termin und Jimmy dreht dann ja nochmal kurz davor um und redet mit Jonathan Banks, wie heißt er nochmal? Mike. Genau, ja. Und sagt, und ich habe das so interpretiert, dass er einfach sagt, er möchte nicht mehr abhängig sein von diesen großen Anwaltskanzleien und von Kim und er möchte einfach nicht mal von dieser Welt abhängig sein und möchte sich komplett davon lösen und sein altes Leben sowohl das als Anwalt bei HHM als auch also er möchte alle seine Identitäten hinter sich lassen und nochmal komplett von neu anfangen, ohne irgendwelche Altlasten. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass er Saul Goodman wird.
Das kann gut sein, ja. Das kann tatsächlich gut sein. Das haben sie ja auch wieder gut aufgebaut mit der Sache mit Marco von wegen, weil bei der Call Saul hantiert ja genauso quasi mit so Rückblenden-Szenen, wie wir es eben schon bei Daredevil erklärt haben. Und da haben sie ja auch schon mal in der Rückblende erklärt, wie das mit dem Rolex-Con funktioniert.
Genau. Das Staffelfinale war eigentlich, die ganze erste Staffel war eigentlich nur eine Origin-Story. Also wir haben ja die ganze erste Staffel keinen Saul gehabt, obwohl die Serie Better Call Saul heißt. Und trotzdem ist sie so gut geworden. Und das ist halt die Kunst von Vince Gilligan und Peter Gould, dass sie einfach ein Naturtalent für Geschichten erzählen haben und für Charaktere haben und auch so großes Glück mit Bob Odenkirk haben, der das einfach perfekt verkörpert.
Obwohl ich finde, das muss auch nicht sein, dass es schon von Anfang an so Goodman ist. Also Jimmy McGill hat auch genug interessante Seiten.
Ja, das meine ich
mal so gesagt.
Das meine ich ja. Sie haben uns Saul Goodman versprochen. Also, was die Leute ja erwartet haben, ist, dass sie einfach mehr von Saul Goodman haben, diesem tollen Charakter, den sie aus Breaking Bad kennen. Und dann wird erstmal in der ersten Staffel gesagt, nein, Saul Goodman gibt's jetzt noch nicht. Wir führen jetzt einen neuen Charakter ein, der erst Saul Goodman wird, aber noch nicht in dieser Staffel. Und trotzdem feiern diese Leute diese Serie, weil sie trotzdem gut ist, auch wenn wir nicht das bekommen, was uns versprochen wurde. Das ist ja das
Problem. Und Jimmy McGill hat ja auch schon viele Züge, die Saul Goodman dann auch hat.
Ja, aber es ist einfach das Problem, was Spin-off-Serien haben, ist, dass sie sich nicht von ihrer Originalserie lösen können, sondern immer den Nimbus haben, dass sie immer von dem Erfolg der Originalserie sozusagen zehren. Und das hat halt einfach Better Call Saul gar nicht. Better Call Saul ist eine eigene Serie, die zufällig im gleichen Universum spielt.
Wobei das aber ja eigentlich ein recht guter Zug ist, ne?
Weil das meine ich ja, das ist.
Da haben sie also meiner Meinung nach dann schon ziemlich richtig gemacht.
Ja, meine ich ja, dass sie das eben vermieden haben, dass sie von dem Erfolg von Breaking Bad sich ernähren, sondern was Eigenes auf die Beine stellen. Dadurch, dass sie sich erstmal komplett von Saul Goodman lösen und einen anderen Charakter einführen, der zwar die gleiche Person ist, aber trotzdem noch etwas anders ist als Saul Goodman.
Ja, obwohl für mich, muss ich sagen, die beste Folge der Staffel war die Folge mit Mike. Die Folge, die Fokus auf Mike gibt, die Fokus auf seine Geschichte gibt. Also obwohl, das ist ja schon seine Geschichte von dem Mike, den wir in Breaking Bad kennen. Und dieser Mike, den wir hier in Better Call Saul kennenlernen, kriegt dann auch nochmal einen Background. Was eigentlich schon so ziemlich, ja, Background Inception quasi ist. Origin Story Inception.
Ja. Und ja, also einfach ein tolles Staffelende, das unheimlich Lust auf mehr macht. Also man möchte sofort weiterschauen, sofort die zweite Staffel haben.
Ja.
Und
obwohl es nicht wirklich mit dem Cliffhanger geendet hat.
Obwohl es kein Cliffhanger war, möchte man trotzdem mehr von Jimmy McGill haben.
Ja. Wobei, findest du nicht dann das, also das, was ihr ja vorhin angesprochen habt, das eingerissene Kartenhaus da, was da quasi über die komplette Staffel aufgebaut wurde, dass das nicht schon in sich ein bisschen ein Cliffhanger ist? Weil du willst ja dann wissen, wie es weitergeht. Und das ist ja eigentlich der Sinn von einem Cliffhanger.
Ja, wir haben jetzt aber nicht so den, oh Gott, also es ist irgendwie, er liegt irgendwie, um jetzt mal so einen klassischen Cliffhanger zu provozieren, wurde jetzt irgendwie angeschossen und blutet auf einem Parkplatz und man weiß nicht, was mit ihm passiert, sondern es ist mehr so ein, er ist jetzt frei und kann, hat jetzt alle Möglichkeiten offen und so ein Cliffhanger.
Also ja, es ist halt eine andere Art Cliffhanger. Ja. Also es ist, er hängt ja jetzt nicht in einer bedrohlichen Lage und man weiß nicht, wie er da rauskommt, sondern.
Ja, ich sag mal so, wäre es ein Cliffhanger gewesen, hätten die das am Ende anders aufgezogen. Dann hätten sie vielleicht HHM den Fall gegeben und am Ende so einen Cliffhanger gebaut, dass Hamlin ihn ins Büro holt und ihn irgendwas mit von wegen, ob er ihn anstellen will oder nicht, sagen will und dann hätten sie Fade to Black gemacht oder sowas halt.
Mhm. Genau. Und kann ich jetzt schon auf den Podcast kommen oder wolltest du noch was sagen?
Ich wollte noch was sagen. Also was ich auch noch interessant fand an der Serie, war die Beziehung zwischen Jimmy und wie hieß die Frau noch?
Kim.
Und Kim. Weil das haben sie ja wirklich die ganze Zeit im Schatten gelassen. Was da war, war da mal was. Ist das eine Freundschaft? Kennen die sich einfach bloß? War da mal mehr? Also, wir wissen ja noch gar nicht, warum sie sich kennen, wie sie sich kennen.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen was von über die rausgefunden.
Ja, aber trotzdem ist noch relativ viel unklar.
Genau, also wir haben so ganz leicht, sie waren mal zusammen, sie hatten mal eine Beziehung, aber man weiß nicht, warum sie in die Brüche gegangen ist. Und also sie gehen da sehr dezent vor und was sie auch sehr gut gemacht haben, und ich habe auch erst durch den Podcast diese beiden Charaktere zu schätzen gelernt, sind die, ach, wie heißt das, das Ehepaar?
Was? Kettlemans.
Die Kettlemans.
Die Storyline um die Kettlemans, die fand ich auch so großartig.
Und jetzt würde ich gerne auf den Podcast überleiten, weil das passt gerade so schön. Weil die Schauspieler der Kettlemans haben halt erzählt, dass sie sich schon vor Drehbeginn getroffen haben und schon vor Drehbeginn in die Rolle geschlüpft haben und das Kettleman-Team gebildet haben und sich auch nachts irgendwie angerufen haben und darüber geredet haben, was jetzt die Kettlemans in der und der Situation unternehmen würden. Und auch, sie sind einkaufen gegangen und haben so getan, als seien sie die Kettlemans und sind halt haben diese Rolle gelebt. Und das ist halt einfach das Wunder von dem Vince Gilligan-Universum, dass er solche Leute ranschafft.
Ja, das ist schon cool.
Und auch die Schauspielerin von Kim, Rhea Seehorn, die ja super, super freundlich und super niedlich ist, wo dann Vince Gilligan erzählt hat, er hat das noch nie erlebt, dass eine Schauspielerin ans Set kommt, auch wenn sie im Tag gar keine Rollen hat, sondern einfach nur, weil sie zuschauen will. Und das hat halt Rhea Seehorn gemacht, die hing am Set rum, auch wenn sie gar nichts zu tun hatte, weil sie einfach zugucken wollte, weil sie meint, hier kann sie von den Besten lernen. Und das hat mir die Schauspielerin so sympathisch gemacht.
Ja.
Also, wir reden von dem Podcast Better Call Saul Insider. Die, es gibt eine Editorin, also ich glaube, die macht halt den Schnitt und solche Sachen, heißt Carol Dixon, die hat schon den Breaking Bad Insider Podcast gemacht und die trommelt halt für jede Folge Vince Gilligan, Peter Gould, also die Showrunner, und noch ein paar Leute, die hinter den Kulissen mitarbeiten, zusammen und auch immer ein, zwei Schauspieler. Also wir hatten in der ersten Folge Bob Odenkirk, dann
der zweiten auch.
Genau, und dann hatten wir Jonathan Banks, also den Mike spielt. Wir hatten die Kettlemans, wir hatten Rhea Shehorn, wir hatten Nacho. Und was ich so lustig finde, dass zum Beispiel Jonathan Banks ist Mike Ehrmantraut. Auch wenn er nicht Mike Ehrmantraut ist, redet er so und verhält sich so. Ja. Zum Beispiel nennt er den Schauspieler von Nacho immer Boy. Also sagt immer, ja, du, stell dich mal nicht so an. Und auch wir wie hieß der Schauspieler von, Gott, mein Namensgedächtnis. Der Sidekick
von. Du bist eigentlich immer der perfekte Namenswisser von so Schauspielern.
Der Sidekick von Walter White. Jesse Pinkman, der Schauspieler, wie hieß er?
Aaron Paul,
genau. Und wenn Jonathan Banks über Aaron Paul redet, dann ist das immer so ein bisschen, als würde er über seinen nichtsnutzigen Sohn reden. Weil er sagt, ja, der Aaron Paul, dieses Weichei, der soll sich mal nicht so anstellen. Und er hat am Set immer so rumgeheult. Und es ist einfach schön, die Macher der Serie und die Schauspieler mit so einer Passion über ihr eigenes Werk zu reden, zu hören. Und auch noch mal mehr Insight in die Gedanken zu bekommen. Also ich habe wie gesagt, die Kettlemans sind mir nicht so aufgefallen, aber erst nachdem die Schauspieler erzählt haben, was sie für Energie in diese Rolle gesteckt haben, realisiert man einfach, was das für ein geniales Ehepaar-Team Schauspielerei ist. Und ich möchte jetzt auch eine Spin-off-Serie mit den Kettlemans.
Ja.
Einfach was
eine Spin-off-Serie mit den Kettlemans?
Ja. Also ich muss sagen, ich bin durch diesen Podcast noch ein viel größerer Vince Gilligan-Fan geworden, weil er einfach, ja, er hat auch gesagt, die größte Arbeit eines Direktors ist, die richtigen Leute zu casten. Das ist die wichtigste Aufgabe, die ein Showrunner leisten muss. Und das kann er einfach wahnsinnig gut.
Ja, vor allen Dingen das Schöne ist ja, wir hatten ja letztens erst die Laber-Podcast-Diskussion. Und das ist ja quasi ein Podcast, der von Leuten produziert wird, die professionell, also der von Leuten mitproduziert wird, die professionell Serien produzieren, die stringent durcherzählt sind. Und trotzdem ist es ein Laber-Podcast. Und zwar ein extrem guter. Und es wird abgeschwoffen, was die Schwarte kracht.
Ja, das gefällt mir auch, dass es nicht dieses Promo-Sprech ist. Also das sind keine Schauspieler, die auf Promotour gehen und die Serie verkaufen wollen, sondern es sind einfach Leute, die Spaß an ihrer Arbeit haben und gerne darüber quatschen. Das ist völlig befreit von jedem Kommerz, wenn man das überhaupt, also insofern es geht. Es ist einfach, die Leute haben Spaß daran und das merkt man. Also das strahlt einfach dieser Podcast aus und das ist so toll daran.
Mir ist noch ein Punkt angefallen, was die Serie noch ein bisschen zu unserer Diskussion davor verbindet und auch ein bisschen zu Daredevil. Und also ich muss noch mal kurz auf das Fass zurückgehen von wegen dem neuen OC-Paradigma.
Ja.
Das hat man hier in der Serie so gehabt und auch bei Daredevil, dass man nicht mehr so, bei Gotham hat man das zum Beispiel noch, da hat man so noch ein bisschen in jeder Episode quasi Monster oder Bösewicht of the Week Folgen und das hat man bei Daredevil und bei Better Call Saul so überhaupt nicht mehr. Das, man hat so zwei, drei Fälle, die sich aber komplett durchziehen und man hat nicht mehr so Fall der Woche Sache drin.
Stimmt, so ein bisschen bemerkenswert. Also ich meine, gerade Doctor Who ist da ja auch ein relativ gutes Beispiel eben für The Monster of the Week. Wobei, ja, Doctor Who ist ein bisschen eigen, weil, ja, das ist, also du hast ja dann trotzdem teilweise eben die Story Arcs, die sich dann über die komplette Staffel durchziehen, aber trotzdem halt immer so diese in sich extrem geschlossene Handlung erstmal in der Episode an sich.
Gotham ist für mich da an sich schon so ein bisschen so ein Hybride, weil sie beides machen. Mhm. Sie haben sowohl Monster of the Week als auch Dinge, die sich stringent durchziehen. Zum Beispiel die Storyline um Fish und um Penguin und um Bruce auch und das alles.
Ja.
Aber über Gotham wird ja in der nächsten Folge nochmal zu reden sein, weil die Staffel wird ja dann auch nächste Woche beendet. Also wir zeichnen heute am 17.04. auf und am Montag, ja, am Montag, oder? Die neuen Gotham-Folgen kommen montags raus.
Die neuen Gotham-Folgen.
Oder bei uns Dienstag.
Ja, bei uns Dienstag.
Also bei uns Dienstag, 21. April, ist dann auch die erste Staffel Gotham beendet und dann können wir das in der nächsten Folge schön nochmal da unsere Endbewertung geben.
Ja, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber Stefan, du wirst da auch wieder draus sein, oder?
Nochmal eine Woche, nochmal eine komplette Staffel.
Ja, muss ich sein, aber...
Muss ich schauen, muss ich gucken.
Wir haben 14 Tage bis zur nächsten 14, Folge.
14 Tage, ja. Wobei, aber ja, die nächste Sendung ja auch schon wieder dann, ne? Ding sie und so. Ja, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall dann über Gotham nochmal gesondert reden.
Ich glaube, da ist sogar noch mehr Zeit, weil Erik, das Staffelfinale läuft am 5. Mai.
Was? Ich dachte, dass sie das jetzt endlich mal stringent wenigstens die beiden Folgen nacheinander noch rausbringen.
Nee.
Und jetzt machen die nochmal eine Pause.
Nee, wieso Pause? Kommt doch diese Woche eine Folge raus?
Ja, die Folge ist ja schon draußen.
Nee, ich rede von nächster Woche, Entschuldigung. 1.20, dann 1.21 und dann 1.22 und das ist die letzte Folge.
Ach so, ich dachte 20 wäre die letzte Folge.
Nee, normale Netflix-Serien haben immer 22 Folgen. 22, 23 Folgen.
Ach so.
Hab ich noch ein bisschen wirklich, mehr Zeit.
Ich dachte wirklich, das wären nur 20 Folgen, weil Emergency Awesome das ja auch schon so angekündigt hat, dass er jetzt ein Doppelteiler wird und...
Ich weiß davon nichts.
Und es also fühlt du sich hast auch noch bis schon an, als würde das aufs Staffelfinale jetzt hinführen.
Ja, natürlich, die werden jetzt schon was da auf Staffelfinale hin drauf bauen, aber das läuft erst am 5. Mai bei uns.
Cool, da habe ich ja noch 2 Folgen mehr, als ich erwartet habe. Okay, das freut mich.
Was du meintest, Agents of S.H.I.E.L.D. hat ein Doppelfinale.
Nein, bei Gotham hat... Achso, ja. Das kann sein, dass sie dann vielleicht nochmal eine Doppelfolge direkt danach bringen.
Bei Gotham laufen keine Doppelfolgen. Die nächsten 3 Wochen laufen jetzt die letzten 3 Folgen. Keine Doppelfolge.
Na doch, schon. Also die Folge, die sie jetzt diese Woche gebracht haben,
ja,
die führen sie in der Storyline auch mit dem Killer weiter nächste Woche. Also mit diesem Broken Heart Killer, den sie diese Woche angeführt haben, den jagen sie erst nächste Woche wirklich runter.
Aha, das meinst du Doppelfolge? Ich meinte, du meinst eine Doppelfolge, dass 2 Folgen hintereinander laufen.
Nee, das meine ich mit Doppelfolge, dass sie halt 2 Folgen, die zusammenhängend sind, produzieren.
Ja,
also die 19. und die 20. Folge bilden quasi einen Gesamtkontext.
Aber ja, also du hast noch bis zum 15. Das dann wäre unsere nächste Folge, wo wir über Gotham reden werden, der Freitag, der 15. Mai.
Das müssen wir jetzt noch nicht planen.
Du wolltest, dass wir im Voraus planen. Ich erinnere mich dann, dass du das wolltest. Und jetzt waren
wir so. Wir wissen, wann die Sendungen sind, aber wir müssen ja jetzt dann noch nicht planen, wann wir über das Staffelfinale reden.
Ich wollte nur sagen, wie lange jetzt Stefan noch Zeit hat.
Genau, da habe ich zumindest eine ungefähre Deadline und kann darauf hin arbeiten.
Also das ist auch einen guten Monat Zeit.
Ja gut, das könnte ich eventuell sogar schaffen. Muss ich mal gucken.
Okay, aber jetzt wollen wir erstmal noch Better Call Saul zu Ende bringen und unsere Endbewertung geben.
Ja, also wie schon auch bei Daredevil, bin ich absolut begeistert, gehört mit Daredevil zurzeit eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und ich sag mal so, wir bekommen kein Geld von Netflix, noch nicht. Also wenn ihr uns... Die haben am Anfang so schöne Karten ausgeteilt, wo so Presseleute ein Jahr Netflix umsonst bekommen. Und wenn ihr zuhört, Netflix, ihr könnt uns gerne solche schicken, weil ich kann zu empfehlen, mit dem Line-Up, was Netflix gerade hat, da ist sie vor Watch Ever und Amazon Instant Prime und den ganzen anderen Kladderadatsch weit voraus. Und das macht mich schon ziemlich begeistert.
Aber ich sag mal so, die wären schön blöd, wenn sie das machen würden, weil ich meine, die haben 3 zahlende Kunden so oder so, also.
Meinst du, dass wir nur 3 Hörer haben, oder wie?
Nee, ich meine jetzt uns, jetzt als zahlende Kunden, prinzipiell jetzt schon mal, von daher.
Ja, aber ich sag mal so, wenn ihr uns gern habt, echt.
Ja.
Ja.
Natürlich, also ich meine...
Wir verschließen uns nicht davor.
Natürlich nicht, ne? Also bevor ich mich schlagen lasse.
Also nein, also Spaß beiseite. Better Call Saul hat mir sehr gut gefallen und ja, das ist ein schöner neuer Dreh im Breaking Bad-Universum und ja, also man muss jetzt wohl kaum noch sagen, dass wir in der Golden Age der Serien sind.
Ja, das auf jeden Fall.
Mir ist bei Better Call Saul und auch wieder bei Daredevil so ein bisschen aufgefallen, dass es mir wirklich gefällt, wenn's so ein bisschen in diese Anwalt-Detektiv-mäßigere Geschichte reingeht. Das hatte ich davor noch gar nicht so von mir gewusst, aber dieses Herausfinden, worum es in dem Fall wirklich geht und was denn so die Umstände sind, das gefällt mir schon ziemlich gut und es streckt da gerade so ein bisschen meine Fühler aus, wo denn das gerade dieser Aspekt mehr beleuchtet wird. Dieses Detektivische, vielleicht auch anwalthaft-detektivische Arbeiten, wo das in der Serie mehr im Vordergrund steht.
Also ich sag mal so, wir hatten es ja in der Vorbesprechung schon letzte Woche gehabt, also der Tipp von Christopher, der war vielleicht wirklich nicht so falsch. Schau dir wirklich mal Jack an.
Was?
Jack. Diese Militäranwalt.
Jack im Auftrag der Ehre, Entschuldigung, ich stand gerade auf dem Schlauch.
Also nicht ja. Jack, wie Jack the Ripper, sondern das J-A-G geschrieben.
Genau.
Ich glaube, dass du an der wahrscheinlich ziemlich viel Freude haben wirst. Also ich habe die auch damals ziemlich gerne geguckt und
oder wie hieß dieser Anwalt, den Jimmy nachahmt?
Matlock.
Matlock, genau. Ja, du kannst vielleicht mal Matlock reinschauen.
Das ist aber ja schon fast wieder eine, das wäre ja schon fast eine Klassikerserie.
Ja, schon, aber, ja, aber nicht, warum also nicht? Kannst dich auch mal ein bisschen bilden, lies mal ein Buch. Entschuldigung, das ist ein Spruch.
Obwohl ich glaube, da habe ich noch einige andere Serien, die da noch aufs Kerbholz schlagen, die auch so in die ähnliche Richtung gehen, die ich auch endlich mal anfangen muss. Da schlägt zum Beispiel noch ein Sherlock, der bei mir auf höchster Eisenbahn steht.
Das ist Sherlock noch nicht gesehen.
Mal anfangen muss.
Das Sherlock noch nicht gesehen.
Nee.
Geh dich bitte jetzt schämen.
Und ein Loser muss ich auch mal weiter gucken, von denen ich bisher bloß eine Folge gesehen habe.
Aber sag mal so, wenn ihr jetzt in einen modernen Sherlock einsteigen wollt, dann schaut euch lieber Elementary an, weil die haben gerade die Nase vorn, was Sherlock angeht. Mhm. Also ich sag mal so, Sherlock hat sich zu stark auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Und jetzt hat Elementary Sherlock den Titel als beste Sherlock-Serie aktuell im Fernsehen abgerungen.
Trotzdem ist es noch eine gute Serie, denke ich mal.
Und ja,
wenn
aber
ich noch gar nichts davon gesehen habe, die erste Staffel ist ja bestimmt unbestreitbar, trotzdem noch super.
Ja, gut, aber wenn ihr jetzt ich wollte nur Werbung für Elementary machen.
Da ist Lucy Liu dabei.
Hast du ja auch schon gemacht.
Habe ich?
Hier im Podcast.
Ja, du musst mich doch daran erinnern, für was ich schon Werbung gemacht habe.
Wir machen ständig für irgendwas Werbung.
Genau, wissen ja, genau.
Mhm. Und diesen Sommer kommt ja dann auch noch dieser ganz andere Sherlock raus.
Der alte Sherlock.
Mr. Holmes.
Genau.
Mhm. Der wird auf jeden Fall sehr interessant.
Aber so, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben jetzt die Robert Downey Jr. Interpretation, wir haben Cumberbatch, wir haben John Lee Miller, wir haben und jetzt noch Ian McKellen im Sommer. Und alle vier sind nicht alle top, aber auch nicht alle schlecht. Also ich sag mal so.
Alle grundverschieden wahrscheinlich auch.
Aber in ihrer Weise doch gut. Bilden
alle unterschiedliche Aspekte des einen Charakters da.
Also ich muss schon sagen, mit Sherlock, die haben auch einen guten Track Record, was es an guten Serien gibt. Wenn man mal von der Vorlage ausgeht.
Ja. Also ich denke einfach, also vielleicht nicht mal stellen irgendwie Facetten von dem Charakter dar, sondern es sind halt einfach verschiedene Interpretationen und die können halt trotzdem interessant und gut sein, von daher.
Ja. Mhm. Also wir haben keinen Daredevil-Sherlock, keinen Batfleck-Sherlock, meine ich. Um jetzt mal Batfleck als schlechte Interpretation eines guten Charakters zu sehen.
Es ist halt Ben Affleck.
Nee, Batfleck.
Batfleck?
Er ist jetzt Batfleck.
Ah, okay. Ja, stimmt.
Wie
stimmt.
Ich weiß noch nicht mal seinen richtigen Namen, aber ja, ich nenne Mark Wahlberg auch nur noch Mighty Mark.
Ach so, wenn Ben Affleck jetzt Batman macht, heißt das, man kann Dawn of Justice sowieso in die Tonne kloppen, von Anfang an.
Also es wurde ja dieser Trailer geleakt und das war einfach
Ich sag mal so, geleakt wahrscheinlich in hohen Luftkommas, ne? Also in Anführungszeichen.
Ja, es war einfach nicht schön.
Sie haben doch jetzt erstmal diesen Teaser-Trailer für das nächste Woche der Trailer rausgebracht.
Ja, und der wurde jetzt geleakt.
Ach so.
Und der war einfach bah.
Okay.
Es ist einfach Man of Steel plus Batman.
Oh Gott.
Es ist also kein Trailer schauwürdig.
Wir können es machen, um uns darüber aufzuregen.
Gut, dann machen wir's.
Nee, da gibt's genug andere gute Trailer, die wir noch nächstes Mal nehmen können.
Genau.
Ja. Mit dem
und Source. Einen Trailer können wir, den wollten wir ja nicht sehen, aber den können wir ja schon mal an. Ach so, nein.
Moment.
Genau. Es gibt ja dieses Star Wars-Thema, was jetzt noch ansteht.
Ja, eben. Wollen wir das jetzt gleich? Also ich denke, mit Souls sind wir jetzt soweit.
Ja, würde ich sagen, wir haben jetzt darüber geredet.
Genau. Würde ich sagen, machen wir einfach, also wir bereiten uns ja wirklich tatsächlich auf die Sendungen vor und haben sowas wie einen Ablaufplan.
Nein, wir haben überhaupt keinen Ablaufplan.
Nein, natürlich nicht.
Wir sind wie bei der Weisheit, wir haben keinen Ablaufplan.
Natürlich
Scherzanruf, nicht. Scherzanruf.
was?
Vergesst, was ihr gehört habt. Wir haben keinen Ablaufplan. Das ist alles spontan.
Ich mache jetzt mal meinen Jedi Mind Trick. Wir haben keinen Ablaufplan. Ist gestern ist der rausgekommen, ne? Ein neuer Star Wars Trailer. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich hatte mir wirklich so extrem fest vorgenommen, mich nicht hypen zu lassen. Es hat nicht funktioniert.
Hat der Trailer dich jetzt doch auf den Hype-Train gezogen?
Ich hatte fucking Gänsehaut. Es ist was so, also der Trailer ist echt so großartig und ich habe jetzt so Bock drauf und ich hoffe jetzt umso mehr, dass es nicht versacken. Also, dass der neue Film wirklich jetzt, der Ende des Jahres kommt, wirklich richtig gut wird und ich habe Hoffnung, a new hope. Der musste sein. Wie gesagt, ich hatte Gänsehaut und das ist mir bei einem Trailer echt, ehrlich gesagt, noch nie passiert. Und es ist halt für mich so ein Stück Kindheit, was da irgendwie wiederkommt. Und
der Trailer ist echt gut gemacht.
Der ist echt geil.
Ja, also ich glaube einfach, dass ich glaube, ich habe das so durchschaut, ich weiß jetzt, dass Star Wars nicht schlecht wird, weil J.J. Abrams und alle, die daran beteiligt haben, so vorsichtig und mit so viel Bedacht an diese Materie drangegangen sind, weil sie gewusst haben, es wurde schon mal einmal versaut. Und wenn wir das jetzt versauen, dann können wir das gesamte Franchise in die Tonne kicken. Und Disney stand dahinter und gesagt, wir haben da sehr viel Geld für ausgegeben. Versaut das nicht. Und alle so immer, hatten bestimmt alle ein Post-it, don't screw up Star Wars. Und ich glaube einfach, dass dieser Film nicht schlecht werden kann.
Also ich sag mal so, wenn die den Film jetzt wirklich richtig versauen würden, dann wäre das Franchise wahrscheinlich für die mindestens nächsten 10, 15 Jahre verbrannt.
Für immer.
Aber auch
für immer vielleicht nicht, aber
auch bei dem Trailer kann ich eigentlich nur anmahnen, der Trailer ist gut und der Trailer ist sehr gut, aber man sollte sich vielleicht nicht zu sehr davon hypen lassen. Man sollte jetzt nicht sich zu unrealistisch die Erwartungshaltungen dadurch hochschrauben, was denn der Trailer versprochen hat.
Ja, natürlich, aber ja, es fällt einem wirklich als Fan schon extrem schwer. Also ich bin jetzt keiner, der da irgendwie als Cosplayer auf irgendwelche Comic-Cons oder irgend sowas geht. Aber ich bin halt schon irgendwo ziemlicher, im tiefsten meines Herzens bin ich wirklich Star Wars-Fan.
Ihr hattet und ja am Anfang des Jahres schon mal irgendjemand von euch diese Strategie gesagt, von wegen, ja, eigentlich will man sich nicht hypen lassen, aber so komplett zu sagen, ja, ich will mich davon gar nicht hypen lassen, ist halt auch nicht so der Weg. Man muss so ein bisschen den guten Mittelweg finden, immer mal so ein bisschen eine kleine Freude aufkommen lassen, man muss es aber halt kontrolliert abbrennen lassen und nicht wie so ein
amerikanischer Teenie in einem Film. Also der halt wirklich so
völlig. Mir fällt jetzt gerade keine bessere Metapher ein, als wie eine Atombombe, die einfach eine unkontrollierte Art von einem Kernkraftwerk ist.
Ja. Und ich sag immer, den Hype-Train hält in seinem Lauf weder Ochs noch Esel auf.
Ja. So. Ich meine, und wenn wir das wirklich machen wollten, dann müssen wir wahrscheinlich dann wirklich bis Dezember irgendwie komplett alle sozialen Medien und alles
ausschalten. Das ist unmöglich.
Also, ich meine, klar, du kannst jetzt dich hinsetzen und machst den Grumpy Nerd und setzt dich hin, nein, ich lasse mich nicht hypen und das ist alles scheiße und das Ding wird ja sowieso kacke.
Nee, es geht ja noch nicht mehr darum, sich nicht hypen zu lassen, sondern es geht ja darum, möglichst jungfräulich an den Film ranzugehen und zu sagen, ja, ich weiß nichts, was in der Geschichte passiert, ich habe vielleicht einen Trailer gesehen, aber das ist vielleicht bei Avengers Age of Ultron möglich. Aber bei Star Wars, da kommst du wirklich nicht drum rum. Es ist wirklich unmöglich.
Ja, ich sag mal so, ja, noch vielleicht wenig von, ich meine, klar,
es gab halt. Also, es ist schon möglich, aber wenn du dich gar nicht für Star Wars interessierst, aber wenn du Star Wars-Fan bist, dann kommst du nicht drum rum, diese
Trailer
alle anzusehen, wie so ein Sklave.
Es gab halt die drei Filme, die unglaublich toll gewesen sind. Und, ja.
Diese drei halt Filme, die unglaublich toll gewesen sind, du meinst die neuen?
Ja, Phantom Menace.
Ich bewerfe euch gleich mit toten Walfischen.
Ich sag ja, einmal mag ich in den Filmklassikern Phantom Menace.
Ja, können wir gerne machen, da bin ich dabei.
Ja, siehst du? Generationenfrage ist das nur.
Ja, schauen wir mal. Nee, ja, ich meine, ja, die neuen Filme werden halt unglaublich oft so extrem gehatet. Ja, so schlimm sind sie jetzt auch nicht. Also es ist halt auch wieder so ähnlich wie dieses nicht spoilern. Es wird halt im Internet sehr, sehr viel, sehr extrem überspitzt und übertrieben teilweise. Also es gibt die Leute, die absichtlich überspitzen und es gibt die anderen Leute, die es halt einfach, weiß ich nicht, weil sie es nicht besser wissen, einfach zu sehr übertreiben. Also wie gesagt, das Internet macht dich nicht dümmer, es macht bloß dein Dummersein oder dein Dummsein sichtbarer für andere Menschen. Und ja, so schlimm sind die Filme jetzt auch nicht. Sie kommen halt einfach gefühlt, vor allen Dingen vielleicht auch für meine Generation, an die alten Filme nicht ran. Ich meine, es gibt selbst Leute, die halt diese Special Edition dann nochmal so extrem haten und
ja,
das ist ja nicht das Original aus den 70ern. Ja, aber die waren jetzt auch nicht so schlecht und ich habe mich halt echt gefreut.
Ich kann es also verstehen, wenn die Leute beleidigt sind, dass sie das nicht schauen dürfen. Also ich find's einfach nur gerecht, wenn die alle Versionen gleich zugänglich werden. Ich glaube, ja, dann würden auch weniger Leute sich drüber aufregen.
Können, weil einfach die Möglichkeit
fehlt. Genau.
Über was sollen sie sich denn aufregen? Sollen sie es halt machen? Ja, das eine ist halt die Special Edition. Also such das aus, was du haben willst.
Aber das geht jetzt halt nicht. Das ist halt das
Problem. Ja, das ist das Problem. Aber also ich meine, ich bin ja so quasi die Zwischen Generation, die quasi Star Wars eigentlich nur aus dem TV kannte. Weil ich meine, als für mich das interessant wurde, dann lief das halt in keinem Kino. Und ich habe mich halt damals saumäßig gefreut, dass die diese Special Edition gemacht haben und dass ich wirklich nochmal in der Lage war, Star Wars wirklich auf einer großen Leinwand zu sehen. Und ich fand das unglaublich geil. Ich fand das so geil, dass ich mit einem Großcousin von mir, als die Filme halt rauskommen, nach Nürnberg gefahren bin, weil es hier halt einfach jetzt in näherer Umgebung irgendwie keine gescheiten Kinos gab. Und
Public Viewing auf dem Reichsparteitaggelände.
CineCity, was ein ziemlich geiles Kino ist in Nürnberg, also kann ich echt empfehlen. Und ja, wir sind halt echt extra, also seine Schwester wohnt halt da in der Umgebung von Nürnberg und wir sind da halt echt nach Nürnberg gefahren, damit wir die Filme sehen können. Richtig geil, mit THX und allem, was sein muss. Und ich habe da halt auch das erste Mal wirklich THX gesehen und fand's halt total geil.
Das ist auch echt eins von den geilen Sachen an den neuen Star Wars Filmen, weil ich habe bisher noch keinen von den Star Wars Filmen im Kino gesehen und freue mich jetzt endlich mal, auch wenn es ein neuer Film ist, ist ja trotzdem noch grundlegendes Star Wars ist ja quasi immer das, also ich will jetzt auch nicht sagen, es ist immer das Gleiche, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also,
also
grundlegende Dinge sind einfach wie X-Wings und es wird schon geil, das im Kino zu sehen.
Ah, das auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe auch die anderen Filme im Kino gesehen. Also die, über die
wir nicht sprechen. Deswegen hatte ich mich auch vor Jahren zum Beispiel gefreut, als sie den König der Löwen einfach nochmal in 3D nochmal ins Kino gebracht hatten. Weil das ist halt der Film, der mich seit meiner ersten Kindheit, das war der erste Film, den ich wirklich auf Kassette hatte.
Okay.
Und der mich seit meiner ersten Kindheit quasi mit begleitet hat. Und den ich immer wieder gerne gesehen habe. Und es war schon geil, den dann nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Und
Scheiße, sind wir weit auseinander.
Das war ein extrem hoher Gänsehautfaktor.
Ich könnte doch sagen, dass den ersten Star Wars-Film, den ich gesehen habe, war Phantom Menace.
Ich muss ja sagen, ich komme mir jetzt gerade an der Stelle wieder extrem alt vor, weil ich habe damals wirklich den König der Löwen im Kino gesehen.
Ja, ich glaube, der König der Löwen ist in dem Jahr rausgekommen, als ich geboren war. Ich gucke das gerade nochmal nach.
Kennt ihr Große Haie, kleine Fische? Diesen Animationsfilm mit diesen Fischen?
Ja.
Das war einer meiner ersten Kinofilme, die ich je, also ich glaube, das war zu meinem 7. Geburtstag. Das war.
Nein, 1994 ist er rausgekommen, sogar nachdem ich geboren wurde.
Der Ding.
Einer der ersten Kinofilme, den ich überhaupt je im Kino gesehen habe, war, glaube ich, der erste Harry Potter-Film.
Krass. Also ich,
es der war, erste ich, Kinofilm, den ich überhaupt im Kino gesehen habe, war Tickers großes Abenteuer.
Oh Mann. Warte mal, was war es denn bei mir? Also es war vielleicht nicht das erste Mal, dass ich im Kino war oder der erste Film, aber der erste wirkliche Film, an den ich mich so richtig erinnern kann, im Kino gewesen zu sein, war bei mir tatsächlich E.T. und das war noch zu DDR-Zeiten.
Lief E.T. in der DDR?
Ja. Das lief sogar in diesem scheiß winzigen Kino, das es hier bei uns in dem kleinen Kaff, in dem ich jetzt gerade sitze und rede, mal gab. Da lief. Fuck you. da lief tatsächlich E.T. und den haben wir uns dann damals im Kino angeguckt. Und
welches Jahr war das?
Ich habe keine Ahnung, da müsste ich echt meine Eltern fragen.
Müssen wir ja echt rausfinden. E.T., ich schaue es mir gerade nach.
Also ich weiß nicht, ob der dann wirklich so zeitsouverän, also oder beziehungsweise halt direkt da.
Ja, aber bei der IMDb stehen ja auch pro Land die Veröffentlichungsdaten.
Ach so, ich weiß nicht, ob da vielleicht DDR noch drin ist, also keine Ahnung. Stimmt. Also ich weiß, dass der damals dann halt bei uns in dem kleinen Kino hier in unserem Ort dann lief und ich den schon ziemlich cool fand irgendwie. Und ich glaube, ich auch als Kind dann am Ende halt geschluchzt hab, als E.T. gestorben ist und ist ein toller Film.
Und vielleicht noch mal kurz zu Star Wars. Also ich habe gestern dann auch dieses Event gesehen, dieses ominöse, was da war, und es hat auch gezeigt, dass sie echt viel Wert legen drauf, den Fans quasi das beste Erlebnis zu bieten und nicht nochmal so ein in Anführungsstrichen Reinfall wie die Prequel-Filme.
Ganz kurz, in der DDR kam E.T. am 29. April 1988, also 6 Jahre nach der Erstveröffentlichung, ins Kino.
Ja.
Zum Beispiel hat man ja auch in dem Trailer schon bemerkt, und das hatten sie auch auf der Bühne gezeigt, hatten sie die Droiden da, also das sind wirklich gebaute Wesen und halt nichts mit CGI von wegen, einfach bloß so mit dem Computer. Okay, Stefan wird mich wahrscheinlich gleich dafür verhauen, dass es einfach bloß mit dem Computer, aber ich finde schon, das hat schon mal nochmal eine andere Ästhetik, wenn man reale Objekte filmt.
Ich mag das real gefilmte auch, wobei ich aber ehrlich sagen muss, wenn CGI, also ich verstehe nicht ganz, warum CGI immer so, also ist halt auch wieder so ein Punkt, was ich nicht verstehe, dass das halt immer so extrem gehatet wird und ja, ist ja alles bloß CGI, da kriegst du ein bisschen, nee, ist es nicht, also das ist richtig Arbeit. Also, ja, und das wirklich gut zu machen, ist eine Wissenschaft für sich. Das vergessen die meisten. Gerade gute Animation zu machen, das ist richtig, richtig anstrengend. Und das braucht viel Einarbeitung, egal ob du das zeichnest oder an einem Computer machst. Aber ich meine, klar.
Auf der anderen Seite sieht wahrscheinlich jedes CGI, also zum Beispiel, stell dir mal vor, eine Stormtrooper-Rüstung. Du würdest bloß einen Typen nehmen, den mit Motion Capturing dann nehmen und da die Sturmschubler-Rüstung drum bauen. Meine These ist, das würde niemals daran kommen, dass du wirklich jemanden in eine Sturmschubler-Rüstung vor der Kamera einfach so aufnimmst.
Es kommt auf den Kontext an, würde ich mal sagen.
Man kann sich wahrscheinlich an den optischen Eindruck annähern, denke ich mal. Aber jedes Modell ist halt bloß ein Modell. Und CGI ist ja eigentlich bloß ein 3D-Modell von was Realen.
Ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass es von der reinen Produktion her einfacher ist, einen Typen in eine Sturmtruppler-Rüstung reinzustecken und den spielen zu lassen, als das Ganze am Computer zu machen. Ja, das ich meine, gut, wie gesagt, kommt auf den Kontext an, was ich dann halt in der entsprechenden Szene eben mit dem Stormtrooper machen will. Ich meine, bei Herr der Ringe hat sich auch niemand über die Massenszenen aufgeregt, weil ich meine, das ist auch alles CGI. Herrgott, also ich meine,
bei Herr der Ringe wäre es so gewesen, dass du mehrere kleine Gruppen hast.
Nee, Vita hat
die aufgenommen wurden und die dann halt randomisiert ja, aneinander platziert wurden.
Jein. Also es war eine Mischung aus beiden, aber Weta hat da eben für diese Massenszenen im Herr der Ringe eine extra ihre eigene ziemlich krasse Crowd-Simulation eben für, ich glaube, damals XSI entwickelt. Softimage ist halt so ein 3D-Tool. Und ja, und da war halt auch viel CGI. Ich meine, es ist im Endeffekt, man kann CGI gut machen und man kann CGI scheiße machen. Also
ja, aber zum Beispiel beim Hobbit, sag ich mal so. Den alten Gollum gegen den neuen Gollum. Da finde ich den alten Gollum, der gewinnt da einfach dagegen. Das ist halt noch ein Typ, der da in einem Kostüm rumrennt und der neue Gollum ist CGI, aber der sieht viel zu künstlich aus.
Ist der alte Gollum nicht auch CGI?
Nee, der alte Gollum war auch CGI.
Der alte Gollum war auch
der CGI. War der, ne, der war Motion Capture von Anthony Curtis.
Okay, dann kann es einfach sein, dass der neue Gollum schlechter gemacht ist. Also
ja, er ist prinzipiell erstmal, also vom rein technischen ist der besser gemacht. Weil einfach auch die Technologie sich halt weiterentwickelt hat.
Also ich meine jetzt nicht technologisch, sondern einfach aufgrund, welchen optischen Eindruck er machen soll.
Ich glaube einfach, dass es auch so ein bisschen Bild im Kopf ist. Du hast dich einfach an den alten Gollum schon gewöhnt und der ist halt so, wie er ist und jetzt kommt er und jetzt sieht er auf einmal anders aus. Hey, ich meine, wie viele Leute haben sich über Yoda aufgeklatscht, weil der auf einmal CGI war? Und gerade Yoda in den Filmen, über die wir nicht sprechen, ist halt einfach mal saugut gemacht. Das ja, ist der
helle Wahnsinn. Yoda finde ich, ist ein echter Gewinn in CGI. Da muss ich dir zustimmen.
Ja,
also vor allen Dingen könntest du mit so einer Yoda-Puppe nie im Leben diesen Kampf gegen Count Dooku stützen.
Oh ja, und ganz ehrlich, ey, ich fand den richtig geil, den Kampf.
Und dann noch diesen Kampf gegen Chancellor Palpatine.
Es ist halt. Ich glaube, das ist halt auch viel einfach wir sind eine Gruppe und regen uns über bestimmte Dinge auf und alle blasen ins selbe Horn und dieses Mittelläufer und wir regen uns jetzt über CGI auf und wir regen uns drüber auf, dass das halt keine gebauten Puppen mehr. Hey, ich finde das total geil, dieses hey, wir basteln Dinge in echt. Ich bin jetzt selber kurz davor, dass ich irgendwann demnächst mal hier dieses Kitbashing machen will, dass ich mir irgendwelche Modelle Plastikmodelle kaufe, die auseinandernehmen und dann was komplett anderes draus bastel. Im Prinzip das, was Industrial Light and Magic ziemlich krass eben in Star Wars gemacht haben, die halt einfach irgendwelche Schiffs- und U-Boot-Modelle genommen haben und dann einen scheiß Sternenzerstörer draus gebaut haben. Daher auch der Ausdruck Creepy, die dann halt ja, ich finde es total geil und ich finde prinzipiell so Handwerk und so ein Zeug finde ich total toll. Aber auf der anderen Seite ist auch das, was wir in 3D machen, ist auch irgendwo zum gewissen Teil ein gewisses Handwerk. Wir beschäftigen uns mit bestimmten Sachen. Wir holen uns optische Referenzen sowieso ständig aus der realen Welt und versuchen uns natürlich auch an die Realität anzunähern, so weit wie es geht. Wir müssen ständig bescheißen, damit wir das machen können.
Ja, und, aber ich finde aus mehreren Hinsichten CGI ist es halt immer eine Gratwanderung.
Ja, natürlich.
Zum einen quantitativ, also wie viel CGI willst du in den Film einbauen? Wie viel ist nötig? Also wann überspannt man vielleicht auch den Bogen?
Und dann gibt's ja immer noch das Ding, was ich das sogenannte Uncanny Valley nennt. Kann man googeln. Das ist halt einfach, je näher du mit deinem 3D-Zeug und mit deinem CGI an die Realität kommst, umso krasser fallen ganz winzig kleine Fehler auf. Ja. Das ist wie eine exponentiell steigende Kurve. Die halt, wie gesagt, kleinere Fehler fallen umso mehr auf, je näher du wirklich schon an der Realität bist.
Ja, und dann hast du halt noch diese qualitative Betrachtung, die auch so ein bisschen eine Gratwanderung ist. Also,
ja, gut, aber
ich sag zum Beispiel lieber wenig CGI, die muss dann aber wirklich auf den Punkt sein.
Ja, aber billig gemachte Effekte sehen immer scheiße aus, ob die jetzt CGI sind oder ob die jetzt wirklich Modelle sind.
Ja.
Ja Gott, das sind halt dann billige Effekte und wie gesagt, ja, die sind halt scheiße. Oder sie sind dann halt so scheiße, dass sie wieder irgendwie trashig sind und dann guckt man sich's auch wieder an. Also.
Du meinst Birdemic?
Was für ein Ding?
Kennst du Birdemic nicht?
Birdemic. Klingelt gerade nix.
Das ist so ein Film über genmutierte Vögel, die
Alter. Oh ja, und der ist bekannt dafür, dass es extrem scheiße
CGI ist.
Ja, extrem gut.
Ich erinnere mich da gerade so an irgendwelche afrikanischen.
Du musst mal auf YouTube einfach Birdemic eingeben.
Wie schreibt man das?
Bird und dann Emic.
Birdemic. Ich hab das jetzt irgendwie als Bo verstanden.
Birdemic.
Okay, ja, wie gesagt, also es gibt halt gute Effekte und es gibt schlechte Effekte und auf welche Art und Weise die zustande kommen, ist halt dann die Frage. Hey, übrigens, wenn ihr mal richtig, richtig, richtig schlechte CGI-Effekte sehen wollt, es gibt da so ein paar Serien, die, glaube ich, irgendwo in Afrika produziert werden und die sind so richtig übel. Oh Gott, ist das kacke. Holy cow.
Siehst du gerade diesen fliegenden Vogel da?
Nein, ich sehe gerade die Qualle. Holy crap, also sowas hätte ich ja noch nicht mal in meinen Anfangszeiten irgendwo mich gewagt, in irgendein Forum zu submitten. Oh, damn it. Okay, fair point, also das sind billige Effekte. Fuck. Okay, ja, nee, aber ja, Scheißeffekte sind halt Scheißeffekte und wie sie zustande kommen, ist Wurst.
Ja.
Ja, ich glaube,
wir müssen... Und da können wir vielleicht noch kurz zu dem CGI-Ding... Ach. Weil da viele Leute dazu sagen, zu dem einen Film, dass der so richtungweisend war und da relativ viel neu gedacht hat. Dass er von der Handlung zwar schlecht war, aber vom Visuellen viel neu gedacht hat. Wie siehst du das vielleicht, Stefan? Ich meine hier speziell den Film Avatar, Aufbruch nach Pandora. War der wirklich so revolutionär neu?
Ja, also rein vom Technischen betrachtet. Ich finde die Story scheiße, weil, wie gesagt, halt...
Story braucht man nicht drüber reden.
Pocahontas mit blauen Katzen. Aber rein
der mit dem Wolf tanzt.
Nee, Pocahontas ist älter, glaube ich, sogar. Aber egal. Ja, aber rein vom Technischen her hatte ich da schon hin und wieder echt das Maul offen stehen gehabt, also so rein von der Produktion her kannst du da gegen den Film echt nichts sagen. Also da war der richtig gut gemacht. Es ist halt, Avatar kam halt gerade zu einer, denke ich, ungünstigen Zeit, eben gerade durch diesen ersten Kino, also was heißt den ersten? Ich meine, in 3D-Hypes gab es ja in Kinos schon ein paar Mal. Und das kam halt immer mal wieder, aber nie so richtig in gut. Und das war halt so einer doch der ersten richtig großen Filme, die das halt richtig gemacht oder richtig, nicht richtig gemacht haben, aber richtig versucht haben. Und es war halt noch nicht ganz so weit und vielleicht hat da hier und da einfach die Erfahrung gefehlt, das richtig umzusetzen.
Ich habe bisher nur 3 Filme gesehen, wo 3D für mich wirklich Sinn gemacht hat. Avatar war es ganz gut. Und von der Umsetzung und auch von dass es sich gut in die Schau-Experience quasi.
Ja, aber da war ja der Film, der 3D populär gemacht hat. Hm.
Ja, aber der Film hat halt gerade was das 3D-Zeug angeht, ein paar Fehler, weil der halt hin und wieder mal mit dem Frame bricht. Also das heißt, Sachen, die jetzt eigentlich aus der Leinwand wirklich rausstehen müssten, machen das halt nicht. Und das muss man halt wirklich tunlichst versuchen zu vermeiden, weil halt sonst die Immersion flöten geht. Also dieses wirklich, hey, das ist ein echt, also das ist 3D. Und wenn du halt Breaking the Frame eben machst, dann ja, wird's halt schwierig, weil du damit im Prinzip dieses ja, das ist halt echt und das ist dann halt gerade brichst und dann reißt du praktisch deinen Betrachter wieder raus.
Ja, und wo es, glaube ich, auch gut war, den Film habe ich ja leider nie selber gesehen. Ich kann jetzt nur aus dem Hörensagen berichten, was ein bisschen blöd ist, aber Gravity soll ja noch im 3D da ziemlich viel rübergebracht haben.
Ja, habe ich jetzt auch in 3D nicht gesehen. Ich habe Guardians in 3D gesehen und fand es eigentlich gar nicht schlecht.
Aber bei Guardians fand ich jetzt, das war jetzt so ein Film, wo es nicht nötig gewesen wäre.
Damit der Film geil ist, nee.
Und das ist bei Gravity, da hat das nochmal eine ganz andere Wirkung.
Also ich finde halt, bei Guardians war es halt so, es war halt ein nettes Add-on. Aber ich meine, es ist halt auch der Unterschied. Bei Guardians war es halt so, da war das 3D-Zeug jetzt nicht mehr so neu und man musste jetzt nicht unbedingt mit dem Holzhammer, oh, und wir sind 3D und wir müssen jetzt den und den Effekt verbauen. Sonst, die haben halt einfach ganz normal ihre Geschichte erzählt und die war halt in 3D. Und nicht mehr und nicht weniger. Und da war es halt einfach, also es wurde nicht irgendwie benutzt, um Szenen künstlich aufzubauschen, fand ich.
Ja.
Und von daher, ich meine, es waren zwar hier und da mal ein paar Szenen drin, wo es halt schon noch so ein bisschen mit dem Effekt geheischt hat, aber oder ja, doch geheischt hat, aber jetzt
aber es
nicht
hat
so
ja nicht mehr ständig Sachen ins Gesicht geschmissen.
Genau, das ist nämlich das Problem, dieses ständige Sache ins Gesicht schmeißen. Das ist halt einer von den Effekten, die halt einfach schlecht sind. Und ja, halt, das ist auch das, wo dann viele Leute so, 3D-Kino, ständig kriegst du Zeug ins Gesicht geschmissen, ist ja alles langweilig. Ja klar, wenn also. Ich mich bloß auf den einen Effekt verlasse, dann, ja, dann natürlich funktioniert das nicht. Und wenn der Film dahinter scheiße ist, ist er scheiße.
Also was ich lustig fand, das war, glaube ich, mein zweiter oder dritter 3D-Film, den ich erst gesehen hatte. Das war so ein Final Destiny-Teil. Mag man jetzt finden, was man will davon, aber irgendwie fand ich das...
Final Destination, meinst du?
Ja, Final Destination-Film. Mhm. Irgendwie fand ich das schon lustig. Da hatten die immer so Zwischensequenzen und da hat man wirklich gedacht, da kommt jetzt so ein rostiger Nagel auf einen zugeflogen, direkt zwischen die Augen.
Naja, klar, ich meine, aber gut, der Film, der spielt ja sowieso schon die ganze Zeit mit den Effekten. Also der hat auch schon eine zweite mit solchen Effekten gespielt. Ich erinnere ja. eben an die Holzbaumstämme da im, glaube ich, zweiten Teil. Ja, es war der zweite Teil. Wo war es der 3? Es gibt da mittlerweile, es gibt von Final Destination mittlerweile so viele Teile, da habe ich einen Überblick verloren.
Ja.
Ja. Was übrigens im Kino auch ziemlich geil gewirkt hat mit diesen Baumstämmen.
Ja.
Ja.
Ich würde gern. Meine Pizza kommt gleich.
Du hast dir wirklich während der Sendung Pizza bestellt?
Ja,
du
das ist jetzt so ein Thema, wo ich jetzt mal schlecht mitreden kann.
Ach so, dann kann ich noch kurz diese Ankündigung einstreuen, dass es das Star Wars jetzt endlich auch bei iTunes gibt. Ja. Offiziell zu kaufen und zu erwerben.
Kostet so ein Film?
1000 Euro. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube 16, 17 Euro oder so in HD.
Aber es ist halt die verkackte Variante. Und ja, die kriege ich halt auch auf DVD oder so. Ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn die gesagt haben, hey, hier bekommt ihr exklusiv auf iTunes original, unberührt, jungfräulich euer Star Wars. Dann hätte ich es sogar gekauft.
Wenn ich mich von der Medienkuh richtig erinnere, hatten die das auch angesprochen und da hieß es wohl, dass das noch ein bisschen rechte Fu ist, aber dass das noch kommen soll.
Ja, es gab mal eine Special Edition, wo als Zusatzmaterial die unberührte Fassung dabei war. Und jeder Star Wars Nerd, der was auf sich hält, und ich war damals wahrscheinlich noch zu jung, hat sich natürlich sofort diese Star Wars, diese Special Edition unter den Nagel gekrallt.
Das war ein Package und das war mir, also, weil du sagst, jeder Nerd, der was auf sich hält, ich war einfach zu pleite, um mir das zu kaufen.
Genau, also der das Geld hatte. Und es ist wieder die alteleidige Diskussion, ich weiß genau, wo ich die unberührte Fassung bekomme. Und es ist nicht dort, wo man Geld zahlen kann.
Ja, das Ding ist halt, ich weiß nicht, ist die unberührte Fassung wirklich so viel besser? Ich meine, die Story
ist. Nein, es geht nicht darum, ob sie besser ist. Es geht einfach darum, dass sie mir vorenthalten wird. Und das allein ist schon Grund,
okay,
zu regeln.
Das
ist ein Punkt. Ich wollte noch kurz das eine Thema anreißen. Also, wenn ihr dann relativ schnell durch sein wollt, können wir vielleicht direkt weitergehen und nicht mehr ewig lang meandrieren jetzt noch.
Dann hören wir auf zu meandern und...
Also ich wollte noch das John Oliver-Ding ansprechen. Da kann uns vielleicht Christopher mal ganz kurz anteasen, wer dieser John Oliver überhaupt ist.
Ja, jetzt ganz schnell. John Oliver ist ein britischer Comedian, der bekannt dadurch wurde, dass er zum Beispiel für die Daily Show als Korrespondent gearbeitet hat. Der hat bei HBO jetzt seine eigene Serie bekommen, heißt Last Week Tonight, wo er immer die Geschehnisse der letzten Woche zusammenfasst. Die geht eine halbe Stunde und ein Großteil davon ist immer ein Thema, was von anderen wie Daily Show oder so meistens vernachlässigt wird. Er hat schon über die Todesstrafe gesprochen oder das Infrastructure-Problem der USA, dass die Brücken marode sind. Und was ihn halt auszeichnet, sind seine sehr, sehr gute Recherchearbeit und auch, dass er das Thema interessant, aber auch irgendwie lustig überbringt und dass er auch so trockene Themen wie die Finanzbehörde der USA, die IRS, interessant und unterhaltsam hinüberbringt, ohne dabei in den Klamauk abzugleiten, ohne irgendwelche Fakten dem Witz zu opfern.
Und das Ding, worauf ich jetzt im Speziellen hinaus will, war, dass er sich das Thema Überwachung angenommen hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das im Sommer der Patriot Act ausläuft und entschieden wird, ob der weitergemacht wird und oder nicht. Und der Patriot Act gibt halt zum Beispiel der NSA übelst viele Berechtigungen, ihre Programme laufen zu lassen oder halt auch nicht. Und dann hat er halt zum Beispiel, ist er in die Straße gegangen und hat Leute gefragt, ob sie denn wissen, wer Edward Snowden ist. Und übelst viele haben es einfach gar nicht gewusst oder ihn fälschlicherweise mit WikiLeaks oder sowas in Verbindung gebracht. Und dann im zweiten Teil der Sendung, was nochmal die zweite Viertelstunde ist, ist er halt einfach mal nach fucking Russland geflogen und hat fucking Edward Snowden interviewt.
Haben wir da irgendwo noch einen Link, wo man sich das vielleicht nochmal angucken kann?
Ja, gibt's auf YouTube.
Okay, sehr gut.
Also, was ein Vorteil von John Oliver ist, er hat erkannt, dass auch Leute weltweit seine Sachen sehen wollen und nicht nur Leute, die sich HBO leisten können. Und sozusagen das Main Part, also dieses, wo er die meiste Recherchearbeit reinsteckt und das, was auch immer am meisten Aufsehen erregt, wird immer komplett auf YouTube hochgeladen und kann man auch in Deutschland ohne VPN schauen.
So cool.
Also John Oliver hat das Internet verstanden.
So, ja. Okay.
Jo. Kann man ja immer noch mal als Tipp so gegen Ende.
Ja. Ist auch Ding. Schon schön im Internet breit getreten worden, aber für unsere Hörer ist uns kein Weg zu breit getreten.
Genau. So, und jetzt so zum ganz letzten kompletten Abschluss noch eine Ankündigung. Ne? Wir hatten ja neulich schon mal angefangen, eben diese Filmklassiker als neuen Teil unserer Sendung mit reinzubringen. Und wir haben wieder eine Aufgabe bekommen, nämlich eben von wegen Klassiker, die man sich mal anschauen sollte. Und wir haben bekommen Once Upon a Time in the West. Also Italo-Western, Spaghetti-Western.
Spiel mir das Lied vom Tod.
Spiel mir das im Deutsch, genau, spiel mir das Lied vom Tod. Wir sind natürlich die coolen Kids und schauen das Ding natürlich in Englisch.
Oder in Italienisch.
Oh nee, da bin ich raus. Also Italienisch, dann kann ich dann doch nicht wirklich. Englisch reicht dann, glaube ich, als so cool bin ich dann nicht.
Okay.
Ja, genau.
Wenn der Film nicht Englisch ist, original, dann kann man ihn auch in Deutsch direkt gucken und nicht in der englischen Synchro, finde ich.
Hat ihn eigentlich ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie gut die Synchro ist. Keine Ahnung.
Vielleicht gucke ich. Es ist ja auch vielleicht mal angeraten, alle Synchro-Fassungen anzuschauen.
Ja, einfach mal alle so irgendwie die 12, die es von dem Film gibt.
Ja, einfach mal Italienisch, Deutsch und Englisch nebenher. Und dann fertigt man eine Analyse an.
Genau.
Macht Spaß.
Genau. Hey, du bist doch Student, du hast doch eh nichts zu tun.
Du kannst ja mal Italienisch drauf schaffen und gucken, wie der Film in Italienisch wirkt.
Nee, werde ich tun. Ich werde
Erfahrungsbericht
abgeben.
Du guckst in Italienisch mit arabischen Untertiteln.
Okay. Ja, also genau. Wir haben auch euer Feedback gehört und werden auch an der Rubrik immer wieder feilen und uns versuchen immer wieder zu verbessern, damit ihr ein möglichst tolles Hörerlebnis habt.
Genau. Und ich glaube, das Feedback vom Herrn Martinsen haben wir heute schon ziemlich gut abgefrühstückt, oder?
Ich denke. Das war, dass wir mehr auf dich hören sollen, oder was?
Ja, so genau. Halbwegs.
Ja, also wenn ihr mehr Erik haben wollt, schreibt es in die Kommentare.
Genau. Für mehr Erik. Jo, und damit, denke ich, sind die Kulturpessimisten, ich meine, lange genug ist es für heute, ne? Ich meine, war wieder eine ganz ordentliche Sendung. Und genau, damit sind die Kulturpessimisten raus. Und das waren der Erik, der Christopher.
Und der Stefan.
Ach, und, geklappt. Und wen haben wir vergessen?
Den Marco im Geiste.
Der Marco im Geiste.
Genau.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich habe unseren kleinen Outro-Leckerbissen, der uns so ein bisschen thematisch rausleitet. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, flattert uns vielleicht auf Phonic-Stunden. Genau. Also dann,
und
ciao.
Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, weiterhin, wann immer ihr das hört.
Charmanten Nachmittag. Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatter-Spenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.